Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, ich bin Fritz Topfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Elina Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karin Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 711. Ladies and Gents. Aus der beschaulichen Steiermark aufgenommen, die nicht nur beschaulich ist, sondern erstaunlich kühl. What is going on? Da fährt man aus München in den Süden und dann hat es ja Temperaturen, wo man nicht einmal gescheit Radl fahren gehen kann. Das ist belastend. Die Big Show 711 dagegen hat mir gut gefallen. Inhaltlich sowieso. Tontechnisch hatten wir bei Christoph Leuchtenberg leichte Probleme, aber ansonsten ein Träumchen. Ein Traum in Weiß und Grün und überhaupt. Geht los mit Thomas Wagner und Alexi Menüsch. Zwei Teile zum Fußball, gefolgt von Michael Körner. Heute nur über Basketball, verrückte Szenen, aber mit Michael ist über alles toll zu sprechen. Eben auch nur über Basketball. Dann der Motorsport. Eddie Milke heute und Stefan de Vois-Heinrich bei beiden Teilen dabei. Zunächst MotoGP und dann auch noch Formel 1, wo Stefan Ehlen dazukommt. Dann eben Radsport mit Christoph Leuchtenberg vom SED. Da hat man, wie gesagt, leichte Probleme. Trotzdem anhören, inhaltlich wie immer brilliant. Ja, und dann habe ich hier recht früh am Morgen bei mir, recht spät am Abend in Boston und irgendwie am mittleren Abend in Los Angeles nach dem 1-0-Sieg der Edmonton Oilers gegen die, oder bei den Las Vegas Knights sogar, mit Heiko Ulderb und mit Jürgen Schmieder geplaudert. Sehr, sehr fein, wie immer. André Vogt war auch und ist auch am Start, nicht selbstredend, aber wieder mal große Freude, selbstverständlich zur NBA. Und hinten raus dann noch Simon Graf, einer unserer Lieblingsschweizer. Also Journalist ist er mein Lieblingsschweizer. Als Sportler kommt er nicht ganz an Roger Federer vorbei. Und Paul Häuser, mit dem er letzte Woche gepaddelt wurde, unter anderem. Dazu mehr dann morgen bei unserem Daily bei Samsport ist meiner Sport mit der Anchorman. Jetzt geht's los mit der Big Show 711. Ja, und die Big Show 711 geht los natürlich mit dem Fußball. Zum einen mit einem Mann, der das Champions League Finale natürlich in München aus nächster Nähe betrachten wird, aber auch mit einem gewissen Interesse, weil er eine Mannschaft spielen wird, die er sehr, sehr gut kennt. Mögen möchte ich noch nicht sagen, aber guten Morgen, lieber Alexi Menüsch.
Jens, ich hoffe nur, dass ich akkreditiert werde. Es ist gerade im Gange. Sollte ich dabei sein, dann muss ich mich während des Spiels um die Spieler von Inter Mailand kümmern und jedem eine Note geben.
Und wir hören schon Thomas Wagner im Hintergrund. Thomas, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, moin moin.
Wir müssen natürlich mit Thomas beginnen und ich erinnere mich immer gerne an Angel de Maria. Das war das Elfmeterschießen WM 2014. Thomas, vielleicht kannst du dich auch erinnern, gegen die Schweiz, und de Maria hat den Elfmeter reingemacht, den die Argentiner dann weitergebracht hat, und es war aber keine Freude bei Di Maria, sondern es war pure Erleichterung. Nicht so wie bei Mario Götze, der dann das Siegestor schießt zum WM-Titel, das war Freude. War dieser Aufstieg des HSV, war das die pure Erleichterung oder war es die pure Freude?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kenne dich jetzt schon so lange. Muss ganz
die erste
sagen,
gute Frage seit 15 Jahren.
Nee, aber das ist tatsächlich eine der besten, die du je gestellt hast. Denn Denn ich erinnere an Jürgen Klopp, der nach der ersten Meisterschaft gefragt wurde mit Dortmund, wie sich das da anfühlt. Und dann hat er gesagt, ganz komisch. Er hat gedacht, er würde vor Glück explodieren, aber er war erstmal leer, weil es dann erstmal erreicht war. Und es kam dann so über den Sommer. Also von daher ist die Frage sehr berechtigt. Aber ich würde sagen, in Hamburg war es am Samstagabend eine Mischung aus beidem, weil es so emotional, so dicht, so laut schon vorm Spiel war, wie es wirklich in diesem Stadion, selbst bei Europapokal-Halbfinals, die ja so lange auch noch nicht vorbei sind, vor 14 und 15 Jahren, noch nicht erlebt habe. Und nach dem Spiel in der Bahn, so irgendwie oder auch in der Stadt, so um 1 oder um 2 Uhr, da war natürlich viel Freude, aber in der Bahn saßen die Leute, alle mit einem erleichterten Gesichtsausdruck, aber gar nicht so laut, sondern eher so abgekämpft. Boah, 7 Jahre hat's gedauert, aber wir sind wieder da. Also es war eine Melange von allem.
Alexi, ich habe mich unheimlich gefreut, weil der HSV seit Ernst Happel natürlich bei mir sowieso einen Softspot hat. Und ich finde, das ist auch extrem wichtig für die Bundesliga, dass der HSV wieder da ist. Und wir haben jetzt ja endlich, wir sind ja schon alle alt genug, der einzige deutsche Klassiker, Alexi, für mich, und da werden jetzt die BVB-Fans wieder aufheulen, aber der Klassiker für mich, wenn es denn einen gäbe in Deutschland, ist Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Wie siehst du das, Alexi, den Aufstieg des HSV und diese zurückkehrende Rivalität, die hoffentlich bald eine sein wird?
Ja, das ist natürlich eine gute Nachricht, wie du sagst, für die gesamte Bundesliga, weil ich glaube nicht, dass jeder freut, dass Heidenheim auf Hoffenheim trifft, auf Augsburg, auf Wolfsburg. Und zwar jedes Wochenende haben wir ein Drittel bis vor die Hälfte der Bundesliga-Paarungen, die wirklich nicht sexy sind. Und also auf jeden Fall Respekt vor diesen Mannschaften, die besser gearbeitet haben als die Traditionsmannschaften in den letzten 15, 20 Jahren. Schalke, Hertha, Hamburg, Werder und so weiter, die haben einfach schlecht gearbeitet, jahrelang. Und deswegen sind andere Mannschaften hochgekommen und haben sich auch etabliert. Also wie Augsburg, da muss man schon einen Hut ziehen, weil die schaffen relativ locker fast jede Saison einen Klassenerhalt. Und das ist schon eine Leistung. Und auch Heidenheim wird es vielleicht wieder schaffen. Und das wäre aber nur für die Heidenheimer natürlich eine gute Nachricht, weil die Resonanz nicht so groß ist wie Hamburg. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt, glaube ich, in Deutschland oder mit München. Und wie du sagst, Bayern HSV, gut, das waren die letzten Jahre, wo der HSV noch ganz oben war. 8-0 im Durchschnitt, aber es ist trotzdem ein Nord-Süd-Gipfel. Und also ich freue mich sehr drauf, weil ich weiß auch, Bayern gegen Hamburg in München, wahrscheinlich wird es auch das Auftaktspiel wieder typisch DFL, dann werden wir wahrscheinlich 12.000, 13.000 Zuschauer aus Hamburg haben im Stadion. Und dann ist wieder Stimmung angesagt. Und auch der Zuschauerschnitt wird dann der HSV wieder richtig nach oben kommen. Also es kann nur gute Nachrichten geben, auch wenn man es bei Werder oder St. Pauli anders sieht.
Weiß ich gar nicht.
Ja, gut, bei Werder ist es sogar so, dass mir ganz viele Werder-Fans geschrieben haben, dass sie sich echt jetzt freuen. Am Anfang waren sie schadenfroh und dann hat man am Anfang ein bisschen gelacht, aber jetzt sagen sie auch, es wird wieder Zeit fürs Nordderby. Ich würde nur, lieber Jens, ich finde es ja wahnsinnig rührend, dass du an diesen alten Klassiker erinnerst, aber was wir in den letzten Jahren in München auf die Hose bekommen haben, also da habe ich schon ein ungutes Gefühl erstmal, als die Allianz Arena eröffnet wurde, haben wir ja zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Also da war dieser Bayern-Fluch so ein bisschen gebannt. Aber ganz ehrlich gesagt wird es im ersten Jahr und wahrscheinlich auch im zweiten, wenn es ein zweites gibt, nur darum gehen, die Klasse zu halten. Denn wenn du realistisch bist, der zweite Aufsteiger, der wahrscheinlich Köln heißt, der Relegationssieger und St. Pauli, ansonsten sehe ich einfach auch finanziell überhaupt gar keinen in Reichweite. Augsburg wurde gerade angesprochen. Ich meine, ich bin jetzt 13 Jahre in der Bundesliga. Gefühlt sind Augsburg und Union Berlin erstmal Lichtjahre entfernt. Natürlich wird da auch die eine oder andere Mannschaft sich noch nach unten verirren. Aber selbst Hoffenheim kann ich mir nicht vorstellen, dass die nochmal so eine Katastrophensaison spielen. Also der Klassenerhalt wird schwer genug.
Das wäre aber schon meine Anschlussfrage gewesen, Thomas. Welche Möglichkeiten hat denn der HSV mit diesem immer vollen Stadion? Und ich glaube, der Herr Kühne ist ja nicht mehr mit am Start, aber welche Möglichkeiten hat der HSV tatsächlich? Zum Beispiel jemanden, ich bin kein Davy Selke-Fan, aber ich muss sagen, die Bilanz spricht im Grunde genommen für ihn, dass zum Beispiel der in Hamburg bleibt.
also Davy Selke, habe ich ja vor der Saison gesagt, schießt in der zweiten Liga 15 Tore, wenn er verletzungsfrei bleibt. Jetzt hat er schon 22. Es war ein Segen, weil Glatzel hat sich verletzt. Die Frage wird natürlich sein, finanziell hast du es angesprochen, leistest du dir zwei Strafraumstürmer mit Glatzel und Selke? Das muss man wahrscheinlich budgetär ein bisschen planen. Ich finde Selkes Führungsqualitäten überragend, halte dennoch Glatzel eigentlich für den besseren Fußballer und du brauchst sicherlich auch viel Tempo auf dem Platz, also ein Königsdörfer zum Beispiel, weil du oft auf Konter spielen musst. Du hast es richtig gesagt. Klaus-Michael Kühne hat, der hat Anteile noch, aber der ist fast ausbezahlt. Ich fände es schön, wenn er noch mal leicht was zur Verfügung stellen würde, aber das, was immer alle sagen, die müssen nur da klopfen und er zahlt, das ist nicht so. Aber Stefan Kunz hat recht. Also du brauchst 50% und damit 4 bis 5 Bundesliga erfahrene Spieler, die dir direkt helfen. Und das sei auch gesagt, mit der Transferbilanz dieses Jahr lagen Kunz und Costa jetzt auch nicht nur bei 100% Volltreffern.
Alex, jetzt haben wir den schönen Umstand, dass der HSV wieder da ist. Ich finde natürlich auch, dass der erste FC Köln in die erste Bundesliga gehört. Und dann haben wir aber noch eine ganze Reihe von Vereinen, die auch noch die Möglichkeit haben. Und ich habe ein bisschen in das Volk reingehört. Und das Volk sind zum Beispiel meine Schüler, dann ausgewiesene Bayern-Fans, die sagen, oh Gott, ich möchte nicht nach Elversberg fahren, wo es ein Stadion für 12.000 Leute gibt. Und Alexi, habe ich das richtig verstanden? Respekt für Augsburg, Respekt für Heidenheim. Aber Elversberg brauchst du nicht zwingen in der Bundesliga.
Ja, klar. Also wenn du nächstes Jahr Samstag 18:30 Topspiel Heidenheim gegen Elversberg hast, weiß nicht, wie da der Zuschauer nicht sein wird. Aber mein Gott, wenn die es verdient haben, wenn sie es schaffen, dann haben sie auch verdient. Ich meine, die sind schon sehr konstant geworden, haben eine richtig starke Rückrunde gespielt. Und wenn Mannschaften wie Magdeburg zum Beispiel, aber auch Düsseldorf, der lange mit dabei war, nicht in der Lage sind, da den dritten Platz unterzumauern, dann selbst schuld. Aber es wäre wieder typisch Bundesliga, leider aus den letzten Jahren, dass eine kleinere Mannschaft oder ein Zwerg hochkommt und der schon wahrscheinlich im Januar oder Februar abgestiegen ist, weil er total abgeschlagen ist. Also ich wüsste auch nicht, wie Elversberg da konkurrieren könnte oder wo ein Zweck wäre in der Bundesliga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da die finanziellen Mittel so groß sind. Wo liegt denn jetzt Elversberg? Das ist in der Pfalz, oder?
Es ist in Saarland. Saarland.
In Saarland, also, ja, in Frankreich.
Du schaffst in deiner Heimat.
Ja, ja. In meiner Heimat sogar.
Ja. So gut wie in deiner Heimat. Ich habe ganz wenig, ich habe preciously wenig gesehen von Elversberg, Thomas, aber mir wird erzählt, dass sie richtig gut Fußball spielen.
Die spielen fantastischen Fußball. Also wenn man sich die zweite Liga anguckt, ich finde schon, dass der HSV auch deshalb verdient aufsteigt, weil er den besten Offensivfußball gespielt hat, neben Paderborn. Dann wurde gerade Magdeburg genannt. Ich finde auch da eine Handschrift von Christian Titz. Aber Elversberg ist wirklich eine richtig gute Mannschaft. Und ich muss das auch nochmal hier betonen. Seit 7 Jahren arbeitet dort Horst Steffen. Dass der so wenig bei Traditionsvereinen auf der Agenda auftaucht, wenn es um neue Trainer geht, sei das Schalke, sagt das auch Gladbach, falls Ioane gehen muss, das verstehe ich nicht, weil das ist ein völlig unaufgeregter, cooler Typ, der lässt einen tollen Fußball spielen und du siehst halt in Elversberg, sie haben einen Präsidenten mit dem Herrn Holzer, der hat früher selber in Braunschweig Fußball gespielt, sein Sohn ist da im operativen Bereich tätig, dann haben sie Nils Ole Bog, der findet tolle Spieler, sie haben sich über Woltemade und Wanner einfach einen Ruf erarbeitet, dass sie auch Leihspieler nach vorne bringen und sie haben halt den großen Vorteil, es konzentriert sich im Saarland alles auf den ersten FC Saarbrücken, es gibt keinen Druck in dem Sinne, dass da wütende Fans irgendwo stehen und es gibt auch keinen, der vorbeikommt und erzählt, wie in Köln, er hat 78 das Double gewonnen oder 83 im HSV den Landesmeisterpokal. Das als Mischung, wenn du dann noch ein bisschen finanziell ausgestattet ist, und das sind sie, dann kann das dazu führen, was sie für eine Saison spielen. Aber den Hut kann man ja gar nicht tief genug ziehen vor dem, was Elversberg da leistet. Und ich glaube auch, mit dem Selbstvertrauen, das sie jetzt haben, werden die am Sonntag in Schalke Akzente setzen und das Spiel auch gewinnen.
Ganz, ganz spannend, diese beiden Spieltage in der ersten Liga. Lass uns da hinkommen. Und Alexi, es sind erstaunlich viele Trainerpositionen frei und vielleicht am wenigsten erstaunlich die in Leverkusen. Ist das jetzt einfach eine ganz natürliche Entwicklung gewesen, dass das auch zwischen Real Madrid und Leverkusen komplett friktionsfrei vonstatten gegangen ist, Xabi Alonso geht? Aber was hinterlässt Xabi Alonso, wenn Wirtz, egal wohin geht, vielleicht bleibt er ja auch, aber ich glaub's nicht, und wenn Jonathan Tah, warum auch immer, zu den Bayern geht, ist dann alles im Arsch in Leverkusen oder hat Xabi Alonso doch was aufgebaut, womit jetzt dein Landsmann Cesc Fabregas möglicherweise weiterarbeiten kann?
Ja, also es muss ein Nachfolger für Alonso sein, der Alonso Philosophie zeigt und die gleiche Persönlichkeit. Und Cesc Fabregas wäre, glaube ich, schon der geeignete Kandidat dafür. Sollte ein Erik ten Hag zum Beispiel kommen, dann müsst du fast wieder bei Null anfangen, weil er komplett andere Spielphilosophie hat. Also da muss er sitzen eigentlich mit Fabregas. Ansonsten sehe ich schon relativ schwarz für Leverkusen, weil ja, ich bin auch wieder schwermäßig nächste Saison und ich glaube schon, dass zwei Drittel der Mannschaft der Stammelf gehen wird. Man spricht immer von den drei gleichen, also Tah, Wirtz, Frimpong, aber du hast auch Grimaldo, der sicher gehen wird. Vielleicht auch ein Schick. Also dann hast du die komplette Achse auf jeden Fall, die wegfällt, bis auf den Torwart, den ich auch nicht für Weltklasse halte. Also da wird sich schon einiges bewegen, Leverkusen, aber nicht unbedingt in die richtige Richtung. Und es wird schwer für Leverkusen, weil es waren schon zwei glorreiche Jahre, vor allem 23-24. Ich finde schon, dass es diese Saison schon auch stark war. Rein Punkteschnitt von Leverkusen in der Bundesliga. Der Champions League war schon sehr enttäuschend, weil da hat sich Xabi Alonso komplett verpokert, taktisch gesehen gegen die Bayern, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Pokal gegen Bielefeld auszuscheiden, ist natürlich auch ein Makel, muss man schon ganz klar sagen. Aber im Großen und Ganzen ist die Bilanz hervorragend von Alonso. Und wird sicherlich auch schwer zu schlagen sein. Ich meine, für seine Nachfolger, was die Ergebnisse betrifft, was die Spielweise betrifft, weil die Saison 23-24 ist historisch gewesen. Und zwar nicht nur, weil sie Meister wurden, weil sie aber auch ohne Niederlage und einen sauberen, attraktiven Fußball gezeigt haben, sodass sie viele Herzen in ganz Deutschland gewonnen haben. Aber sie können schnell wieder weg sein in den nächsten Monaten.
Also nicht, dass es mir nicht wurscht wäre, Thomas, aber ich habe diese unter Anführungszeichen Befürchtung auch, ja, dass da natürlich hat Leverkusen Kohle und das ist attraktiv für einen Coach, denke ich, oder bin mir eigentlich sicher, dass er einen Champions League Teilnehmer übernimmt. Aber du bist ja zumindest räumlich ganz nah dran an Leverkusen. Die Saison, gebe ich Alexia auch völlig recht, die wird dann vielleicht nicht schlecht. Das war eine sehr, sehr gute Spielzeit, die gehabt haben in der Bundesliga. Wie siehst du die Leverkusener Chose?
Ja, sehr vieles, was Alexis gesagt hat, kann ich unterstreichen. Ich finde, dass seit Februar, seit diesem 0-0 gegen die Bayern, wo sie sie an die Wand gespielt haben, wie ich das selten gesehen habe, dass irgendwas in Leverkusen in Schieflage gekommen ist. Also Alonso, der gefühlt bis dato einfach alles richtig gemacht hat, hat 3,5 Spiele wirklich vercoacht. Das Hinspiel in der Champions League, wo er zum dritten oder vierten Mal defensiv spielen wollte und ich glaube, Kompanie genau damit gerechnet hat. Das Heimspiel gegen Werder in der Bundesliga und dieses Pokal aus, was ja völlig verdient war. Hättest du jetzt den Pokal gewonnen oder die Möglichkeit dazu, dann wäre es eine gute Spielzeit gewesen. So war es doch am Ende ein bisschen enttäuschend. Er hat auch ein paar Spieler auf dem Weg verloren. Wie Hoffmann, wie Andrich, wie Schick. Und deshalb glaube ich, war es jetzt... Was sagst du?
Boniface vor allem, ja.
Ja, ja, genau, Boniface auch. Also Boniface und Schick, beide Mittelstürmer. So war es jetzt am Ende, finde ich, noch gerade die letzte Ausfahrt, die man erwischt hat, dass es ein guter Abschied war, denn was er hier geleistet hat insgesamt, war unglaublich. Ein Wort zu Tah. Ich finde, dass Tah ein super Spieler ist. Ich verstehe nicht, dass er zu den Bayern geht. Also mir wäre das ja zu blöd. Letztes Jahr ist es an 5 Millionen gescheitert. Die Bayern haben eine Kohle rausgeschmissen und holen die dann nicht, weil sie keine 30 Millionen zahlen wollen. Es ist wieder das übliche Bayern-Beuteschema. Da ist einer, der wird mir gefährlich. Auch die haben 2-3 gute Spieler, dann kaufe ich die. Tah und Wirtz wollen sie ja. Wobei da im Moment scheint es ja ein bisschen schwieriger zu werden. Und auch da hat Alexis recht. Es ist ja nicht damit getan zu sagen, okay, wir holen jetzt einen Spanier. Ich denke, es läuft auf Fabregas raus. Und das wird dann wieder genau so. Also du Die Bayern haben ja den Vorteil, sie kaufen die besten Spieler der Konkurrenz, wo sie wissen, die funktionieren in der Bundesliga. Leverkusen muss ja jetzt überall wieder scouten, um zu gucken, dass man diese Spieler ersetzt. Und ja, wenn Wirtz noch ein Jahr bleiben würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie zumindestens, und das haben sie ja in diesem Jahr auch lange in der Liga der Bayern mitspielen können, ohne Wirtz und Tah für mich keine Chance, im nächsten Jahr Meister zu werden.
Ich habe Jonathan Tah, bin kein Fan, aber irgendwie habe ich gedacht, in die Barcelona-Verteidigung, ich würde ihn schon gern.
Ja, aber da geht's ja, um das Einschreiben.
Ach so, ja, ja, gut.
Der wollte nach Barcelona, aber die können ihm nicht garantieren, dass sie ihn einschreiben können.
Ah, gut, da muss ich jetzt mal, da müssen wir eine kurze Pause machen, Thomas.
Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
Ja, die Big Show 711 geht weiter mit Thomas Wagner und mit Alexi Menüsch und die Bayern, ein paar Bayern, Alexi, haben sich aufgemacht nach Ibiza, um dort zu feiern. Frank Schmidt von Heidenheim sagt, es ist mir doch wurscht. Die werden Hoffenheim natürlich trotzdem besiegen. Ich finde die ganze Gemengelage bei Bayern, Alexi, im Moment ein bisschen komisch. Jetzt hat sich Thomas Müller verabschiedet mit einem Witz. Naja, ich bin nicht am Boden gelegt vor lauter Lachen, aber Thomas Müller darf alles. Aber ich finde die Mannschaft nicht greifbar irgendwie, oder den ganzen Verein im Moment nicht greifbar. Ich weiß nicht, wer gegen wen, ob Max Eberl gegen Uli Hoeneß oder doch nicht. Ist bei Bayern alles gut, Alexis, glaube ich, meine Frage.
Wird alles gut, wenn Max Eberl entlassen wird, ja.
Glaubst du?
Nein, das ist klar, dass es massiv unter Druck steht, und das ist meine Devise jetzt für die nächsten Tage und Wochen. Sollte Florian Wirtz nicht zu Bayern München kommen in diesem Sommer, dann wird Max Eberl entlassen.
Warum sollte Florian Wirtz zum FC Bayern München gehen? Das verstehe ich auch nicht. Er ist mit Leverkusen deutscher Meister geworden. Für mich zwei Optionen. Geh mit Xabi Alonso zu Real Madrid oder meinetwegen bei Manchester City, die ich möchte, geh halt zu Pep Guardiola, Alexi. Das sind doch zwei wunderbare Optionen.
Nee, zu Pep würde ich nicht gehen. Jetzt einmal verstehe ich nicht, dass der Pep nicht endlich mal aufhört. Ja, der ist eh schon komplett satt. Also wenn, dann zu Liverpool oder Real, aber nicht zu City. Ja, Bayern tue ich mir ein bisschen schwer, auch wenn er ein Ausnahmespieler werden soll oder ist, aber das muss ich noch in der Champions League sehen, das habe ich noch nicht gesehen von ihm oder in der Nationalmannschaft. Warum er oder kann er mit Musiala wirklich kombinieren und harmonieren? Da habe ich wirklich meine Zweifel noch. Und anstelle von Bayern würde ich eher schon auf oder aus Musiala der Spieler der kommenden Jahre machen, um was jetzt alles geht. Du hast natürlich auch einen Olise, der auch Weltklasse ist. Und du kannst einen Sané und Coman relativ entspannt ersetzen. Du hast jetzt 3 Monate Zeit und du kannst noch einen linken Flügelspieler finden. Aber mit Wirtz musst du dein komplettes System umstellen. Die 2 Zehner, die man so hört oder liest, ob es wirklich funktionieren kann, habe ich wirklich meine Zweifel. Und deswegen, ich rede jetzt aus Bayern-Sicht, würde ich den nicht holen, genau wie Jonathan Tate, weil er für mich alles andere als Weltklasse ist. Sorry, Thomas, aber da bin ich anderer Meinung. Er ist noch langsamer als Mats Hummels, also bitte nicht.
Naja, das kann ich, ich akzeptiere alles, was du sagst, weil du ein Fachmann bist, aber ich glaube, dass Tah deutlich schneller ist als Hummels. Er sieht nur teilweise auf den ersten Bewegungen, weil er auch sehr muskulös ist, sieht er manchmal so aus wie so ein schwerer Wendetanker. Ich finde schon, dass er sich verbessert hat, aber wir können ja auch anderer Meinung sein. Ich bin aber deiner Meinung, ich verstehe Wirtz auch nicht so ganz, weil du hast in Leverkusen die deutsche Meisterschaft mit einer deutschen Mannschaft gewonnen, die nicht Bayern München heißt. Wo ist jetzt der Anreiz, bei Bayern Meister zu werden? Klar, du kannst natürlich sagen, Bayern als Top 5 Club in Europa hat jedes Jahr die Chance, in der Champions League weit zu kommen, das ist klar, aber Wirtz ist auch in der Vergangenheit nicht aufgefallen, dadurch, dass er auch schon in seiner Jugend, also in Köln gespielt hat. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, das ist einer, der automatisch sagt, oh, die Bayern, das sind mein Traumziel. Und Uli Hoeneß, der alte Fuchs, hat gesehen, dass die Schwachstelle der Vater ist. Also das scheint dem Vater schon sehr zu imponieren, dass er ihn da permanent einlädt und das weiß ich nicht alles. Aber ich bin bei euch. Also Ich würde, sehe zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst das eine Jahr noch in Leverkusen, weil du sagst, vor der WM möchte ich jetzt keine Experimente eingehen. Oder du gehst ins Ausland, weil das hat er absolut drin. Er hat jetzt vielleicht noch nicht in der Art und Weise in der Champions League und in der Nationalmannschaft überragt, wie wir das kennen. Aber es gab doch Spiele wie zum Beispiel gegen Spanien nach seiner Einwechslung oder auch in der Champions League, wo er das angedeutet hat. Also ich würde eigentlich auch denken, Real Madrid oder ein Premier League Club. Warum auch nicht Liverpool? Die sind ja anscheinend auch an ihm dran. Warum soll das nicht reizvoll sein? Und das Nächste, was ich so kurios bei Max Eberl finde, ich habe das ja auch schon oft hier gesagt, in Gladbach hätte ich den nachts angerufen, hätte gesagt, ich stehe auf der Autobahn, kannst du mich abholen können? Ich fand den einfach so einen geilen, sympathischen Typen. Irgendwie passt ja nichts zusammen, was er sagt. Also er sagt vor dem Gladbach-Spiel, die dürfen nicht irgendwie nach Ibiza fahren, weil das den Wettbewerb verzerrt. Für Gladbach geht's aber um gar nichts mehr eigentlich. Und jetzt, wo es für Heidenheim und Hoffenheim um alles geht, da dürfen sie fahren. Das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Die Sache an sich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich kein Bayern-Freund bin, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ob die sich jetzt Samstag, Sonntag in München eingeben oder auf Ibiza, die sind seit Dienstag wieder im Training, das sind Top-Profis, also da würde ich mich null drüber aufregen, bin ich vollkommen bei Frank Schmidt. Aber diese Erklärung, die passt überhaupt nicht zusammen. Und man muss als Bayern natürlich immer beachten, was würden denn die Bayern sagen, wenn der Gegner eines Konkurrenten, weil er die Klasse vorher gehalten hat, dahin fährt. Das fänden die wahrscheinlich auch nicht so lustig. Es geht halt immer um gewisse Signale.
Ja, okay. Ich habe noch eine Anmerkung. Also ich dachte, Alexi, dass du dazu kannst, sag bitte gern noch was. Aber ich habe noch eine Frage zu Musiala. Und ich sehe das natürlich jetzt mit meiner Barcelona-Brille. Auch die letzten Spiele, die ich von Lamine Yamal gesehen habe. Und ich gehe jetzt bis in die Schiene von Martin Konrad, der natürlich aus Österreich auf die deutsche Bundesliga schaut und uns ja auch schon oft gesagt hat, naja, vielleicht sieht man in Deutschland Manuel Neuer immer noch deutlich besser, als er ist. Vielleicht ist Joshua Kimmich in Deutschland Weltklasse, aber außerhalb nicht. Ich glaube, das sagt auch Thomas Wagner ab und zu. Aber Alexi, ist Jamal Musiala, und es macht mir Spaß, ihm zuzuschauen. Aber wenn ich ihn mit Lamine Yamal vergleiche, natürlich ein bisschen andere Position. Aber ich frage mich, wird Musiala nicht von den deutschen Medien und also auch uns besser gemacht, als er eigentlich ist?
Und ja, natürlich, aber das ist ja typisch deutsche Medien. Also wenn man die deutschen Medien liest, hätte man mit Thomas Müller noch 5 Jahre verlängern sollen, obwohl er seit 3 Jahren keine Leistung mehr bringt, weil er einfach auch durch ist. Er hat über 700 Spiele, der war nie verletzt und hat jedes Jahr 65 bis 70 Spiele bestritten. Also ist irgendwann klar, dass es nicht mehr weitergeht. Und bei Musiala ist es auch so. Oder bei Sané, ich finde, er viel zu gut wird über ihn berichtet in den letzten Tagen, weil er gut gespielt hat gegen Bochum, Cottbus und Eisenhüttenstadt. Also bitte, Leute, in der Champions League hat er komplett versagt, wieder einmal. Und er muss einfach weg. Und dass jetzt er noch den Berater wechselt in dieser Phase, wo eigentlich alles klar war, das ist eigentlich eine Chance für Bayern, ihn doch noch nicht zu verlängern. Weil er passt genauso gut zum FC Bayern wie Max Eberl, nämlich gar nicht. Seine Körpersprache, seine Einstellung, seine Mentalität geht einfach nicht. Und deswegen hoffe ich noch, dass er geht. Und er wird für mich in den deutschen Medienberichterstattung viel zu gut bewertet. Und Musiala, er ist schon gut. Also ich sehe es ja auch in Frankreich, wie über ihn berichtet wird. Er hat auch viele Fans im Ausland. Und er hätte schon das Ballon d'Or-Format irgendwann. Nur vielleicht mit einem anderen Trikot. Weil wenn man die Ballon d'Or-Liste sieht, dann war der letzte Ballon d'Or-Sieger aus München, also vom FC Bayern, vor 45 Jahren mit Karl Rummenigge. Seitdem keiner. Und weil Bayern vielleicht nicht diese Ausstrahlung hat, eine Real, Barca oder Liverpool im Ausland oder diese mediale Aufmerksamkeit. Musiala ist schon ein aufstrahlender Spieler, glaube ich, aber ihm fehlt noch der Kick, dass er in den ganz großen Spielen auch herausragend spielt. Er hat immer wieder viele Fehler drin, finde ich. Man hat auch gesehen, gegen Bayern war auch dran, Inter Mailand auszuschalten. Also hat nicht so viel gefehlt ohne Musiala. Und deswegen sage ich bei Musiala noch abwarten, noch 1-2 Jahre, um zu sehen, wirklich, ob er ein Ausnahmespieler ist und ob er das große Format verdient hat. Aber wie gesagt, ich habe da Zweifel, ob er die richtige Entscheidung war von ihm, so langfristig bei Bayern zu verlängern, wenn er dieses Image im Ausland haben will, wie Lamine Yamal, der momentan, wie du sagst, Jens, Lamine Yamal schon mit 17, der schon betrachtet als der künftige Ballon d'Or, und zwar für jedes Jahr. weil es geht in und dann lange nichts mehr sozusagen.
Thomas, dein Verdikt zu Jamal Musiala?
Ja, auf dem Weg in die absolute Weltklasse, für Bayern eine wichtige Vertragsverlängerung. Ich glaube, da gibt's auch dann so eine Grundsatzfrage. Ich glaube, wenn du ein internationaler Weltsuperstar werden willst, auch von den Abrufzahlen, und er hat eigentlich alle Voraussetzungen, dann musst du wahrscheinlich irgendwann in England spielen. Ich glaube, das liegt auch gar nicht daran, wie in der Bundesliga sagen die immer, ja, warum haben wir denn irgendwo nicht so eine Popularität wie die Engländer oder die Spanier, wie in unserer Bundesliga. Ich glaube, die Bundesliga ist einfach für die ausländischen Betrachter langweilig, weil in 20 Jahren wird Bayern 19 Mal Meister. Das ist halt kein Titel, der irgendwann, also wenn du englischer Meister wirst oder selbst spanischer Meister, das stellt im Ausland einen anderen Wert dar. Musiala hat alles, was man braucht für Weltklasse. Deshalb auch eben, was Alexis gesagt hat, stimmt. Wirtz und Musiala, nehmen die sich nicht sogar ein bisschen was weg in ihren Stärken? Bei Sané bin ich auch dabei. Ich verstehe es überhaupt gar nicht, wie man da noch auf die Idee kommen kann, zu verlängern, weil er einfach in seiner Bayernzeit nur enttäuscht hat, obwohl er auch hervorragende Anlagen hat. Und dann wechselt er kurz vorher auch nochmal einen Berater. Also ist für mich unverständlich und ich frage mich die ganze Zeit, wen wollen sie denn eigentlich einsparen? Weil ich höre Wirtz hier und dann der wird noch verlängert und bei Müller ist es dann am Geld gescheitert. Ja, bin mal gespannt.
Tja, eine Sache ist noch offen, eine richtige Sache. Alexi, wir kommen zum Schluss, aber dein Lieblingsthema ist ja immer der BVB und wenn der BVB sich nicht ebenso dämlich anstellt wie vor zwei Jahren zu Hause gegen Mainz, jetzt gegen Kiel, dann wird der BVB tatsächlich noch die Champions League erreichen. Und ganz ehrlich, Alexi, das ringt mir Respekt ab, nachdem wie schlecht das gelaufen ist für den meisten Teil der Saison. Dir auch?
Mittlerweile muss ich zugeben, ja, weil ich glaube, vor 10 Spieltagen waren sie ganz weit weg, 10 Punkte von Tabellenplatz 4 entfernt, Tabellenplatz 11, soweit ich weiß, damals. Nach den Niederlagen, ich glaube, in Augsburg und in Bochum, also war auf jeden Fall eine ganz schreckliche Zeit. Und dann das Weiterkommen gegen Lille in der Champions League hat den richtig so einen Schub gegeben für den Rest der Saison. Und jetzt hört man nie weniger vom gewaltigen Umbruch im Sommer in der Mannschaft, aber auch in der Führungsetage. Aber irgendwie bin ich froh, wenn ich neutral die Bundesliga betrachte, die Konkurrenzfähigkeit in der Champions League, weil in der kommenden Saison hättest du die Bayern, die dabei sein werden, also dabei meine ich mithalten werden. Dann hast du Leverkusen, mit welcher Mannschaft? Dann hast du Freiburg und Frankfurt, sollte Dortmund jetzt nicht schaffen. Freiburg noch nie in der Champions League gewesen. Frankfurt zu grün, zu jung, haben wir in der Europa League wieder gesehen. Dann hast du womöglich drei deutsche Mannschaften, die zwischen Platz 25 und 36 landen. Dann ist es schon in dieser Saison sehr enttäuschend gewesen, das Abschneiden der deutschen Clubs. Der UEFA-Wertung verliert man wieder an Boden. Und wenn du Dortmund, ja Bayern und vielleicht doch ein Stück eher als Leverkusen, als man denkt gerade, dann kann man schon hoffen, dass alle drei Achtelfinale einziehen in der Königsklasse. Mir ist auf neutraler Sicht, wie gesagt, lieber Dortmund als Freiburg auf Platz 4 oder Freiburg oder Frankfurt, weil wie gesagt, Frankfurt wird wieder Ekitike verlieren und dann sich nur mit jungen, talentierten Spielern verstärken. Das wird einfach nicht reichen, um in der Champions League mitzuhalten.
Intellektuell verstehe ich das komplett, was Alexi sagt. Thomas, vom Herz her würde ich es dann schon ganz sexy finden, wenn Freiburg tatsächlich in die Champions League käme. Ich hatte die ganze Saison über nie den Eindruck, dass die so super spielen. Aber irgendwie gewinnen sie dann halt ihre Spiele und können jetzt, wenn sie Frankfurt schlagen, die Frankfurt überholen, die sich ja am meisten in den Arsch beißen müssen. Wie siehst du diese Dreierkonstellation, Thomas?
Erstmal auch da wieder Zustimmung, also Leipzig sang- und klanglos in der Champions League, wenn auch schwere Gegner, und bei Stuttgart wird dann so gesagt, ja, so unerfahren, also wenn du als Bundesligist bei 36 Mannschaften nicht unter die ersten 24 kommst, da muss ich sagen, das muss man sich schon sehr schön reden, um das noch irgendwie zu erklären mit mangelnder Erfahrung oder sowas. Ja, Freiburg. Kurios. Freiburg gewinnt alle Spiele, die sie gewinnen müssen, gegen Mannschaften, die weniger Budget und weniger Erfahrung haben als sie selbst. In Freiburg wird übrigens mittlerweile auch ordentliches Geld bezahlt. Also Freiburg unterliegt ja immer noch zwei Fehlurteilen? A, dass da mit Nüssen oder mit Weintrauben bezahlt wird. Also die haben mittlerweile ein richtig solides finanzielles Fundament, was sie sich selber aufgebaut haben. Und es heißt immer, die spielen so tollen Fußball, die Breisgau-Brasilianer. Das sehe ich eigentlich auch nicht so. Das ist eine sehr organisierte Mannschaft. Die hat mit Grifo einen wunderbaren Fußballer. Die sind sehr intensiv. Aber dass das eine Mannschaft ist, die jetzt spielerisch die alles vom Himmel holt, das finde ich jetzt gar nicht so. Waren lange chancenlos gegen die Spitzenteams, haben aber zuletzt gegen Leverkusen ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich finde die Atmosphäre in Frankfurt im Europapokal schon was ganz Besonderes, aber ich habe schon irgendwie auch ein Herz für so besondere Geschichten, und dass Julian Schuster, der vor 12 Jahren mit seinem Eigentor gegen Schalke die Champions League damals mit verhindert hat für Freiburg, dass der in seinem ersten Jahr alles übertreffen würde von Christian Streich und in die Champions League kommt, das hätte schon eine wahnsinnige Leistung. Also ich mag beide. Ich glaube, dass Frankfurt eine bessere Chance hätte zu bestehen, aber Freiburg, das wäre schon irgendwie ein Märchen. Also könnte ich damit schon was anfangen.
Also es gibt noch Spannung an diesem Samstag und dann natürlich auch am Sonntag, wenn es um den Aufstieg geht. Alexi, wirst du, in Frankreich gibt es ja keine Spannung für irgendwas. Doch, der Kollege Kaiser von der Bild-Zeitung hat mich gefragt, weil ich fahre schon am 22. mit dem Zug nach Paris, und ich glaube am 24. ist im Parc des Princes das französische Pokalfinale. Und Kaiser bewirbt sich um Karten und hat mich gefragt, im Stade de France, genau, hat mich gefragt, ob ich da mitkommen möchte, und gesagt, weiß ich nicht, PSG gegen Reims ist es, glaube ich. Hätte ich da ja sagen sollen, Alexi, ist das ein sehenswertes Spiel?
Das ist immerhin die beste Mannschaft Europas, oder? Was willst du eigentlich?
Okay, gut.
aber auf der anderen Seite hätte ich gesagt, Prinzenpark macht das unbedingt, weil es ein Erlebnis. Und Coupe de France hat auch seine Tradition. Reims war ja zweimal im Finale im Europapokal des Landesmeisters. Und dann im Geburtsjahr, so Ende der 50er.
Ja.
Und nicht vergessen, aber die spielen auch in den Klassenerhalt gerade. Aber die Stade de France ist schwer zu erreichen, da musst du nur so viel laufen, sind auch nicht sicher, weißt du noch damals die Vorkommnisse bei Real gegen Liverpool. Also, wie du willst, 50-50. Aber wenn du am 31. Mai nicht in der Allianz Arena bist, dann kannst du schon mal den vielleicht künftigen Champions League-Sieger sehen, ja. Live.
Ja, na, das werde ich nicht sein, weil ich da in Paris bin. Aber das ist noch ein Zeitl hin. Thomas, an diesem Wochenende, wo werden wir deine sonore Stimme hören?
Ich habe tatsächlich an diesem Wochenende, habe ich größtenteils frei, weil ich alles schon übererfüllt habe.
Ach was.
Ja. Ich
fährst mit deiner Tochter zum Wasserball in die Niederlande. Nee.
Ich werde für Magenta noch unterwegs sein, aber habe dann noch Europapokalwochen. Ich mache das Europa League-Finale in Bilbao, das Conference-Finale in Breslau, und ich bin für Magenta auch beim DFB-Pokalfinale. Also ich habe noch ein paar Finalwochen vor mir. Und dann, du glaubst es nicht, einfach mal zwei Monate Urlaub.
Das heißt, die Club-WM findet ohne Thomas Wagner statt. Weiß nicht, ob ich das durchgehen lassen kann, aber gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Danke, Thomas. Danke, Alexi.
Ich habe nur eine Frage an Alexi.
Ja, bitte.
Alexi, ist denn dein Inter-Mailand-Trikot schon angekommen?
Nee. Oder hat meine Frau schon verbrannt? Genau so.
Ich bin sehr, sehr zynisch gewesen, nachdem Inter gegen Bayern gewonnen hat. Ich habe gesagt, ich befürchte jetzt, dass die Champions League gewinnen. Ich hoffe, ich halte tatsächlich einfach nur wegen Luis Enrique PSG die Daumen, und wegen dir natürlich, Alexi.
Schau mal. Aber man muss trotzdem sagen, wie Inter die beste Offensivmannschaft dieses Kontinents bezwungen hat, das war ja kein italienischer Catenaccio. Also das hat mir in Sachen Willensstärke und Dagegenhalten, hat mir das schon imponiert. Das darf man ruhig mal so sagen. Also Inter spielt eine bärenstarke Champions League.
Ja,
und ich freue mich sehr für die Rosso Blu. Bologna hat gestern den italienischen Pokal gewonnen. Seit 74 der erste Titel. Sowas finde ich geil.
Aber Thomas, nur für dich. Ich hatte mit einem Kollegen von France Football, den Chef, der jetzt in Rente ist, der schon HSV-Fan ist, oder zumindest Anhänger, also er schaut jedes Spiel an, aus seiner Bretagne, kann kein Wort Deutsch, ja. Und ich habe ihm die Frage gestellt, was glaubst du, vor 2 Jahren, steigt er der HSV auf oder gewinnt Paris die Champions League? Und vielleicht haben wir innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen beides.
Okay, ja, das wird, mein lieber Mann, sag bitte schöne Grüße an diesen Kollegen, dafür bewundere ich ihn.
Ja, ich auch.
Ausgezeichnet. Und dann danke Thomas, danke Alexi, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 711.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
Die Big Show 711. Ich habe nicht nachgeschaut, das könnte man wieder anfangen, mein lieber Michael Körner. Das Jahr 711, was es da gegeben hat. Ich begrüße dich dennoch, nein, umso mehr. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens. Du weißt wirklich nicht, was im Jahr 711 war?
Wollen wir da Live-Recherche betreiben dann gleich? Ich glaube, wir müssen es fast. Aber lass mich zuerst die Frage an dich stellen. Ich bekomme in letzter Zeit immer wieder Pressemitteilungen des FC Bayern München, wenn sie ein Spiel mit 1 oder 3 Punkten gegen irgendein nicht ganz so tolles Team gewonnen haben, gehen die wirklich so am Zahnfleisch, dass man sich, ich glaube, gegen Ludwigsburg war es, bei allem Respekt für Ludwigsburg, aber gehen die so am Zahnfleisch, dass sie sich wirklich über jeden Sieg freuen müssen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es das Gehen auf dem Zahnfleisch ist, weil das kann es ja eigentlich jetzt nicht mehr sein bei der nicht mehr so großen Belastung durch Pflichtspiele. Wenn ich mir die Reaktion von Coach Gordon Herbert nach dem Ludwigsburg-Spiel so anhöre, dann ist das eher eine Einstellungssache. Und ich habe das Spiel ja gegen den MBC gemacht, ich habe das Spiel gegen Ludwigsburg gemacht und es ist schon frappierend, mit wie wenig Bock die momentan spielen. Also das hat gar nichts mit Energie, also natürlich schon was mit Energie zu tun, aber nicht, weil sie jetzt Doppelspieltag Euroleague Barcelona und Panathinaikos gehabt hätten, sondern einfach, das ist zu soft, wie Gordon Herbert das ja selber gesagt hat. Gegen Ludwigsburg war es, also die erste Halbzeit war, ich habe on air gesagt, eine Frechheit. Mhm. Man muss mit solchen Worten immer aufpassen, wenn man Teams und Spieler, der ja dann offensichtlich auch beleidigt. Also das ist ja tatsächlich eine Beleidigung, was ich dann sage.
Und zwar buchstäblich, ja.
Ja, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, soll ich es jetzt wirklich sagen? Und habe mich dann durch die erste Halbzeit durchgeschwurbelt, sage ich mal, mit ui, da fehlt's aber an Bock und heieiei und defensiv ist das ja gar nichts und offensiv ja irgendwie auch nicht. Und dann wurde es immer schlimmer. Ja, und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist hier eine Frechheit. Also man hat ja immer so ein bisschen, sowas sagt man ja eigentlich sehr selten. Ne? Also mir fiel aber dann auch beim besten Willen nichts anderes mehr ein. Und weil eben ja auch der Vergleich mit Ludwigsburg es nahelegte, wirklich diese Unterschiede in der Einstellung, also in der Bockhaftigkeit, weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, zu erkennen war. Weil Ludwigsburg hat einen 7-Mann-Kader momentan. Ja. Die Bayern haben einen doppelt so großen Kader. Und diese 7 Ludwigsburger, die haben sich einfach da komplett reingehängt. Haben natürlich hinten raus verloren aufgrund ich habe Ludwigsburg jetzt 4-mal in Folge gemacht. Sie haben in Chemnitz ein Spiel verloren, was man eigentlich nicht verlieren kann. Es ist eigentlich nicht möglich. Sowohl, also rein technisch schon schwierig, mit 1,7 Sekunden vor dem Ende, Einwurf des Gegners, man führt mit 2 Punkten Einwurf des Gegners unter dem Korb des Gegners, also ne, der Gegner muss quasi übers ganze Feld rüber. Das haben sie verloren, weil sie bei diesem Einwurf ein Foul begehen und jetzt gegen die Bayern begeht eigentlich einer derjenigen, der keine Ballverluste begeht. Und Ludwigsburg ist übrigens eine Mannschaft, die sehr wenig Ballverluste begeht, die wenigsten in der Liga, begehen sie einen Ballverlust. Also sie schenken den Ball weg, also durch noch einen ganz dummen Ballverlust. Also wirklich so dumm, dass es, also ich habe selten sowas gesehen. Ja, und da verlieren sie dieses Spiel. Also das ist super, super. Also die Bayern müssen sich für die Playoffs, der Vorteil für die Bayern ist, die spielen jetzt am Samstag, Spiel 1 im SAP-Garden, und sie spielen gegen den Sieger des Spiels von heute Abend. Also heute, sage ich jetzt mal, ist ja Donnerstag, Aufzeichnung für den Moment. Und da spielt ja der MBC gegen Oldenburg im Play-in-Spiel im letzten um diesen 8. Platz. Das heißt also, der Sieger dieses Spiels fährt morgen nach München, um dort zu übernachten, von Freitag auf Samstag, um dort dann Spiel 1 zu spielen. Also da zählt dann wirklich nicht mehr, ne, die Energie bei den Bayern, sondern da müssen sie eigentlich dreimal so viel Energie haben wie der Gegner. Ich weiß nicht, ob sie sich momentan so zusammenreißen können. Das Fehlen von Carson Edwards macht sich tatsächlich bemerkbar, dass der auch so ein bisschen immer da die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Also mir gefallen die momentan also überhaupt gar nicht.
So, und jetzt frage ich dich jetzt nicht nur in Bezug auf Gordy, aber ganz generell in Bezug auf Coaches, die sich nach Matches hinstellen und sagen, da hat uns die Energie gefehlt oder der Antrieb, meine Spieler meinetwegen bocklos. Aber das ist doch die ureigenste Aufgabe des Trainers. Und so sehr ich es verteufelt habe, dass Hansi Flick Trainer bei Barcelona geworden ist, ich muss mich komplett revidieren, weil offenbar haben diese Spieler immer und überall Lust, Fußball zu spielen. Und ich verstehe nicht, wie sie einen Trainer danach hinstellen kann und sagen, naja, die haben keine Lust gehabt. Ganz ehrlich, dann ist es aber dein Fehler.
Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also natürlich ist ein Trainer zu einem Großteil Kommunikator und Motivator. Ne? Das ist ja so. Also der macht natürlich auch den taktischen Kram, aber er hat ja auch eben, gerade für Taktik haben ja viele ihre Assistenztrainer, ne? Die noch näher dran an aktuellen Taktiken sind, an der Gegnerbeobachtung sind. Dass Gordon Herbert sich nach dem Spiel gegen Ludwigsburg hinstellt und sagt, also wenn ich mir, er hat offiziell Wortlaut, wenn ich mir ein Eis an der Eisdiele hole, dann ist das nicht so soft wie diese Mannschaft. Also wenn du schon, also das ist für Gordon Herberts Verhältnisse ein Ausbruch. Ja, also er hat während dieses Statement ist mehrere Sätze lang und es ist insgesamt die härteste Kritik an der Mannschaft in dieser Saison. Und das ist natürlich wohl kalkuliert. Das ist ja nicht aus irgendeinem schwachen Moment raus, sondern das hat er sich natürlich jetzt vor Beginn der Playoffs, nach Ende der regulären Saison als Zeitpunkt ausgesucht, weil das ja auch in den letzten Partien schon zu erkennen war. Ja, also ich habe das MBC-Spiel angesprochen. Die haben generell seit dem Aus in der Euroleague eigentlich nicht mehr so wirklich Fuß gefasst in der BBL. Sie gewinnen zwar irgendwie da ihre Spiele, aber halt wirklich, also mit Ach und Krach, das MBC-Spiel hätten sie ja verlieren müssen. War ja eine Schiedsrichterfehlentscheidung am Ende. Und insofern denke ich mal, dass er sich was dabei gedacht hat. Ob das jetzt hilft, ob die Mannschaft jetzt plötzlich am Samstag richtig losballert. Ich meine, sie spielen im SAP-Garten, das mögen sie deutlich mehr als im BMW-Park. Sie werden die gesamten Playoffs dort spielen. Mhm. Das ist sicherlich eine große Hilfe und für die Gegner auch nochmal einschüchternder als der BMW-Park, glaube ich, weil dieser Garten einfach an sich schon mal mit 11.200 Zuschauern anders wirkt als der BMW-Park mit seinen 6.000. Insgesamt so, also das ist, denke ich mal, noch ein krasserer Heimvorteil. Aber ja, irgendwie ist da momentan der Wurm drin bei denen. Also jetzt ist der Erstrundengegner entweder MBC oder Oldenburg. Da glaube ich jetzt nicht, dass sie daran scheitern werden. Dann kommt das Halbfinale, Sieger aus Chemnitz gegen Heidelberg.
Geschenkt.
Das ist vielleicht schon ein bisschen ruppiger, aber auch noch nicht the real deal. Und da muss man mal gucken, also für den Fall, dass sie ins Finale kämen. Erste Runde ist Ulm gegen Berlin. Das sind sicherlich zwei Kandidaten, die wer da durchkommt, das ist aus meiner Sicht der Favorit fürs Finale. Muss sehen. Wird spannend.
Liebe börsennotierte deutsche, aber gerne auch ausländische Unternehmen, wenn ihr ebenso oft von Michael Körner in der Big Show von Sportradar 360 genannt werden wollt wie SAP und BMW, schreibt mir Steilpass@sportradar360.
Oder schreibt mir. Also ich. Also ich bin gerne bereit, Namen zu sagen gegen Geld. Das ist für mich das allergeringste Problem.
Michael, ich habe es letzte Woche kurz angesprochen in einem Segment, das du natürlich noch nie gehört hast, zu Recht. Das heißt, The Remains of the Week, da mache ich einen Monolog. Ich monologisiere sowieso gerne, wo ich einfach Themen kurz anschneide, wo ich keinen Gast gefunden habe. Und letzte Woche war eines dieser Themen.
Das gibt es, das ist ja, total.
Letzte Woche war eines der Themen die Awards, die die BBL ausgegeben hat. Und da ist zum Beispiel, ich glaube, du hast mit Juwan Jackson, hast du mir, glaube ich, schon mal ans Herz gelegt, der MVP geworden ist. Aber was, und da kannst du gerne noch was dazu sagen, aber lass uns doch mit Jesus Ramirez anfangen.
Jesus Ramirez.
Ramirez ja. Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Bei Braunschweig. Was kann er besser als Gordy Herbert? Oder nimmt man von Gordy sowieso an? Die Bayern müssen den Grunddurchgang gewinnen. Warum ist Jesus der Trainer des Jahres geworden?
Naja, wenn du dir die Verhältnismäßigkeit des Budgets anschaust, was Braunschweig zur Verfügung hat und der FC Bayern München, dann ist das natürlich ein verheerender Unterschied. Also ich kenne jetzt den Faktor nicht und ich sage jetzt einfach mal, das ist das Zehnfache. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Anruf von den Bayern, wie kommst du denn auf diesen Schwachsinn, dass wir den zehnfachen Etat haben? Ich glaube ja, also ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das ist ungefähr das Zehnfache. Aber ich lasse mich gerne korrigieren. Man weiß es ja mal nicht so genau, weil das ist ein uraltes Thema, Angaben des Gesamtetats, des Vereins, ob das alles stimmt und was vom Gesamtetat in den Spieleretat geht und blablablub. Also, ne? Aber ich sag mal das Zehnfache. Und die sind Dritter geworden nach der regulären Saison. Das ist Wahnsinn. Das ist echt für mich die Überraschung der Saison. Also Braunschweig und Heidelberg sind sicherlich die beiden großen Überraschungen. Und die Heidelberger haben noch einen kleineren Etat als Braunschweig. Ja, und dann hat man das also erstmal verdient, wenn man mit so einer Mannschaft Dritter wird. Dann spielt er auch noch, er macht das genau so, wie es eigentlich heutzutage, wie so John Patrick auch immer gemacht hat von Ludwigsburg. Nämlich sich einen Kader zusammenstellen, der vor allen Dingen für die Liga auch gut funktioniert. Ja, das heißt, beziehungsweise was kriegst du am günstigsten auf dem Basketballmarkt?
Defensivspieler. Ich brülle Defensivspieler.
Nee, wirklich nicht.
Okay. Nee.
Du kriegst eher Guards. Ja, also ich sag jetzt mal Guards, also die Position 1 und 2 spielen, die jetzt offensiv, also defensiv ist eher schwieriger, würde ich fast sagen. Aber die kriegst du. Athletische Guards, die echt schnell sind und jetzt musst du immer einen Abstrich machen. Irgendwas können die ja nicht. Weil sonst würden die ja nicht in der BBL spielen, sondern vielleicht in Spanien, in der NBA oder wo auch immer. Und die sind in allermeisten Fällen, haben die wenig Erfahrung. Das heißt, die kommen direkt vom College. Und die spielen dann hier in Deutschland für 40.000 Euro plus Wohnung und Auto, wenn sie Glück haben. So. Und das funktioniert in vielen Fällen. Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, den ich jetzt sehr oft gesehen habe. Zuletzt ist der Ezra Mannion von Ludwigsburg. Der ist halt super, super schnell. Der kommt irgendwie immer irgendwie zum Korb, aber der kann halt nicht werfen. So, und der Bahrain Jai von Braunschweig ist das genau das gleiche Phänomen. Super schnell, also extrem schnell. Der kommt halt in die Zone, aber der kann nicht werfen. So, und dann wird daraus ein Spielsystem entwickelt. Ergo, er kommt zum Korb und muss jemanden finden, der werfen kann. Das ist jetzt ganz simpel gesprochen, was ich sage, aber im weitesten Sinne ist das so. Und das ist zufälligerweise auch das, was seit einigen Jahren alle möglichen Vereine spielen. Denn der Ball soll ja idealerweise hinter die Dreierlinie, da, Achtung, der Treffer von dort einen Punkt mehr bringt als, ja. Und im modernen Basketball ist der Dreier, also wenn du dir heute ein Basketballspiel anschaust und vergleichst das mit vor 10 Jahren, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Schau dir mal die Boston Celtics an, was nicht mehr lange gehen wird wahrscheinlich, aber es wird doch. Ja, sie haben ja noch gewonnen letzte Nacht, ja, 3-2. Hab ich jetzt gespoilert für die, die es nicht gesehen haben. Aber sagen wir mal so, die werfen halt nur Dreier. Also ne, da ist ja ein Angriff, bumm, zack. Und davon gibt's mittlerweile viele Teams. Ja, was ich sagen will ist, der Stil von Ramirez ist gut ausgelegt, dass du auf deinen wichtigen Guard-Position einen hast, der den Ball nach vorne bringt, verteilt, dann brauchst du noch ein paar Rollenspieler, ein paar, die werfen können. Du hast mit Zalander Fruh in Braunschweig den besten Youngster der Liga, der jetzt aufs College geht, der auch eine super Saison gespielt hat, der sich extrem weiterentwickelt hat, überraschenderweise wirklich mit einem Riesenschritt in dieser Saison. Dazu hast du ja scheinbar auch eine gute Hierarchie, eine gute Teamchemie. Du hattest keine große Belastung über die internationalen Wettbewerbe. Das heißt, du konntest dich auf die BBL konzentrieren. Möglicherweise hat er auch so gut trainiert, dass es den Jungs in dunklen Februartagen nicht langweilig wurde. Und dazu muss ich sagen, ist er ein außergewöhnlich netter Mensch auch. Und ich freue mich sehr für ihn. Also der hat's verdient, hat verlängert in Braunschweig, wird dort bleiben. Ich hoffe, dass Dennis Schröder auch sein Engagement in Braunschweig weiter fortführt und vielleicht sogar noch verstärkt. Hängt vielleicht auch ein bisschen von dem neuen Vertrag ab, den Dennis Schröder in der NBA bekommt.
Bei wem war er denn noch nicht? Ich überlege gerade, gibt es noch ein Team, bei dem er noch nicht unter Vertrag war?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er in Detroit bleibt, aber ja, ich hoffe, dass er schnell einen neuen Vertrag bekommt, denn je länger die vertragslose Situation von Dennis Schröder anhält, umso mehr mache ich mir Sorgen um seinen Auftritt bei der deutschen Nationalmannschaft in diesem Sommer. Ein vertragloser Dennis Schröder, den sehe ich da nicht, um ehrlich zu sein. Aber lass mich auch eines Besseren belehren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Eurobasket spielt ohne NBA-Vertrag. Denn ja, wenn da was passiert, dann gute Nacht, Marie. Also das kann er sich eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich will da auch nicht rumspekulieren. Ich hoffe nur, dass er schnell einen Vertrag bekommt und 0,2 Promille des Vertrags nach Braunschweig gehen, um Jus Ramirez noch mit einem besseren Kader auszustatten und er auch Nationalmannschaft spielen kann.
Einen habe ich noch, Michael, weil ich bin auch auf dem Verteiler der Easy Credit BBL und ich meinte gelesen zu haben, dass, wenn auch nur unter Auflagen, der glorreiche Phoenix Hagen.
Ja!
Ja, ja. Also wenn sie es denn sportlich schaffen und dann diese Auflagen erfüllen, möglicherweise in die Easy Credit BBL zurückkommen. Jetzt habe ich Easy Credit viermal gesagt. Ich meine, wenn das kein Hinweis an die dort zuständigen Marketingverantwortlichen ist, uns mit vielen Millionen zu sponsern. Aber wie realistisch ist das sportlich und wie realistisch ist es finanziell, dass Hagen wieder zurückkommt?
Wow, also das sind ja jetzt mal, das sind die Kernfragen des Deutschen. Momentan. Ich war bei Spiel 4, Phoenix Hagen gegen Crailsheim in Hagen, letzte Woche. Überragendes Spiel. Also wirklich eines der besten Spiele, was ich in der gesamten Saison gesehen habe. Da ging's mal richtig hin und her. Jetzt heute Abend Spiel 1 in Trier. Halbfinale geht los, Best of 5. Samstag Spiel 2 in Hagen. Natürlich ist Trier favorisiert, ne? Das ist also Trier und Jena gelten als die beiden Teams in der Pro A, die die besten Chancen haben, rein sportlich. Und wir wollen auch aufsteigen und die haben auch die Mittel für die erste Liga. Ich sag mal, alles ist möglich, weil ich natürlich ein Fan des Hagener Basketballs bin und da natürlich so leicht biased durch die Gegend laufe und ein bisschen geblendet bin. Vielleicht kann man zum Einstieg direkt eins klauen in Trier. Also sind Underdogs, aber jetzt nicht dramatisch, muss ich sagen. Und das wäre möglich. Also momentan hast du noch so ein bisschen Schonfrist, was die Hallen angeht. Im Jahr 2032 muss ein BBL-Bundesligist zu Easy Credit gehen und sich dann dort einen Kredit holen, um eine Halle zu bauen, die mindestens 5000 Zuschauer hat. Das ist dann vorgeschrieben. Das mag jetzt sein, dass viele sagen, oh, 2032, das ist ja noch lange hin. Naja, das mag noch 7 Jahre hin sein, aber wenn die Halle noch nicht existiert, wir wissen alle, ne, also trotz dieses dramatischen Bürokratieabbaus seit der neuen Regierung, wird das immer doch eine Zeit noch dauern, bis so eine Halle steht in Deutschland. Deswegen, ne, hat man da mit der Halle, die man jetzt hat, die kann man dann nicht mehr nutzen in Hagen. Aber man hat wohl das Geld zusammen für einen Erstliga-Etat. Man hat schon im Februar, glaube ich, signalisiert, dass man aufsteigen möchte. Ob es sportlich reicht, man muss ins Finale kommen. Das ist die Geschichte. Also es reicht die Finalteilnahme. Die beiden besten Teams der Pro A sind quasi aufstiegsberechtigt. Die vier, die jetzt noch drin sind, Trier, Gießen, Hagen und Jena, wollen alle aufsteigen und haben genau sind diese Vereine, von der du gerade gesprochen hast, von dieser Pressemitteilung. Und jetzt muss man schauen. Go Phoenix.
Wenn ihr, also wenn die Hagener bei EasyCredit keinen Kredit bekommen, aus irgendwelchen Gründen, geht einfach zur SAP oder zu BMW und schaut mal, ob die euch sponsern wollen.
Der ja, oder wer hat denn das ganze Geld jetzt? Zum Klingbeil. Die Klingbeil, also der sitzt doch jetzt auf einer Billion, oder wie ist das?
Lasst euch doch vom Bundesheer, von der deutschen Bundeswehr, Bundesheer ist Österreich. Von der Bundeswehr.
Ja, die Rheinmetall-Arena fehlt ja auch noch, also.
So viele Optionen. Danke, Michael. Kurze Pause in der Big Show 711.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Ja, so, da war's los.
Herrschaften, die Big Show 711 geht zum Motorsport. Und was war da los am vergangenen Wochenende? Darüber sprechen wir jetzt zum einen mit Stefan de Vois-Heinrich. Grüß dich, de Vois.
Einen sommerlichen Gruß aus Tübingen.
Ja, in die gar nicht mal so sommerliche Steiermark, wo ich gerade bin. Und bei Eddie Milche scheint nicht immer, aber oft in Bremen die Sonne. Hi, Eddie.
Ja, ich bin gerade tatsächlich erst zurückgekommen nach fast einer Woche on the road. Das liegt aber daran, weil ich meine Frau an der Nordsee in Norddeich besucht habe. Ja, und ich hatte tatsächlich nur Sonne und habe auch jetzt Sonne. Und hab gerade beschlossen, dass das Interview, das Telefonat mit euch, weil wir haben ja viel zu besprechen, oh ja, nicht nur Le Mans, das Letzte ist, was ich heute beruflich tue und danach werde ich mich aufs Motorrad setzen.
Klingt fantastisch. Ja, Eddie, apropos Motorrad, ich hoffe, du hast richtig bereift, weil wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Johann Sarko durch die richtige Reifenwahl, wie damals Brad Binder, kann man das überhaupt vergleichen, jetzt Red Bull Ring, damals A1 Ring, aber Eddie, das hat mich schon, also von der Idee her, daran erinnert, wie Brad Binder das damals gemacht hat. Johann Sarko war in Le Mans, ich weiß gar nicht, du wirst es uns gleich sagen, aber der erste französische Heimsitz seit Menschengedenken.
Seit 1954, seit einem gewissen Pierre Monneret, war Johann Sarko der erste Sieger in Frankreich. Damals war das Rennen in Reims statt. Das war der zweite Sieg für Johann Sarko und dann auch noch in dem Jubiläumsrennen. Denn es war sein 150. MotoGP-Start. Klassenübergreifend knackt er bald die 300. Ja, und da hat der Wettergott mal wieder richtig mitgespielt, nur trotzdem Chapeau Johann Sarko, weil er hatte die richtige Reifenstrategie. Er ist nämlich auf den Regenreifen geblieben und nicht wie die anderen auf Slicks gewechselt. Das haben auch noch Jack Miller, Miguel Oliveira und Pecco Bagnaia gemacht. Der Unterschied zwischen den dreien und Johann Sarko, die drei sind gestürzt. Johann Sarko ist sitzen geblieben, war dann anfangs zwischendurch mal auf Platz 17 nur, weil die anderen mit den Slicks bei noch abtrocknender Strecke natürlich einen Vorteil hatten und schneller waren als er. Aber dann fing es an zu regnen, seine Wetterspürnase zahlte sich aus. Ja, und so hat er für diesen unglaublichen Sieg gesorgt am Muttertag. Seine Mutter war das erste Mal bei einem Rennen mit seinem Papa zusammen. Was waren das für Bilder? Und ich habe das schon ein paar Mal gehabt, aber mir sind beim Kommentieren tatsächlich die Tränen gekommen.
Ja, mit Recht, aber es war auch ein gutes Wochenende, der Voice für Marc Marquez, der wieder mal den Sprint gewonnen hat, den er offenbar immer gewinnt, egal unter welchen Umständen, und dann ein bisschen Luft zwischen sich und seine Verfolger gesetzt hat.
Ja, die Konstanz hat er, wenn die zwei Stürze, die wir ja auch hier besprochen haben, schon von ihm nicht passiert wären, dann wäre er jetzt in der WM weit, weit vorne. Wir sind ganz froh, dass er noch nicht so weit vorne ist. Aber klar ist, bei solchen kniffligen, schwierigen, unvorhersehbaren Bedingungen wird es immer unglaublich spannend. Und da musst du einfach die Nerven behalten, dass er Nerven hat, der Marc, und zwar aus Stahlseil, das wissen wir. Eddie und ich verfolgen das seit vielen, vielen Jahren. Und egal was für ein Druck, der macht es eigentlich wirklich fantastisch. Wobei wir nochmal sagen müssen, König von Frankreich, Johann Sarko, völlig verdient. Denn er hat in diesem Jahr auch schon bei einigen Rennen gezeigt, dass es echt vorangeht, dass er die Honda gut verstanden hat, dass die Umstrukturierungen bei Honda, dramatische Umstrukturierungen mit der Einbindung auch von vielen europäischen Experten, was für per se eine japanische Motorradfirma, die lange Nummer eins war, eine schwierige Entscheidung war. Es hat sich aber offenbar alles ausgezahlt, denn sie machen deutlich Schritte nach vorne. Das kann für die Motorrad-WM insgesamt nur gut sein, dass wir jetzt so ein Rennen nochmal hatten
mit weit über 300.000 Zuschauern, und zwar in diesem Fall völlig ekstatischen, begeisterten Zuschauern. Es war eine absolute Werbung für den Motorradrennsport.
Ja, um das mal auf den Punkt zu bringen, Johann Zarco ist die beste Nicht-Ducati auf Platz 6 in der WM-Tabelle mit jetzt 72 Zählern. Daran wäre vor einem Jahr nicht zu denken gewesen, dass einer mit einer Honda auf Platz 6 in der WM-Tabelle nach 6 Wochenenden liegt. Unglaublich, was Johann Zarco da geliefert hat. Und um nochmal Marc Márquez zu zitieren, das hat er ja auch bei uns on-air im Worldfeed und bei uns auf Sky in den Interviews gesagt: Ich habe aus Jerez gelernt, Zarcos Tempo hätte ich nur mit sehr viel Risiko gehen können. Ich sammelte lieber die 20 Punkte ein. Jetzt wird er auch noch clever, der wohl schnellste im Moment.
Das ist natürlich eine Frechheit.
Das ist eine Drohung.
Ja, ist eine Drohung. Der Voices hat in diesem Rennen extrem viele Long-Lap-Strafen gegeben. Mhm. Warum?
Ja, die neue Rennleitung, müssen wir auch sagen, wurde ja hier auch schon drüber gesprochen, dass Freddy Spencer, der lange Zeit der Chef-Steward, das heißt der Chef der Sportkommissare in der Motorrad-WM war, für alle Klassen, so ein bisschen das Vertrauen verloren hatte und dass es da immer wieder Diskussionen gab, vergleichbar auch der Formel 1, nämlich nach dem Motto, es wird ja nicht gleich gewertet. Es werden immer wieder Dinge subjektiv ausgelegt und der eine oder andere fühlte sich da dann auch tatsächlich hintergangen und fühlte sich nicht richtig verstanden und nicht gehört. Das scheint jetzt durch Simon Crafer ein bisschen besser geworden zu sein. Er scheint zu versuchen, von Anfang an jetzt eine Linie reinzubekommen, was er gerne sehen möchte und was er nicht in Ordnung findet. Und ich glaube, das kann man, glaube ich, schon sagen. Der erste vorsichtige, frühe Fazit, Eddie, das scheint im Fahrerlager anzukommen. Der macht es richtig gut.
Definitiv, das kommt gut an. Liegt aber nicht nur an Simon Crafer, sondern auch an Mike Webb, dem Renndirektor. Die haben halt nach dem Chaos von Austin in Texas, wo ja Marc Márquez quasi den Abbruch des Startprozederes provoziert hat, haben eine Regeländerung eingeführt. Diese Regel, dass sie so schnell umgesetzt wird, die ist am Sonntag dann in Kraft getreten. Und das beantwortet deine Frage, warum es so viele Long-Lap-Penalties gegeben hat. Das ist nämlich diese neue Regel, um zu verhindern, dass Fahrer, die in der Startaufstellung stehen, meinetwegen mit Slicks, wie es damals unter anderem ja Brad Binder passiert ist in Austin, dann dafür noch bestraft werden, weil dann ein Marc Márquez dahingeht, der Startprozedere provokant abbricht und so für einen Restart sorgt. Also dieses Prozedere hat gegriffen und deswegen, und das beantwortet deine Frage, hat es diese vielen Long-Lap-Penalties gegeben. Und das war ja genau einer der entscheidenden Vorteile von denen, die auf Regenreifen geblieben sind, wie eben Zarco, Miller, Oliveira und Bagnaia. Und wie gesagt, von denen der Einzige, der sitzen geblieben ist, bei immer noch kilkischen Bedingungen. Das hat man ja auch an den beiden Stürzen gesehen von Alex Márquez. Der hat es tatsächlich geschafft, das Ding erstmal wegzuschmeißen, kurz vorm Dunlop-Bogen in der berühmt-berüchtigten Kurve 3-4. Und dann hat er es nochmal Ende der Gegengeraden weggeworfen. Da lag er aber im Übrigen schon wieder trotz des ersten Sturzes auf Platz 6. Und das ist eben Marc Márquez nicht passiert. Deswegen ist er der Gewinner des Wochenendes, führt jetzt mit 171 Zählern vor 149 bei seinem Bruder und 120 bei Pecco Bagnaia. Ja, und das Ganze, muss man auch noch erwähnen, wird natürlich noch garniert mit einem Rookie, einem 20 Jahre jungen Spanier, da haben wir den nächsten spanischen Überflieger, Fermín Aldeguer, Dritter im Sprint, das schon mal unglaublich als Rookie bei Gresini Ducati und dann auch noch Dritter im Hauptrennen bei diesen Bedingungen. Und der ist als 20-jähriger Rookie noch nicht so viele Kilometer mit einer MotoGP-Rakete im Regen gefahren. Also auch das sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, die 311.797.000 Zuschauer, da bin ich mal gespannt, ob es irgendein Event in diesem Jahr in dieser Motorsportwelt gibt, was da rankommt. Also ganz, ganz viele beeindruckende Zahlen.
Wir schauen ja auch immer gerne nach Matikhoven, der Voice, das vielleicht auch noch. Also vierter Platz Pedro Acosta, fünfter Platz Maverick Vinales. Aber es scheint sich bei KTM auch auf der organisatorischen Ebene was zu tun. Du hast mir geschickt, dass Lukas Lauda eine Funktion einnehmen soll. Was würde sich KTM damit kaufen, außer natürlich den wahrscheinlich legendärsten Rennfahrernamen Österreichs?
Ich glaube, dass tatsächlich der Lukas Lauda, der ja auch relativ viel Management-Aufgaben schon in den vergangenen Jahren übernommen hat, das war ja einer der Fahrer, von Niki Lauda, der sich nicht dazu entschieden hat, selbst zu fahren, sondern der hat dann gesagt, ich kümmere mich dann von der anderen Seite der Boxenmauer um vieles. Der hat in viele Motorsportdisziplinen schon reingehorcht. Ob da tatsächlich eher gut genug ist, KTM was zu bringen, ist die Frage. Wir wissen nur, der neue CEO von KTM, und zwar nicht nur der Motorsportabteilung, sondern der Firma insgesamt, in diesen für diese Firma so schwierigen Zeiten, ist jetzt keiner, der tatsächlich wahnsinnig viel von Motorsport und insgesamt schon versteht. Also da vielleicht eine Verbindungsposition zu haben zwischen dem Motorsport von Pit Beirer und dem Management oben, könnte kein Fehler sein. Ich fand es nur interessant tatsächlich, deswegen habe ich dir es geschickt, dass der Name überhaupt aufgetaucht ist. Der war in den letzten Jahren eigentlich nicht präsent. Er hat Know-how, er hat Erfahrung, er hat Management-Skills. Ob das tatsächlich die absolut richtige Entscheidung ist, wird man sehen. Aber es ist auch noch nicht in trockenen Tüchern. Es passiert natürlich hinter den Kulissen immer noch relativ viel rund um KTM, denn dieser Prozess der Entschuldung ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Da sind weitere vom Gericht anberaumte Termine stehen noch an. Aber es ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt, nachdem man die großen Entscheidungen schon getroffen hat, die in die richtige Richtung gehen, dass deswegen Pit Beirer und die gesamte Motorsportabteilung sich keine großen Sorgen machen muss. Die mittelfristige Zukunft scheint gesichert. Mit dem, was im Motorradrennsport passiert, wird der Lukas da nichts zu tun haben. Er wäre tatsächlich mehr als ein Fachberater für den großen Chef, den obersten Chef. Und könnte da durchaus ein paar entscheidende Brücken bauen, das glaube ich schon. Aber interessant tatsächlich, dass diese ganze Österreich-Connection immer wieder zusammenfindet, oder?
So kennen wir uns. Untereinander sind wir gut. So, apropos Connection, Eddie war so nett, dass er letzte Woche Tickets für Oberstleben.
Ich muss dich unterbrechen. Ja. Wir müssen um das Thema MotoGP rund machen, auch noch über den schon beginnenden Transfermarkt sprechen. Also als erstes kam dann am Sonntag in der Nachbereitung für mich, das sind alles noch Gerüchte, das Gerücht auf, dass Pecco Bagnaia die Faxen dicke hat von Ducati, weil er stinke sauer ist. Das kann man sogar auch nachvollziehen bei Pecco Bagnaia. Aber der absolute Hammer kam dann, und das hat sich jetzt in den nächsten Tagen verdichtet. Es kommt eigentlich jeden Tag eine neue Meldung. Angeblich, nicht nur angeblich, erst angeblich, mittlerweile ist es bestätigt, ist Jorge Martin trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands mal eben die 800 Kilometer von seinem Wohnsitz Andorra nach Le Mans mit dem Auto gefahren. Da hat sich irgendwie von den Kameras unbemerkt ins Fahrerlager geschlichen und hat den Aprilia-Managern erklärt, dass er in seinem Vertrag eine Klausel hat, in der drin steht, dass wenn keine Aprilia in den Top-Positionen notiert ist in der WM-Tabelle, also kein Aprilia-Fahrer mit einer Aprilia nach 6 Rennen, dass dann diese Klausel greifen könnte, die ihn am Ende der Saison 2025 aus dem Aprilia-Vertrag freilässt. So, und seitdem kochen natürlich die Gerüchte und die Gespräche über. Es gibt kein offizielles Statement von Jorge Martin, es gibt kein offizielles Statement von Aprilia. Aber eins ist mal klar, und da sind wir dann wieder beim Thema KTM, weil das auch KTM betrifft. Jorge Martin wird beraten von dem Juristen, von den Fahrermanagern schlechthin in der MotoGP. Der junge Mann heißt Albert Varela, ist zeitgleich nämlich auch der Manager von Pedro Acosta. Und diese Gerüchte, dass es eventuell gut sein könnte, da wird sogar schon Honda ins Spiel gebracht, die angeblich Jorge Martin auch schon ein Angebot gemacht haben. Diese Gerüchte kochen die ganze Woche insbesondere in Italien und Spanien hoch. Und wie gesagt, da kommt jeden Tag eine neue Meldung. Ich bin mal gespannt, ob wir vor dem Silverstone Grand Prix übernächstes Wochenende, ob wir da mal irgendwie ein offizielles Statement kriegen. Fakt ist, obwohl wir gedacht haben, es ist erstmal alles in trockenen Tüchern, die wissen erstmal alle, wo sie fahren, die haben erstmal alle Verträge. Fakt ist, dieser Transfermarkt, der ist jetzt schon im vollen Gange und das dank des Weltmeisters. Dass der sich damit nicht nur Freunde macht, ich glaube bei Aprilia in Noale müsste man da jetzt keinen nachfragen, das ist natürlich klar, aber zur Einordnung mal, und da sind wir auch wieder bei KTM, gleiches Prozedere oder ähnliches Prozedere hat Jorge Martin schon mal gemacht in seiner Karriere, und zwar als er bei Aki Ayo gefahren ist in der Moto2 WM. Also sprich, als er mit KTM einen Vertrag hatte. Da hat er nämlich dann lieber bei Pramac Ducati angedockt und nicht, wie KTM das gewünscht hätte, im MotoGP-Team von KTM. Also Albert Varela ist ein Name, den man sich merken muss in den nächsten Wochen. Da ist jetzt sehr viel Insiderwissen von mir bei, weil ich die handelnden Personen halt auch kenne. Das ist wirklich der gerissenste Jurist im Fahrerlager. Und ich glaube, dass das alles stimmt. Ich glaube, dass es diese Klausel gibt. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehen die da miteinander um? Oder endet diese ja ursprünglich mal vor den Verletzungen von Jorge Martin als Wunschehe deklarierte Verbindung Aprilia mit dem amtierenden Weltmeister in einem juristischen Desaster? Also ich bin gespannt. Stefan, ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber das ist natürlich eine Meldung, die die MotoGP-Welt so richtig in Aufruhr bringt.
Ja, das ist so ein bisschen das, was wir aus einem anderen Profisport auch kennen, zum Beispiel aus dem Fußball. Ne? Wobei man sagen muss, es ging ja hoppla hopp, diese Verbindung tatsächlich, nachdem Ducati entschieden hat, nicht Pecco ins Werksteam zu holen, sondern Marc Martin, war, ja, das muss es innerhalb von wenigen Stunden gehen. Und dass die dann eine Klausel, eine Performance-Klausel in den Vertrag reinschreiben, ist ja auch klar, das ist verständlich. Dass man die jetzt so zu ziehen versucht, ist natürlich nicht schön. Denn klar ist auch, das kann eigentlich, zumindest nach dem Geist der Klausel, nur dann eigentlich greifen, wenn Jorge Martin die ersten 6 Moto Grand Prix Wochenenden verletzungsfrei hätte fahren können und dann die Leistung von Motorrad, vom Team, von Fahrer nicht gut genug war, um tatsächlich auch in diesem Jahr, um den WM-Titel mitfahren zu können. Nun war der aber so verletzt und dass man deswegen trotzdem zieht, das hat schon ein Geschmäckle und ist eigentlich nicht in Ordnung. Aber wenn die Buchstaben und die Klausel ganz eindeutig so definiert sind, gibt es diese Möglichkeit, was wir jetzt, glaube ich, schon sagen können, dass sowohl Jorge Martin sich keine Freude gemacht hat, dass es aber natürlich auch ein PR-Desaster ein bisschen für Aprilia ist. Sie haben nun tatsächlich so gejubelt, die Nummer 1 in diesem Jahr auf ihrem Motorrad tragen zu können. Und wenn das tatsächlich so in Scherben geht, dann ist das für beide Seiten eine Katastrophe und insgesamt für die Motorrad-WM auch nicht so richtig toll. Weitere Frage wird, selbst wenn es juristisch irgendwie noch zu regeln sein sollte, wie sehr hilft es einem Hersteller wie Aprilia, wenn ein Mann bei ihm fährt, der eigentlich da gar nicht sein will im nächsten Jahr? Vielleicht sollte man dann so oder so sagen, wenn der gar kein richtiges Vertrauen hat, dann war diese Wunschehe vielleicht dann doch nicht der cleverste Weg. Ich glaube tatsächlich auch, dass da schon ein Angebot im Raum steht, denn ohne Alternative, glaube ich, Eddie, würde Jorge Martin diesen heiklen Weg, glaube ich, nicht gehen. Ich glaube, der hat schon ein vernünftiges, hochdotiertes Angebot von Honda.
Ja, definitiv. Ich meine, er ist der amtierende Weltmeister und das erfahren kann, das hat er letztes Jahr bewiesen. Aber ich glaube, dass insgesamt der Sport beschädigt wird. Das ist so ein bisschen dann so der Aspekt, dass sich diese 311.797.000 Zuschauer, die alle Eintritte zahlen, irgendwann mal sagen wird, also der MotoGP-Fan ist gemeint oder der weibliche MotoGP-Fan, anscheinend geht es leider MotoGP bei den von uns so verehrten Stars auf 2 Rädern auch nur um Kohle. Wie im Fußball, ich sage nur Florian Wirtz, Bayern München, Bayer Leverkusen. Das ist dann auch nichts anderes mehr. Also du hast es richtig auf den Punkt gebracht. Beschädigt ist der Sport, beschädigt ist aber auch Aprilia. Und beschädigt ist meiner Meinung nach vor allen Dingen auch das Image von Jorge Martin, weil das meint man einfach nicht. Also das ist, wenn das wirklich so sein sollte und so kommen sollte. Und ich meine, warum sollte der sonst die 800 Kilometer von Andorra nach Le Mans fahren, statt Reha zu machen? Das ist schon eine ziemlich kuriose Nummer. Also Beliebtheitspunkte sammelt man mit sowas nicht.
Ja, lass uns ganz schnell noch beim Zweirad bleiben. Eddie war ja so nett. Letzte Woche hat er Tickets für unsere Hörer organisiert. Eddie, es hat wunderbar geklappt. Danke dir nochmal. Was haben unsere Hörer gesehen in Oschersleben?
Naja, die waren in der Boxengasse und die haben als erstes meine Doppelpol meiner beiden Sky-Experten gesehen. Lukas Tulovic an seinem ersten Wochenende für Ducati Frankfurt bei seinem erst zweiten Superbike-Einsatz überhaupt ist er Moto 2 und Moto E gefahren als Teamweltmeister für Liqui Moly Dynavolt Intec GP. Aber der hat da noch gar nicht so viel Erfahrung mit und schon gar nicht mit dem Motorrad. Also die beiden auf 1 und 2. Ja, und dann Kuriosität der Dinge, dann führen die das Rennen an, Lauf 1, Superbike IDM gibt ja immer 2 Läufe. Ja, und dann geht bei beiden quasi zeitgleich der Motor kaputt. Totales Kuriosum, denn beide haben gedacht, der eine wäre dem anderen reingefahren und hätte deshalb jetzt einen Defekt. Nee, sowohl bei der Ducati von Lukas Dudovic als auch bei der Honda von Florian Alt ist einfach der Motor in die Knie gegangen. Aber letztendlich Happy End dann am Sonntag bei Rennen 2. Das hat dann Lukas Dudovic gewonnen vor dem Sieger des ersten Laufes, Hannes Sommer aus Estland. Aber man muss sagen, wir haben eine Menge erlebt, denn Superbike IDM heißt in diesem Jahr 5 Marken, 24 Fahrer aus 10 verschiedenen Ländern, die alle um den Titel kämpfen. Und meine beiden Jungs, das sind ja so ein bisschen ja meine Zielkinder, zumindest was das TV-Geschäft bei Sky als Experten angeht. Ja, da ist man dann schon stolz. Das war wirklich auch beste Werbung für den Motorsport. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wer in der Nähe vom Schleizer Dreieck wohnt, das nächste IDM-Rennen ist in Schleiz, Deutschlands älteste Naturrennstrecke. Da werde ich dann auch vor Ort sein. Und wenn du willst, können wir da dann auch wieder Karten verlosen. Denn das ist richtig geiler Rennsport mit den Superbikes, mit der Supersport, mit der neuen Sportbike-Kategorie, mit dem Rahmenprogramm. Also unsere Gewinner haben sich dann, fand ich auch sehr schön, auch nochmal bedankt. Die waren teilweise mit ihren Kindern da. IDM ist Rennsport auf hohem Niveau, aber zum Anfassen. Man kommt ins Fahrerlager rein, man kann mit den Fahrern reden. Und wenn wir dann sowas machen mit den Verlosungen und die Leute happy sind, ja, dann bin ich auch happy.
Bin ich auch. Wir machen eine kurze Pause. Eddie bleibt gerne dabei, denn gleich wird über Franz Herrmann gesprochen. Gemeinsam auch mit Stefan Ehl.
Hello, I'm Fernando Verdasco and you're listening to Sport Radio 360.
Ja, die Big Show 711 geht weiter mit dem Motorsport. Die Runde hat sich erweitert. Stefan The Voice Heinrich und Eddie Wilke sind dabei geblieben. Neu dazugekommen, Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Servus in die Runde.
Ja, NLS hat mir Eddie noch zugerufen, The Voice, und Nürburgring weiß ich, das ist euer aller zweite Heimat, möchte ich fast sagen. Hockenheimring vielleicht die dritte Heimat. Die Vorbereitung auf die 24-Stunden-Rennen, The Voice, aber es hat sich auch ein Formel-1-Fahrer gezeigt, wenn auch inkognito, Franz Herrmann.
Mhm. Ja, unter Pseudonym, das war in den 70er, 80er Jahren sogar relativ üblich, dass man nicht unter dem eigenen Namen gefahren ist, aus den verschiedensten Gründen, Rücksicht auf die Familie zum Beispiel. Es gab mal auch einen deutschen Le Mans-Sieger, 24 Stunden von Le Mans-Sieger, der tatsächlich nicht unter seinem eigenen Namen gefahren ist, sondern unter dem Namen Louis Krages. Der hat dann die 24 Stunden gewonnen, hat er das aber offenbar gemacht mit dem Pseudonym, weil er seine Eltern aus einer reichen industriellen Familie kommt, nicht verärgern wollte. Die Mama hatte da ein sehr strenges Regiment geführt und hat ihm Motorsport verboten. Das ist offenbar ein paar Jahre so gelaufen, dass sie das nicht mitbekommen hat. Als er in Le Mans gewonnen hatte, den Klassiker 24 Stunden, und tatsächlich dann auch in der Tagesschau, die Mama immer treu geguckt hat, am Ende gezeigt wurde, wie er auf dem Siegespodest in Le Mans war, da hat sie ihn erkannt und da gab es hinter den Kulissen mächtig Ärger. Aber klar ist, bei so einem Triumph dann ist dann, glaube ich, auch die Zeit des Pseudonyms vorbei. Wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende tatsächlich Max Verstappen in einem Ferrari von Emil Frey Racing, das Team, das ja die Ferrari auch einsetzt in der DTM. Und da tatsächlich den Sohn ja vom Max Verstappen Manager auch einsetzt, der im Übrigen Herr Vermeulen Junior sehr guten Job macht. Da ist der Max, ist den Ferrari vorher schon mal gefahren, auch, also das war nicht an der Nürburgring-Nordschleife, sondern einfach um bei Tests vor einem Jahr so ein bisschen Gefühl fürs Auto zu bekommen und ein bisschen zu helfen. Aber jetzt war er tatsächlich selbst im Auto, auch wenn am Anfang nur die Gerüchteküche da übergekocht ist. Die Fotos waren dann eindeutig und es hat sich natürlich auch unglaublich schnell im Fahrerlager rumgesprochen, dass der vierfache Formel-1-Weltmeister jetzt in einem GT-Auto fährt. Wir wissen, dass er ein absoluter Simulationsspezialist ist und wenn er nicht in einem Rennauto sitzt, dann ist er meistens, also die zweite Drittel des Tages am Simulator und fährt dort unterschiedlichste Autos. Nicht nur Formel-Autos, sondern auch GT3-Rennen. Auch 24-Stunden-Rennen ist er da schon erfolgreich gefahren, der Max. Jetzt will es offenbar the real stuff bekommen. Jetzt will er tatsächlich offenbar den Nordschleifen-Permit machen und will in absehbarer Zeit, das scheint tatsächlich jetzt zu sein, selbst und persönlich beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring teilnehmen. Nicht in diesem Jahr, das ist klar, Es ist auch klar, dass das natürlich nicht ein Ende der Formel-1-Karriere bedeutet, sondern das wird er nebenbei machen. Aber das geht so in Richtung, glaube ich, Eddie, der große Traum von dir, oder?
Das ist definitiv ein Traum. Und ihr glaubt gar nicht, ich habe ja das große Vergnügen, mit den geschätzten Kollegen Olli Martini, Matthias Killing, Patrick Simon, Tobi Schimon und wie sie alle heißen. Also wir sind ja seit Jahren eine eingespielte Crew bei unserem offiziellen Stream vom 24-Stunden-Rennen. So, der Permit, den muss man machen. Das ist quasi ein Nordschleifenführerschein. Das trifft ja auch, und das haben wir hier auch schon ein paar Mal besprochen, auf Valentino Rossi zu, der ebenso wie Max Verstappen ein riesen Nordschleifen-Fan ist. Aber ich kann nur empfehlen, es gibt ja nicht so viele Menschen, die noch Print Magazine kaufen. Ich habe mir heute Morgen, als ich dann nach einer Woche Rundreise durch Deutschland das erste Mal wieder Bremer Boden betreten habe, Motorsport aktuell direkt gekauft, und die Kollegin Bianca Leppert, die geschätzte Kollegin, beschreibt das in ihrem Editorial sensationell gut, wie Max Verstappen, und das haben mir auch meine ganzen Kontaktleute auch bestätigt, weil auch für mich ist so ein NLS-Lauf ja schon Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen, dann als Kommentator, was in gut 5 Wochen an den Start geht. Also wie er sich da verkauft hat, mit gerade mal 2 Security-Leuten, einen Social-Media-Manager hat er, glaube ich, noch dabei gehabt. Ja, und dann eben in dem Emil Frey Ferrari, den ich ja auch in der DTM mit Jerry Vermeulen kommentieren darf. Der ist dann freitags mitgefahren. Warum darf er das freitags? Freitags darf er da mitfahren, weil das sind Einstellfahrten, wo es auch keine offizielle Zeitnahme gibt. Aber er muss eine Menge Spaß gehabt haben. Er hat schön Fotos gemacht mit allen, die ihn gefragt haben. Er hat sich da präsentiert. Er war zugänglich. Hat sich mit Luca Engsler und Mirko Bortolotti, die auf dem Abt Lamborghini sitzen werden, beim 24-Stunden-Rennen getroffen und unterhalten. Und ich glaube, der hatte bei bestem Wetter in der Nordschleife eine Menge Spaß. Und natürlich habe ich da auch immer reingeguckt. Und letztendlich hat der Grello, nämlich Ayan Can Güven und Thomas Breining, die Adenauer ADAC Rundstreckentrophy gewonnen. Vor Maro Engel, vor Schiller und Stolz im Mercedes. Und dann Müller und Schuring im Falken Motorsport Porsche. Vor Tim Heinemann und Marshall im Falken Motorsport Auto Nummer 2. Also das war sportlich hochrangig, aber überall natürlich die Meldung, Max Verstappen ist in der Eifel. Also wie gesagt, ihr glaubt gar nicht, wie oft mein Telefon geklingelt hat. Ich war nun nicht in der Eifel, sondern habe MotoGP aus Le Mans kommentiert. Aber das wäre natürlich ein Hammer, weil ich weiß von meinem Sat1 Pro 7 DTM-Experten, das wird ja dieses Jahr auch noch eine Premiere geben. Und der war zeitgleich mit seinem neuen Partner Valentino Rossi in Spa unterwegs. Die reden ganz, ganz viel über das 24-Stunden-Rennen. Und jetzt stellt euch mal vor, Max Verstappen und Valentino Rossi machen dieses Jahr noch ihr Permit und starten dann 2026 beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Ich glaube, dann brauchen wir ein paar Zusatztribünen. Und ich brauche ein paar Beruhigungsmittel, weil das wäre natürlich ein Traum.
Nimm dir noch eine extra Jeva mit. Ja, Stefan Ehlen, jetzt würden natürlich schlichte Geister wie ich sagen, hat denn Gott in Gottes Namen Max Verstappen nicht genug Probleme mit seinem Red Bull? Zumindest im Rennen, im Qualifying ja weniger. Aber er hätte ja gar nichts machen dürfen, oder? Also und historisch gesehen, wer war der letzte Formel-1-Fahrer, der wirklich einen erfolgreichen, während seiner aktiven, war es Fernando Alonso, der während seiner aktiven Karriere einen erfolgreichen Abstecher in andere Serien unternommen hat?
Nico Hülkenberg 2017 in Le Mans.
2017, okay. Und war Alonso davor oder danach?
Alonso hat ja Abstecher gemacht, auch so Rallye Dakar, aber da war er dann schon nicht mehr in der Formel 1 aktiv. Während seiner aktiven Zeit ist er in Indianapolis gefahren, dann Indy 500, hat es glaube ich zweimal probiert, aber zweimal ohne Erfolg. Also er hat den Gesamtsieg nicht eingefahren. Er war mal in Führung, er hat sich da extrem gut verkauft, aber der Titel sozusagen, der wurde es dann nicht. Der hat dann diverse Titel geholt in der Langstrecken-WM bei den 24 Stunden von Le Mans, aber da war er eben kein aktiver Formel 1-Fahrer mehr. Das ist der Unterschied zu Nico Hülkenberg.
So. Jetzt muss ich mal als Nordschleifenverseuchter Kommentator den geschätzten Kollegen Stefan Ehlen, der ja auch im wandelnden Archiv ist, fragen, wie fändst du das denn, Stefan? Du begleitest die Formel 1. Max Verstappen hat, glaube ich, am Freitag gezeigt, er ist halt ein echter Racer und da gibt einen Scheiß auf Konventionen. Und wie er sich da präsentiert hat, auch fern von irgendwelchen Regelwerken, von irgendwelchen Verbänden, wo er nicht fluchen oder sonst was darf. Ich glaube, der wollte einfach einen Tag Spaß haben. Und wenn Max Verstappen ein Wochenende Spaß haben will bei einem 24-Stunden-Rennen auf seiner Lieblingsstrecke,
dann halte ich das A für möglich und B wäre das auch eine Sensation, oder? Und wenn das dann noch gegen die ganzen großen GT3-Namen und gegen MotoGP-Legende Valentino Rossi stattfinden würde, das wäre doch, glaube ich mal, weltweit was für Schlagzeilen.
Sehe ich ganz genauso und ich finde, man sieht es anhand der Wellen, die zum Beispiel Nico Hülkenberg in Le Mans oder Fernando Alonso beim Indy 500 oder jetzt auch Max Verstappen beim Nürburgring geschlagen hat, da sieht man, wie eigentlich die Öffentlichkeit danach giert, auch dass solche Sensationen mal kommen. Früher war das ja gang und gäbe, ein Jim Clark, der ist Tourenwagen gefahren, der ist Sportwagen gefahren, der ist Formel 1 gefahren, der ist IndyCar gefahren und dergleichen mehr. Aber inzwischen haben wir ja dieses Spezialistentum, dass die mehr oder weniger festgefahren sind in einer Rennserie. Die Rennkalender sind ja auch explodiert und man kommt gar nicht mehr so richtig raus, weil man gar nicht mehr so viel Zeit hat. Und man ist auch finanziell nicht mehr darauf angewiesen, dass man so viele Rennen fährt. Und ein Max Verstappen schon gar nicht. Deswegen, ich fände es auch absolut großartig. Und ich glaube, es liegt einfach in seiner Natur, dass er sagt, hey, ich will was machen, wo ich Spaß dran habe. Weil die letzten Monate hat man immer wieder gemerkt, die Formel 1, die wird ihm madig. Es ist zwar politisch, der FIA-Präsident macht auch irgendwelche lustigen Spielchen, die aber eigentlich nicht so lustig sind. Und ich glaube, der Max Verstappen hat oft genug selber betont, auch wenn ihm das eines Tages zu bunt wird hier, was die Formel 1 da aufsetzt, dann sucht er sich halt andere Sachen. Und andere Sachen, das sind dann vielleicht diese 24-Stunden-Rennen. Also ich sehe ihn früher oder später auch mal Le Mans fahren. Das hat er virtuell bestimmt schon rauf und runter trainiert. Und vielleicht fährt er auch mal Indy 500, wer weiß. Aber ich fände das mega, wenn er tatsächlich das auch macht, was ein Alonso zum Beispiel probiert hat, auf die Triple Crown zu gehen oder einfach generell andere Sachen auszuprobieren, weil Motorsport ist halt eben nicht nur Formel 1, sondern auch ganz andere Geschichten. Und wenn es bodenständig ist, so wie der Max Verstappen eigentlich sich auch präsentiert hat am Nürburgring, dann umso besser, glaube ich. Weil das zeigt nur, das sind einfach ganz normale Kerle. Und die darf man schon auch mal im normalen Umfeld einer normalen Rennstrecke sehen und nicht hinter, ich weiß nicht wie hoch, Stacheldraht oder Maschendrahtzaun im Fahrerlager, wo kein Mensch rankommt. Also Motorsport, finde ich, sollte nahbar sein und das hat der Max Verstappen, glaube ich, jetzt auch bewiesen, dass man selbst als viermaliger Formel-1-Weltmeister auch dieses Umfeld noch genießen kann.
So, jetzt hat Stefan Ehlen zwei Themen aufgemacht, der Voice. Das eine ist mal generell das Verstappen-Thema und wir haben ja, lass uns dabei bleiben und der FIA-Präsident, der mögliche, kommt dann gleich danach. Aber der Voice, lass uns mal bei Red Bull bleiben, sogar die kleine Zeitung Graz, ich bin gerade in der Steiermark, berichtet eben von zwei komplett widersprüchlichen Gerüchten, ja, und Christian Horner betreffend, nämlich das eine Gerücht sagt, der wird abgesägt, weil die ständigen Streitereien mit Dr. Helmut Marko, der ja das seinen Job auch nicht mehr lang machen wird, anstrengend werden. Das andere Gerücht sagt wieder komplett, der steigt in die Geschäftsleitung auf. Welchem Gerücht ist da eher zu trauen?
Also ich kann dir nur sagen, was wir so gerade erfahren. Es ist tatsächlich in einigen Zeitungen, unter anderem in Deutschland, der Zeitung aus dem Springer-Konzern mit den ganz großen Buchstaben, die da tatsächlich vor zwei Tagen ein Fass aufgemacht hat und spekuliert hat, dass Christian Horner nun eigentlich schon weg sei, sogar schon bis zum nächsten Grand Prix. Das ist Quatsch, das können wir auf jeden Fall sagen. Der ist da noch, dass er nicht mehr so fest im Sattel sitzt wie zur Zeit der Serienweltmeistertitel von Sebastian Vettel, steht außer Frage. Ich glaube, dass Dr. Helmut Marko tatsächlich auch so ein bisschen das Kriegsbeil gerade begraben hat. Es gab ja da im letzten Jahr einige ganz wichtige Meetings hinter den Kulissen. Ich glaube, dass die momentan gerade einigermaßen gut miteinander auskommen. Dr. Marko, der Doktor aus Graz, und tatsächlich Christian Horner. Die haben jetzt auch insofern zusammengespannt, weil sie sagen müssen, sie müssen ein besseres Auto hinkriegen, denn so wird Max auf Dauer nicht bleiben, wenn er permanent quasi über die Verhältnisse fahren muss. Und dass er immer noch in der WM vorne mit dabei ist, hängt nur mit ihm zusammen und weniger mit dem Auto. Da sind wir uns ja auch einig. Auch der Unterboden beim letzten Rennen hat so einen riesengroßen Fortschritt nicht gebracht. McLaren nach wie vor die absolute Messlatte, Oscar Piastri aktuell eigentlich nicht zu biegen, der offenbar seine Nerven auch ein bisschen besser im Griff hat als Lando Norris. Und eindeutig muss man sagen, dass diese große Unruhe, die es eine Weile und viele Monate lang tatsächlich gab, ausgelöst allerdings tatsächlich von Christian Horner. Das war nicht der Doktor, sondern Christian Horner hat ja versucht, Marco rauszudrängen. Er wollte die Alleinherrschaft in der Formel 1 haben. Das hat auch nicht funktioniert. Man hat ja die Position von Dr. Helmut Marco gestärkt. Aber klar ist, eine richtig große enge Freundschaft wird das nicht mehr werden. Und bei, du sagst es ja gerade eben selber, Dr. Helmut Marco ist natürlich das Alter, auch im Hinterkopf zu behalten. Der wird irgendwann in absehbarer Zeit dann da wahrscheinlich aufhören. Und nächste große Schlagzeile, die wir ja vor etwa einer Woche hatten, ist ja, wer wird dann der Nachfolger von Dr. Helmut Marko?
Tja, es könnte Sebastian Vettel werden, und aber wenn wir Eddie schon da haben, und Stefan Edler bitte sofort auch mit rein, aber Carlos Sainz, und zwar der alte Carlos Sainz, hat sich überlegt, genauso wie sich Sebastian Coe überlegt hat, dass er ein geiler IOC-Präsident wäre. Das haben dann leider die Mitglieder des IOC nicht so gesehen. Aber Carlos Sainz hat sich überlegt, Eddie, ich wäre doch ein geiler FIA-Präsident. Ist das realistisch, dass der auch Präsident wird?
Na, ich hatte das große Vergnügen, El Matador schon mal kennenzulernen, und allein von der Persönlichkeit her, ich sage das jetzt mal ganz platt, weil ich habe im Moment ja beruflich zum Glück mit der Formel 1 nichts zu tun, außer dass ich ab und zu mal mit meinen Sky Formel 1 Kollegen drüber spreche, wenn man sich mal auf dem Flur trifft. Ich fände Carlos Sainz geil, weil Repräsentant zu sein gehört halt auch dazu. Ja, und mit dem könnte ich dann als Formel-1-Konsument zu Hause auf dem Sofa, wenn der dann was sagen würde und Strafen aussprechen würde, deutlich mehr anfangen als mit dem Zirkusclown, der da im Moment ab und zu mal was sagt. Sorry, dass ich so deutlich werde, aber so empfinde ich es als Formel-1-Fan und Zuschauer.
Ja, also Stefan, er gibt Chancen, weil ich meine, Sebastian Coe dachte ja auch, na, eigentlich gar nicht mal so schlecht, und dann ist er hochkant an Christy Coventry gescheitert.
Ich finde es erfrischend, Eddie, deine Wortwahl, weil genau das ist es nämlich. Es ist ein Zirkus, und Mohammed bin Sulayem ist einfach kein guter FIA-Präsident. Der stürzt die ganze Geschichte von einem Chaos ins nächste, und die FIA steht da, also wie so ein begossener Pudel, weil ständig ein neuer Brandherd aufpoppt irgendwo und dann irgendwo gelöscht werden muss. Also das ist einem Weltverband unwürdig. Ja, ist unwürdig. Er macht da Dinge und zieht da irgendwelche Sachen aus dem Hut raus, wo man irgendwie denkt, ernsthaft, wo kommt jetzt das schon wieder her? Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich glaube, deswegen, egal wer gegen ihn antritt, der Herausforderer wird die Wahl gewinnen, weil die Mitgliedsclubs und die ganzen Mitglieder, die sehen ja auch, was da passiert. Und es gibt eigentlich niemanden, der Positives über das schreibt oder sagt, was Mohammed bin Sulayem in seiner Amtszeit seit 2021 getan hat oder tut. Weil eben, es sind nur Skandale, es sind grobe Fehleinschätzungen seinerseits, es ist Aktionismus, es ist viel sich selbst darstellen, genau. Und wenig an der Materie, am dem, was wir gerade auch geschildert haben, am bodenständigen Arbeiten, die Engländer sagen immer Grassroots, ja, an der Basis sozusagen was tun. Nein, Mohammed bin Sulayem war einer, der hat gleich eingeführt, dass er als FIA-Präsident bei jedem Formel-1-Rennen eine Medaille überreichen darf beim Sieger, damit er auch aufs Siegerpodest kommt. Und da denke ich mir, andere FIA-Präsidenten waren da dezenter. Die waren nicht jede Woche vor Ort. Die haben nicht jedes Mal irgendwas überreicht. Die haben sich im Hintergrund gehalten. Aber nein, er steht immer in der ersten Reihe, ist der erste Gratulant im Parc Fermé. Und da sieht man einfach halt, ihm ist halt dieser Werbewert viel mehr und viel wichtiger, viel bedeutsamer als alles andere, was er in seiner Position eigentlich tun sollte. Und da denke ich mir irgendwie, er hat leider sein Thema verfehlt. Und das wird bei der Wahl tatsächlich wieder zur Sprache kommen und zur Diskussion gestellt. Und ich gehe schwer davon aus, ein Mann vom Kaliber von Carlos Sainz oder vielleicht auch noch ein möglicher anderer Herausforderer, die werden im Vergleich leichtes Spiel haben, weil der Mohammed bin Sulayem ist eingetreten und hat geworben mit, jetzt kommt mal richtig Transparenz in den Laden rein hier bei der FIA. Und genau das Gegenteil hat er geliefert. Insofern glaube ich, jeder, der ein halbwegs vernünftiges, normales Programm aufstellt und sagt, hey, so und so würde ich das gerne machen, anders als bisher, der wird die Herzen der Wählenden gewinnen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, Mohammed bin Sulayem, der wird Ende 2025 nicht mehr FIA-Präsident sein.
Bestätigt so ein bisschen meine Meinung, Stefan. Besenritter also auch noch. Das sind ja schöne Reisen auch. Und wenn man sich dann als erste Amtstat mal das zusichern lässt, dass man bei jedem Podest und bei jedem Rennen dabei sein darf, sind da wirklich schöne exotische Reiseziele. Würde ich auch gern jedes Mal hinreisen. Aber ich glaube, Carlos Sainz braucht das nicht. Der hat genug Geld. Der kann sich das nämlich zur Not auch selbst leisten. Und vor allen Dingen hat er Motorsport von der Pike auf gelernt. Und das vermisse ich gerade so ein bisschen in der Formel 1. Also mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, sonst kriege ich auch noch von irgendjemandem eine Strafe. Ist ja bald auch, bald Liberty Media, und wer weiß, wie weit die Arme da reichen.
Na gut, wir haben ja in der MotoGP auch so einen Partyminister, der permanent sich in die Öffentlichkeit setzt. Aber man muss sagen, dass bin Sulayem das um Welten nerviger macht. Eddie, das ist ganz klar, ist ein Zweiradsport. Wir haben hier ein paar Mal das schon bei Jens auch im Sportradio thematisiert, dass er da immer wieder nach vorne galoppiert, um in den Schlagzeilen zu sein. Er hält fast bei jeder Formel 1 Grand Prix eine eigene Pressekonferenz auch. Und dieses ganze Fluchverbot war in der Rallye-WM in der Formel 1, hat für mächtig Ärger gesorgt. Er ist dann innerhalb kürzester Zeit aufgrund von großem internen Druck dann zurückgerudert, auch nicht nur in der Rallye-WM. Da hat man ja schon bei der letzten Rallye Kanarische Insel, da hat man schon einen Kompromiss gefunden, auch in der Formel 1 jetzt auch. Also er bricht irgendwas vom Zaun, damit Schlagzeilen da sind, damit er gut dasteht und am Ende muss er dann doch den Schwanz einziehen. Das ist für die Formel 1, für den Weltmotorsport nicht gut. Und wir haben schon viele, viele Chefs dort gehabt, die das sehr viel besser gemacht haben, mehr im Sinne des Sports. Vor allem, was jetzt auch die Kosteneskalation im Nachwuchsbereich angeht, da wäre wahnsinnig viel zu tun und darum kümmert er sich nicht, weil das eben keine Headlines produziert.
Ich finde, Max Verstappen macht das als vierfacher Weltmeister mit seinen Nicht-Statements, über die ich, wie gesagt, als Formel-1-Fan und Zuschauer mich immer kaputt lache. Und dann jetzt seinem Nordschleifen-Auftritt, wo er einfach mal dokumentiert, hey, ich kann auch noch abseits des Formel-1-Fahrerlagers Spaß haben. Ich finde, Max Verstappen macht das ganz schlecht und das ist ja ja schon das Aushängeschild der Formel 1. Ich glaube, da wird Druck aufgebaut.
Tja, und übrigens gibt's am Wochenende auch ein Rennen in Imola, aber darüber plaudern wir dann in der kommenden Woche. Danke Stefan The Voice, danke Stefan Ehlen, danke Eddie Milke. Kurze Pause in der Big Show 711.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 711 und es geht weiter mit dem Radsport und irgendwo auf einer Tour zwischen den Pyrenäen und dem Großglockner. Irgendwo erwische ich Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Servus Christoph.
Moin, ich bin in Hamburg, also nicht ganz so extrem.
Aber in Hamburg muss es doch auch irgendeinen kleinen Berg geben wenigstens, weil war dort nicht mal ein Weltcuprennen. Rund um den, war der Henninger Turm, war das in Hamburg? Nee, oder?
Nee, das ist in Frankfurt. Wir haben hier die zwei Classics, die waren der Weltcup und da gibt es den Waseberg hinten, ein Stückchen hinter Altona raus, hinter Blankenese und der ist sogar relativ knackig, ja. Der ist eine schöne neuralgische Stelle, ja.
Okay, so bevor wir zum Giro kommen, zwei Nebenschauplätze, von denen ich ehrlicherweise keine Ahnung hatte. Ich habe nur heute im Sportinformationsdienst einen sehr ausführlichen Artikel gelesen. Möglicherweise hast ihn sogar du selbst mitverfasst, aber da geht's um den ehemaligen Radweltmeister Rohan Dennis, der nicht ins Gefängnis muss. Also ich habe noch nie was von dieser Geschichte gehört, aber offenbar war es eine große Geschichte. Kannst du vielleicht in kurzen Worten unseren Hörern erzählen, was dort Sache war?
Ja, ich war sogar im Dienst. Das war am 30. Dezember 2023. Da hatte ich mich gerade um die Schanzkunde gekümmert. Da kam diese Meldung, dass Rohan Dennis seine Lebensgefährtin mit der Frau überfahren hat vor der heimischen Wohnung. Wie sich nachher herausstellte, passiert. Manchmal hat man sich wohl über eine Renovierung der Küche gestritten. Was dann eskaliert ist, wie es vor Gericht halt geschildert wurde, wollte Rohan Dennis dann wegfahren. Seine Frau wollte ihn aufhalten und dabei ist eben dieses schreckliche Unglück passiert. Man hat wohl Rohan Dennis nicht die komplette Schuld bzw. keine Absicht da unterstellt. Deshalb ist er glimpflich davon gekommen. Es ist aber eine ziemliche Tragödie gewesen.
Ja gut, kein Zweifel. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann ich hatte gar nicht Rohan Dennis. Ich muss ihn irgendwie verdrängt haben, ehrlicherweise, weil ich mir doch denke, dass ich die meisten Radweltmeister mitbekommen habe. Eine andere Geschichte, Christoph, die erst ein paar Tage alt ist. Bradley Wiggins. Ich weiß nicht, ob das bekannt war, aber ich habe es erst vor ein paar Tagen erfahren. Hat er offenbar ein großes Drogenproblem und da stelle ich sofort den Connex her zu Marco Pantani. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Problem, das vielleicht tatsächlich mehrere Leute im Radsport haben und wir wissen das natürlich nicht? Oder sind das am Ende des Tages dann doch Einzelfälle? Weil es natürlich, ich meine, Bradley Wiggins ist mindestens ebenso prominent immer noch, wie es Marco Pantani gewesen ist.
ich glaube, die Fälle kann man nicht vergleichen. Ist klar, es gibt gerade immer solche Fälle. Pantani war einer, Frank Pannenbrücke auch ein ganz tragischer. Bei Whitey Wiggins war es so, dass er eben nach der Karriere sehr auf Sinnsuche war. Er hat es ja auch mal als Ruder dran noch probiert und er hatte substanzielle Probleme. Ja, also das ist auch wieder eine tragische Geschichte. Ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Querverbindung ziehen kann. Aber natürlich ist es wie in anderen Sportarten, wo eben die Protagonisten über Jahre oder 4 Jahre hinweg am Limit agieren, körperlich, dass das vielleicht dazu beitragen kann, dass man danach eben einen neuen Kick sucht. Oder, also, es ist schwer nachzuvollziehen. Das ist jetzt Zwischenpsychologie. Aber ich hoffe, er kommt wieder auf die Beine. Er war ein faszinierender Radsportler auf der Bahn, stark, der Straße stark, ein guter Typ. Was damals bei Sky in Sachen Manipulation eventuell passiert sein soll, das hat er ja nie ganz klären können. Aber viel persönlich, ich wünsche mir nur das.
Okay, so, wir kommen gleich zum aktuellen Teil und ich habe ein Bild gesehen von Jonas Vingegaard, ich glaube bei Facebook war es, und hat dann unvorsichtigerweise, oder war es bei Insta, ich weiß es nicht, unvorsichtigerweise mir mal so ein bisschen die Kommentare drunter angeschaut. Und das war nicht schön, Christoph, weil da war die eine Fraktion, das war die Fraktion Pogacar, die gesagt hat, ja, warum fährt er denn nur 3 Wochen im Jahr und das ist doch scheiße. Und die andere Fraktion hat gesagt, was wollt ihr überhaupt? Der andere gewinnt jedes Rennen oder kommt unter die besten 3, ist permanent gedopt. Ich bin, wie du weißt, natürlich eher im Team Pogacar, weil ich diesen Lance Armstrong-Ansatz damals irgendwie logisch gefunden habe, aber wenn man sieht, dass es anders auch geht, ja, dann würde ich gerne mehr auch von Vingegaard sehen. Ab wann, denkst du, wird man denn ungefähr wissen, ob dieses Training, ich glaube, es war ein Bild aus den Pyrenäen, Früchte getragen hat?
Wahrscheinlich dann beim Tourstart in Lille, beziehungsweise in den Tagen danach. Also es wird ein großes Versteckspiel, bis man dann eben bei der Tour zum ersten Mal richtig aufeinander wirft. Ich glaube auch nicht, dass bei der Dauphiné, die ja beide fahren wollen, einer schon komplett die Karten auf den Tisch legt. Es ist, wie du sagst, es ist ein komplett anderer Ansatz. Ich glaube auch nicht, dass Jonas Vingegaard bei ein Tagesrennen irgendeine Rolle spielen könnte. Er ist halt ein ganz anderer Fahrertyp und er macht das, was die meisten Rundfahrer der letzten 20 Jahre gemacht haben. Contador, Froome auch, Nibali hat aber mal ein Problem gewonnen, aber die gehen wirklich dann auf diese großen Rundfahrten. Auch Bilder gesehen aus dem Trainingslager, er wirkt sehr stark, sein Team wirkt sehr stark. Ich habe Bilder von Mathieu Jürgensen gesehen. Also ich gehe davon aus, dass er in allerbester Form bei der Tour ist. Ich hoffe, es ist auch bei Pogacar der Fall und dann haben wir vielleicht zum ersten Mal eine Tour, wo beide bei 100% an den Start gehen. Einer irgendwie gehandicapt.
Ja, schauen wir mal, was mit Remco Evenepoel dann ist. Aber da wird natürlich sein Bergfahrer gehen, so gut er auch am Berg ist. Aber verglichen mit den anderen beiden fehlt da doch noch ein kleines bisschen was. Aber vielleicht findet er es ja ein klein wenig. Bis jetzt darf man da sagen, Christoph, dass bis jetzt der Giro ganz im Zeichen von Mats Pedersen gestanden hat und ist. Und wie lange wird es noch so weitergehen?
Ja, das ist absolut so. Wir hatten auf der ersten Etappe, wo du eben Remco Evenepoel ansprichst, da ist einer seiner wichtigsten Helfer für die Tour de France schwer gestürzt, mit der Landa, sich den Wirbel gebrochen, das ist natürlich auch ein herber Rückschlag für Remco. Ansonsten eigentlich das, was erwartet wurde, es waren mittelschwere Etappen meistens und die spielt natürlich Mats Pedersen. Ja, er ist ein klassischer Rennfahrer, er hat das schon im Frühjahr gezeigt, mit grandiosen Ergebnissen, er hat Gent Wevelgem gewonnen und ansonsten meist nur verloren, wenn er auch einen der beiden außerirdischen Pantopol oder Gatscher getroffen ist. Der ist ein wahnsinniger Rennfahrer, deshalb wurde die Teammitteilung, die gezeigt hat, ihm jetzt Karriereende verpflichtet. Und also das ist gut ab, was er da macht. Und das wird sich jetzt noch ein bisschen fortsetzen. Die ersten beiden Giro-Wochen, die sind wirklich noch nicht fürs Gesamtklassement. Es gibt 2 Bergetappen, eine jetzt am Freitag mit einer nicht allzu schwierigen Bergankunft einer kommenden Woche, aber das große Thema Roglic gegen den Rest der Welt, das wird dann die letzte Woche stimmen. Vielleicht wird Mats Pedersen ja, noch eine ganze Zeit da die Schlagzeilen schreiben.
Jetzt, ich verstehe nicht ganz die Wahrnehmung dieses Lidl Track Teams. Ich weiß, in den USA gibt's auch ein Lidl, aber für mich ist Lidl ein deutsches Unternehmen, anständiges deutsches Unternehmen. Aber das deutsche Team, unter Anführungszeichen, das ist Bora, Hansgrohe, Red Bull und was sonst noch dazu gehört. Irgendwie ist Lidl Track, ist das ein amerikanisches Team oder ist das ein deutsches Team?
Das ist, ich müsste nochmal die kurz, also es ist auf keinen Fall ein deutsches Team. Lidl ist ja ein Supermarktgigant, wenn ich glaube recht informiert bin, das ist jetzt Inselwissen, ist glaube ich der zweitgrößte europäische Supermarkt nach Carrefour.
Okay.
Die auch in Spanien sehr groß sind, die auch mal bei Quickstep als Sponsor drin sind. Und das ist alles noch in der losen Folge von CSC früher über das eigentliche Track-Team. Man müsste nochmal genau die Ahnenreihe gucken, die habe ich jetzt auch nicht parat. Aber das ist ein Team, was unter Sponsorenwechsel das schon sehr lange gibt. Ich glaube auch früher war es nach Radio Check, wo dann auch noch Armstrong in späten Jahren rumgefahren ist. Es ist kein deutsches Team, aber es hat natürlich jetzt einen deutschen Anstrich. Wir haben da einen Tim Thorn-Teutenberg, der da fährt, Leonard Kenner fährt dieses Team. Wir haben sehr viele, sehr junge, tolle Fahrer. Mats Pedersen ist jetzt nicht mehr so jung, aber er ist natürlich ein ganz schöner Fahrer. Matthias Schellmose haben wir da. Wir haben Jürgen Milan, den italienischen Top-Sprinter. Also das ist ein Team, was richtig Spaß macht.
Okay, spannendes Team und noch führt Mats Pedersen. Primoz Roglic ist ganz, ganz kurz dahinter oder relativ kurz, 7 Sekunden sind's im Moment. Und wenn du sagst, Roglic gegen den Rest der Welt, hat sich das jetzt in den ersten Tagen so herauskristallisiert? Ist da irgendjemand rausgefallen, wo man vor Beginn des Giro gedacht hätte, der wird Roglic am ehesten auf den Pelz rücken können?
Dramatisch eigentlich keiner. Wir haben gesehen, Wout van Aert ist ganz weit hinten dran. Das heißt, wahrscheinlich ist es dann auch nicht geplant, dass er das Ding, war es noch von vornherein nicht, dass er das Ding auf Gesamtwertung fährt. Das soll wahrscheinlich noch genug für die Tour im Tank lassen. Er hat ja schon mal die Vuelta gewonnen, also er kann Rundfahrten. Aber die gehen dann eben auf Simon Yates. Und das Malise-Bike. Mikel Landa leider schwer verletzt. Er sah sehr, sehr gut aus vom Giro. Dünn wie nie. Ob der Lavadotte jetzt im Radsport immer ein gutes Zeichen ist für Leistungsfähigkeit. Wir müssen einfach mal abwarten, was die letzte Woche bringt. Bei Roglic ist es ja auch immer so, der muss da erstmal so durchkommen. Die Etappen sind zwar nicht allzu schwierig, aber sie sind tückig, hügelig, viele enge Straßen. Er muss auf dem Rad bleiben. Wenn er dann in einer guten Ausgangsposition die letzte Woche geht, dann ist er eigentlich der Favorit.
Tja. Wenn jemand eine Möglichkeit findet zu stürzen, das kennen wir aus den letzten Jahren, dann ist es auf jeden Fall Primoz Roglic. Du hast selbst von Art angesprochen, nur die kurze Nachfrage. Das heißt, er wird jetzt hier beim Giro auf Etappensieg fahren und sich mal ein bisschen testen, um dann den Edelhelfer für Jonas Vingegaard zu geben.
Genau, er wird jetzt hier erstmal den Edelhelfer für Sam Yates im Gesamtklassement abgeben, der auch noch relativ nah dran ist, genauso wie Adam Yates. Und dann wird auf ihn eine ganze Menge sicherlich auch bei der Tour an.
Gut, da freuen wir uns drauf. Aber davor werden der Christoph und ich schon uns in wenigen Tagen sehen, nämlich kommende Woche, wenn wir gemeinsam nach Paris reisen. Ich freue mich wirklich drauf. Christoph, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir machen eine kurze Pause in der Big Show 711.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
Was ist in dieser Woche liegen geblieben? Ich wollte es nicht jinxen, also es wäre natürlich absolut legitim gewesen, mit Martin Konrad und dem Coach Alfred Tatar über die österreichische Fußballmeisterschaft zu sprechen. Sturm Graz, augenblicklich 3 Punkte Vorsprung auf den Wolfsberger AC, wer sich erinnern kann. Der Alfred hat den WAC die Wolfsberger, die den Pokal schon gewonnen haben in Österreich, als Meister genommen, Adi. Und der Martin hat gesagt, auf keinen Fall, und ich wollte es nicht wahrhaben. Didi Kübauer als Meistertrainer in Österreich, also bitte, da müssen wir uns mal beruhigen. Das muss nicht zwingend sein, aber zwei Runden noch zu spielen. Sturm, es ist eigentlich fast blunzen, wie sie an diesem Sonntag in Wien spielen, wenn denn der Wolfsberger AC, nein, es ist nicht blunzen, aber unentschieden soll drinnen sein, wenn Sturm zweimal unentschieden spielt, die zwei ausstehenden Spiele, sind sie Meister, erneut Champions League, wo sie nichts reißen werden, aber die Kohle ist wichtig. Aber das wichtigste Spiel ist das letzte, dann zu Hause eben gegen Wolfsberg, dass sie auf keinen Fall verlieren dürfen. Außer Wolfsberg verliert an diesem Sonntag zu Hause gegen die Austria und Sturm macht bei Rapid mindestens einen Punkt. Dann wäre Sturm nämlich schon vor dem letzten Spieltag Meister. So, das ist also Österreich, aber das wollte ich nicht jinxen. Hätte gerne auch ein bisschen mehr über die Eishockey-WM gesprochen. Da habe ich mich aber zu spät bemüht. Also Sash ist ja unterwegs, Sascha Bandermann. Dem ist es leider sich nicht ausgegangen, dass er mit dem Simon Graf gemeinsam, den wir gleich hören werden, ein paar Worte dazu verliert. Die Deutschen sehr gut gestartet, die Österreicher sind eigentlich auch gut gestartet. Gegen Finnland ist dann auf dubiose, manche sagen skandalöse Art und Weise ein Tor nicht anerkannt worden. Auf der Österreicher, da haben sie verloren mit einem. Und gegen Schweden haben sie mit zwei verloren. Und das war dann wieder so ein Klassiker, wo du denkst, okay, gegen die guten Mannschaften knapp verlieren. Ist toll fürs Ego, bringt aber punktemäßig gar nichts. Wenigstens haben sie dann gegen die Slowakei gewonnen, heute Abend gegen Kanada. So, also Eishockey-WM auch ein bisschen unten durchgefallen. Dann Handball, große Themen. Ich meine, heute am Donnerstag kommt raus, dass die Handball-WM ab 2027 nicht mehr bei ARD und ZDF läuft, sondern bei ProSieben Sat.1. Und das geht, ich glaube, der Vertrag, wenn ich es richtig gesehen habe, bis 2031. I mean, what the fuck? Da bin mir sicher, Alex Wölfing wird da ein fantastisches Team zusammenstellen. Und das ist schon spannend und da hätte man natürlich mit Götze und mit Uwe drüber sprechen können, aber alle zwei Wochen, ganz ruhig, ja, alle zwei Wochen. Das größere Thema für mich aber, und letzte Woche haben wir habe ich ja mit Götze und mit Uwe gesprochen, aber das größere Thema für mich war die Sperre von Ivan Horvat. Ich weiß nicht, ob man es in Deutschland überhaupt mitbekommen hat, aber Ivan Horvat vom HC Hart, pardon, in Vorarlberg, hat ein Foul begangen in einem Spiel der österreichischen Bundesliga. Ich weiß gar nicht, wer der Gegner war. Das Foul war übel. Ja, also das war ein Gesichtstreffer. Und eine klare rote Karte. Müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Jetzt hat aber, im Fußball ist es ja der Strafsenat in Österreich. Ich weiß gar nicht, wie das im Handball gehandhabt wird. Aber dieser Strafsenat hat sich gedacht, und ich habe keine Ahnung, ob Ivan Horvat der Ruf vorauseilt, besonders harter Knochen zu sein, ob er vielleicht schon in irgendeiner Art und Weise vorbelastet war, das weiß ich nicht. Gefährliches, absolut gefährliches Halbwesen. Aber den haben sie tatsächlich für dieses Foul, wo du sagst, okay, gib ihm mal 5 Spiele. Die haben denn, der Österreichische Handballbund hat den für 26 Monate und 11 Tage gesperrt. Also mehr als 2 Jahre für einen Foul, das eine rote Karte Foul war, wo man aber auch, ja, argumentieren kann, auch ein bisschen, oder vielleicht kann man es nicht argumentieren, bitte. Man berichtige mich bitte, wenn man nicht argumentieren kann, das ist auch ein kleines bisschen unglücklich. Ja, okay, aber jedenfalls 26 Monate und 11 Tage, das ist fucking Wahnsinn. Ja, und das hat dann auch Conny Wilczynski, den man in Berlin noch sehr gut kennt, der eben der Experte ist, jetzt auch für den ORF gesagt, dass hier aber sowas von übers Ziel hinausgeschossen wurde, die Berufung läuft und also das wäre Wahnsinn. Und das wäre insofern auch Wahnsinn. Persönlich betroffen bin ich daher auch quasi, weil nämlich Ivan Horvat nach Ende dieser Spielzeit vom HC Hart zur Handballspielgemeinschaft Bernbach-Köflach hätte kommen sollen. Ich bin gerade in Volzberg und in diesem fantastischen Bezirk Volzberg sind Bernbach und Köflach die beiden zweitgrößten Städte, wenn nicht Köflach sogar Volzberg schon überholt hat. Ich habe bei Bernbach und bei Köflach Handball gespielt und Ivan Horvat hätte dort ab kommender Saison spielen sollen, kann aber nicht, weil er Stand jetzt für die 11 Tage sind schon verstrichen, aber noch für 26 Monate gesperrt. Ist absoluter Wahnsinn. Ja, und letztes Thema, ist ein schönes Thema. Eigentlich ist ein unschönes Thema, ja. Es geht darum, dass der Commissioner der Major League Baseball, da müsste man mit Axel Goldmann drüber sprechen, mit Tom Hebelein und mit Matthias Ondracek. Aber der Commissioner der Major League Baseball, Rob Manfred, hat mehrere Personen pardoniert. Ja, also ineligible für Baseball, wie auch immer. Jedenfalls aus dem Sport ausgeschlossen wurde zum Beispiel Shoeless Joe Jackson. Jetzt, also wir begeben uns jetzt ins Gebiet des Viertelwissens. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, Shoeless Joe Jackson, irgendein Sock war es, vielleicht ein White Sock, 1919, ich glaube ja. Woran ich mich aber gut erinnern kann, ist Pete Rose, der Spitzname Charlie Hustle. Pete Rose, der All-Time Leader in Hits im Baseball. So, und Pete Rose, also was ein Hit ist, nur ganz kurz erklärt, ein Hit wird gezählt, wenn man den Ball schlägt, wohlgemerkt, und entweder die erste, zweite oder dritte Base erreicht oder eben einen Home Run schlägt und das aber so tut, indem man den Ball geschlagen hat und kein Verteidiger einen Fehler gemacht hat. Das kommt ja auch vor, ja. Man trifft den Ball, der Ball geht zurück zum Pitcher, man läuft zur ersten Base und der Pitcher wirft zur ersten Base, aber irgendwie der First Baseman kann den Ball nicht handeln, lässt ihn fallen. Der Läufer ist safe auf der ersten Base, aber das ist eben kein Hit. Ein Hit ist, du triffst den Ball clean, haust ihn irgendwo zwischen ersten und zweiten Baseman durch und läufst auf die erste Base und so weiter und so fort. Und Pete Rose ist mit ganz großem Abstand der All-Time-Hit-Leader der Major League Baseball. War dann auch Manager, ich meine der Cincinnati Reds, und hat aber, oder was der Philadelphia Phillies, so Viertelwissen, wie gesagt. Anyway, er hat in seiner Zeit als Manager gewettet. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, wenn der Trainer des FC Bayern München, was ich ihm niemals unterstellen möchte, nein, ich sage einfach nur, wenn ein Trainer des FC Bayern München auf den Spielausgang zwischen Borussia Dortmund und Holstein Kiel wettet, dann ist das vielleicht nicht toll, aber es ist wurscht. Aber wie man hört, und wie es, glaube ich, auch Pete Rose danach vielleicht mal zugegeben hat oder nicht, aber angeblich hat Pete Rose auf die Spiele seiner eigenen Mannschaft gesetzt, und als ob das nicht schlimm genug wäre, er hat auch drauf gesetzt, dass sie die Spiele verlieren oder dass sie Spiele verlieren. Und also bitte sofort mich an den Ohren langziehen, wenn ich hier Blödsinn erzähle, aber ich glaube, das ist akkurat. Und deshalb hat man ihn aus dem gesamten Baseball rausgeschmissen. Ich meine, dass der damalige Commissioner Bart Giamatti war. Da werden die Filmfreunde sofort sagen, Moment, Giamatti, der Name, der sagt mir doch irgendwas. Tatsächlich, es ist der Vater von Paul Giamatti. Und Paul Giamatti hat in mehreren Kinofilmen mitgespielt, unter anderem Private Parts mit Howard Stern, ist aber natürlich den meisten auch bekannt seit Billions. Ja, aber zurück zu, also Paul Giamatti hat damals Pete Rose gesagt, thanks but no thanks, schleich dich. Du bist raus aus Baseball, was natürlich auch für Pete Rose geheißen hat. Also er war ein First Ballot Hall of Famer. Ist also, wäre in die Hall of Fame sofort reingekommen aufgrund seiner Erfolge. Und er war ja auch in der Big Red Machine 1975. Oh, ich glaube 75. Als die Reds die World Series gewonnen haben. Muss ich nachschauen, weiß ich gar nicht. Sag ich einfach mal so, aber ich glaube ja. But anyway, Pete Rose ist rausgeworfen worden aus dem Baseball und konnte so nicht in die Hall of Fame gewählt werden. So, und jetzt sagt Rob Manfred, okay, time has passed. Jetzt können wir also Shoeless Joe Jackson zum Beispiel und auch Pete Rose wird jetzt reinstated. Und das heißt auch, dass Pete Rose jetzt in die Hall of Fame gewählt werden dürfte. Davon hat er nichts mehr, weil er schon gestorben ist. Aber es ist natürlich interessant, dass die Möglichkeit jetzt besteht, und die Frage ist aber, wird er denn reingewählt? Oder sind diese Puristen, also vom Spielerischen her, gibt's nicht mal eineinhalb Meinungen. Aber sagen die Puristen jetzt nein, der hat auf Baseball gewettet, deshalb soll er nicht in der Hall of Fame seinen Platz finden? oder geht's eben doch? Das ist die spannende Frage, die es bald mal zu klären gilt. Ich glaube, die Athletic hat sich ein bisschen umgehört. Generell, da zahlt sich das Abo aus. Die haben immer wieder lässige Dinge. Aber das ist eine spannende Frage, für mich zumindest als Baseball-Fan, die ich vielleicht bei Gelegenheit mit den Experten klären werde. Jetzt, apropos Baseball, gehen wir nach Boston. Wir gehen nach Los Angeles und machen weiter mit Heiko und mit Jürgen.
Hallo, hier ist Markus Windinghock und ihr hört Sportradio 306.
Herr Schaffner, es ist 0.47 Uhr in Boston. Es ist, warte, ich muss mal kurz rechnen, 20.47 Uhr in Los Angeles, noch nicht ganz so schlimm. Und Heiko, die Edmonton Oilers sind wie im vergangenen Jahr in den Conference Finals im Westen. 1-0, zweimal Stuart Skinner. Hast du uns nicht seit Jahren erzählt, dass Stuart Skinner die Achillesferse der Edmonton Oilers ist?
So weit zurückrudern wie Heiko. Also kann man jemand alle Aussagen über die Edmonton Oilers von Heiko der letzten zwei Jahre sammeln und jetzt hier einfach, weil der steigt doch jetzt in den Kanu und rudert rückwärts. Ne, wo rudert man rückwärts? Im Ruderboot. Also Heiko muss heute den Weltrekord fürs Zurückrudern brechen.
Also Jens, ich finde es ganz, ganz schlimm, dass du hier in Boston gegenüber Boston das Wort Achillessehne erwähnt. Und da kommst du hier mit Stuart Skinner als Achillessehne gleich im Eröffnungssatz. Das tut richtig weh.
Aber es ist historisch, oder? Zwei Shutouts hintereinander. Zuerst 3-0 in Edmonton, jetzt 1-0 mit einem Tor von Kapanen, das reviewed wurde. Also der Kommentator hier bei Sky hat gesagt, er sieht nichts. Die Schiedsrichter sahen auch nichts. Ich weiß nicht, ob du so schnell eine Statistik zur Hand hast. Wie historisch das ist.
Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich sieht man mal wieder, wie Jürgen neulich schon sagte, wieder diese Geschichten, ne? Also Stuart Skinner, der jetzt seit drei Spielen spielen musste, weil Calvin Pickard die eigentliche Nummer zwei ja so gut gespielt hat, dass sie dann die Nummer eins war zwischendurch, sich aber verletzt hatte beim zweiten Spiel. Und dieser Stuart Skinner, der ja wirklich zuvor in den ersten beiden Spielen gegen die Kings in Runde 1 einen Gegentorschnitt von 6, noch was hatte, der ist jetzt seit mehr als 127 Minuten ohne Gegentor gegen die Vegas Golden Knights. Und dann, ich weiß nicht, wie viel Geld du in Vegas verdienen hättest können damit, dass du sagst, Kasperi Kapanen, der in Spiel 4 sein Playoff-Debüt gegeben hat in dieser Saison, der schießt das entscheidende Tor. Also ich weiß nicht, wie oft wir das schon gesagt haben und ich weiß nicht, wer da noch alles auftreten wird in der Torschützenliste der Oilers, aber was die für ein Depth-Scoring haben, ist unglaublich. Also es wird mir nicht überraschen, wenn Stuart Skinner demnächst auch das entscheidende Tor macht.
Du hättest schon mal eins gekriegt von sehr weit hinten, wenn wir uns erinnern.
Ja. Aber also
aus gefühlten 120 Metern. Ich habe gerade nachgeschaut, NHL Records, komischerweise 68 Mal ist das schon passiert.
Hintereinander, die Shutouts.
Okay. Also nee, okay. Also ich schaue jetzt hier gerade,
was der Killer
macht. Back-to-back Shutouts, also Playoff Goaltender Records, most consecutive Shutouts Playoff Year. Das heißt der nacheinander. Und da stehen Shutout-Streak, da stehen 68. Ich dachte jetzt auch, also das kann es noch nicht so oft gegeben haben. Aber hier ist der Herr at Belfort und dann dachte ich mir, naja, vielleicht gab's es dann irgendwie vor 70 Jahren oder so. Ja. Aber es gab auch schon drei nacheinander, also Jean-Sébastien Giguère
von den Anaheim Ducks,
Ilya Brizgalov, auch von den Ducks 2005, 2006. Vom 3.5. Okay. bis zum 7.5. hat er dreimal hintereinander zu Null gespielt.
Ja, lag wahrscheinlich zu 80% an Christian Ehrhoff, der vorhin gespielt hat. Da.
Interessant. Also ich dachte jetzt wirklich, das wäre so eine ganz historische Leistung, aber also historisch ist es natürlich für Skinner, weil der war ja die ersten beiden Spiele gegen LA drin, oder?
Ja, habe ich ja gerade erzählt.
Da hat er ja 13 kassiert. Also
ja, genau, hat einen Gegentorschnitt von unglaublich gehabt, ja.
Und Skinner wird ja immer so ein bisschen als der ganz große Grund und keine Ahnung, warum es mit Edmonton nichts wird. Auch damit sind wir wieder bei den Aussagen des Ruderkönigs Olderb. Der sagt ja auch, dass er am Goaltending liegt. Ja, und jetzt spielt er natürlich 2-0. Aber wahrscheinlich werden wir dann die Lobeshymnen auf Skinner können natürlich in einer Woche schon wieder vorbei sein. Also das ist die Krux an den Stanley Cup Playoffs.
Ich möchte ja darauf hinweisen, wir sind ja hier, ne, Playoffs, NHL Playoffs sind ja immer die Ersteigung oder Besteigung des Mount Everest. Wir sind gerade die Hälfte hoch. 8 Siege hast du, 16 musst du. Die Luft wird dünner, jeder Schritt wird immer schwerer. Aber vor 2 Jahren.
Die anderen auch.
Nee, das sowieso, aber vor 2 Jahren war gegen die Vegas Golden Knights für Edmonton eben Schluss in 6 Spielen. Und ich finde, man sieht auch den Reifeprozess, die Entwicklung in den 2 Jahren jetzt, die diese Mannschaft genommen hat, unter anderem halt auch wieder wegen der Tiefe. Also auch heute, ich glaube, Connor McDavid hatte einen Schuss aufs Tor, Leon hatte mehrere. McDavid hatte im vergangenen Spiel einen Assist, Leon hat heute noch den Assist gekriegt. Aber es sind so viele andere, die halt da treffen. Und das ist so wirklich toll zu sehen und das ist wirklich ein Fund. Auch, also du weißt ja als Gegner gar nicht, wie gesagt, dann bringen die den Kapan. Vergangenes Spiel, macht er sein Debüt und jetzt ist er schon der Hero. Das ist grandios. Die können Spiele halt, ich weiß gar nicht jetzt gegen Vegas, was war die erste Serie, war das, also die können hoch gewinnen, also die können, sag ich mal, ein Wettschießen gewinnen, die können aber auch, wenn es in die Verlängerung geht, mit 1-0 gewinnen. Die haben viele Wege, Spiele zu gewinnen und das ist natürlich für einen Gegner unwahrscheinlich schwer ausrechenbar. Mal sehen, wer es jetzt wert ist. Ist es entweder Dallas oder Winnipeg. Da steht es im Moment 3-1 für Dallas. Spiel 5 in Winnipeg ist heute Nacht. Ich schätze mal, es wird Dallas werden. Wäre dann Rematch vom vergangenen Jahr. Aber ich glaube, also Vegas war schon, sage ich mal, eine härtere Nuss als die LA Kings. Aber Dallas wird noch ein bisschen schwerer. Vor allen Dingen, weil die, wir haben ja in den letzten Wochen von Leon als bestem Spieler gesprochen, der Playoffs bislang. Also die, gut, das ändert sich natürlich in einer Woche, es gibt ja viele Spiele. Aber Dallas hat Mikko Rantanen, der hat bislang 8 Tore, der hat schon 2 Hattricks erzielt in diesen Playoffs. Die haben jetzt mit Miro Heiskanen ihren wichtigsten Verteidiger zurückbekommen. Also, die sind, glaube ich, noch eine Nummer härter. Und letztes Jahr hatte Edmonton nach 1-2 Serienrückstand noch 4-2 gewonnen. Da haben die wirklich überholt. Hätte ich nie gedacht, dass sie 3 Spiele nacheinander gegen Dallas gewinnen würden. Und also sie sind auf keinen Fall Außenseiter. Aber Dallas ist nochmal eine andere Nummer als Vegas, wenn sie es
denn. Aber genau das wollen sie. Also ich glaube, wenn du Edmonton jetzt nach der Serie völlig, egal wie es steht, gefragt hättest, wen wollt ihr, hätten die gesagt, wir wollen jetzt die Vegas Knights, weil mit denen haben wir von vor 2 Jahren noch eine Serie offen, wie sie auch sagten. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen mit dem unfassbar unfairen Check von Petrangelo gegen Dreisaitl. Ich glaube, dass sie jetzt ist es ihnen egal, weil entweder das ist ein kanadisches Duell gegen Winnipeg oder gegen Dallas. Ich glaube, dass sie sogar sagen, wir wollen Dallas, komm, gib uns das stärkste Team. Und wenn sie sich jetzt aussuchen können, Stand jetzt, wen sie, sollten sie ins Finale kommen, von den Vieren im Osten haben wollen, werden die sagen Florida. Weil sie letztes Jahr 4-3 im Stanley Cup Final verloren haben. Nach 3-0 Rückstand aufgeholt auf 3-3. Also wir haben letzte Woche drüber gesprochen, they are on a mission. Punkt. Und ich glaube, die wollten jetzt Vegas, die haben jetzt gesagt, wir putzen Vegas weg, weil wir da noch was gleichzusetzen haben und die werden jetzt auch sagen, give us the fucking Panthers again. Und dann schauen wir, wie das Finale ausgeht. Also so scheint mir die Haltung der Oilers gerade zu sein. Also die sind auch wirklich so eine Redemption Tour.
Und ich glaube, die sind auch froh, dass sie es in 5 Spielen geschafft haben und nicht irgendwie 7 Spiele gegen Vegas gehen mussten.
Ja.
Und ein paar Tage frei, denn Flow ist schon eine schöne Sache, aber das darf man nicht vergessen. Die Oilers sind mittlerweile eines der ältesten Teams der Liga. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass man jetzt mal, also die sollen jetzt nicht eine Woche pausieren, aber ein paar Tage mal pausieren ist schon ganz gut, dann würde es ja, egal wer es wird, Dallas oder Winnipeg, auswärts losgehen wieder, wie auch in Vegas, auswärts spielen sie. Ich meine, die haben in Vegas alle 3 Spiele gewonnen, dieser Serie. Super. Also muss man wirklich sagen, zu Hause stark, auswärts stark. Ja, es läuft.
Also, Das meinte ich ja. Also wenn du jetzt die ersten zwei Spiele gegen die Kings wegnimmst, die sie deutlich verloren haben, und du dachtest, okay, oh.
Aber die brauchten sie vielleicht.
Ja, das sage ich. Vielleicht ist das so dieses wie beim Tennis, wo du in der ersten Runde plötzlich so über 5 Sätze gehen musst oder ja, bei den Frauenkerbern einen Matchball abwehrst und plötzlich so, okay, wow, das haben wir jetzt geschafft. Und seitdem, Leute, 8-1. Ja. Also sie haben viermal gegen Los Angeles gewonnen. Die haben hier, also was keiner erwartet hatte. Also ich bin ja mittlerweile der Meinung, niemand hat Ahnung vom Eishockey. Denn alles, was vor, nee, aber als mal wirklich, alles, was vor dieser Serie zwischen Edmonton und Vegas gesagt wurde, also Vegas ist das stärkere Team, die werden die Spiele dominieren, dann Torwart, nur mal aufpassen, naja, okay, also falls Dreisaitl um McDavid Zauberspiele haben, also welche dieser Prognosen ist denn eingetroffen? Keine einzige. Nicht McDavid und Dreisaitl haben da gezaubert, sondern wie Heiko sagte, plötzlich kommen die aus den hinteren Reihen. Alle Bedenken zu Torhütern, jetzt hat der Skinner zwei Shoutouts nacheinander und nicht Vegas hat diese 5 Spiele dominiert, sondern ich würde jetzt sagen Edmonton 4 von 5. Also nichts ist so, man kann schon sagen, oh, da wurde ich jetzt überrascht, aber ich bin so, also nichts von dem, was die größten Experten gesagt haben, dass in dieser Serie passieren würde, ist eingetreten. Und das sagt ja doch irgendwas über diese Sportart oder keine Ahnung auf.
Wenn du mal überlegst, die einzige Niederlage, die gab's 0,4 Sekunden vor Schluss, als Leon da den Puck ins eigene Tor abfällt. Sonst wäre es beim 3-3 geblieben, in die Overtime gegangen. Also heißt ja nicht, dass sie da nicht auch hätten verlieren können, aber ich meine nur, also die Serie hätte auch noch klarer ausgehen können, aber es ist schon okay. 5 Spiele ist auch okay, weil sonst wirst du, wenn du Vegas sweepst, dann wirst du vielleicht sogar oder die Fans oder die Medien übermütig. Ist schon alles okay, wunderbar, wo sie sind, aber wie gesagt, die sind erst auf halber Höhe.
Das ist ja jetzt wieder, jetzt sagen wir irgendwie, bei den Oilers läuft's, und jetzt plötzlich rechnen wir alle damit irgendwie, dass es so weiterläuft, und dann schaust du wahrscheinlich die ersten 2 Spiele gegen, gehen wir mal davon aus, dass es Dallas wird, und dann kann alles schon wieder anders sein. Also, das macht das Faszinierende dieser Sportart aus, für mich als Journalist und für viele andere wahrscheinlich auch, aber auch sehr schwer, Spiele zu lesen und dann irgendwie so eine Prognose zu machen. Ich finde, das ist in anderen Sportarten viel, viel einfacher.
Einen habe ich noch für jeden von euch. Then let you go. Zuerst, Heiko, du weißt, ich werde, bevor ich dich in Boston besuchen komme diesen Sommer, nach Toronto fliegen. Und das, ich nichts würde ich lieber machen, als zumindest den Stanley Cup Finalisten dort zu besuchen. Aber haben die Maple Leafs überhaupt noch Hoffnung? 6-1 verloren jetzt gegen die Panthers. Sind die Panthers zu stark für Toronto?
Das waren sie meiner Meinung nach vorher auch schon, weil sie einfach das gemacht haben in den letzten Jahren und erlebt haben, was Toronto, also diese Toronto-Mannschaft noch nie erlebt hat. Also egal, wen du da nimmst, Morgan Riley, den Kern einfach. Morgan Riley, Austin Matthews, Mitch Marner, die sind seit Jahren da und die sind jetzt das zweite Mal. Die haben so viel Talent, so viel Offensive auch. William Nylander kannst du auch noch mit einrechnen, John Tavares ist mittlerweile. Und die sind jetzt in den letzten 10, 12 Jahren einmal in Runde, jetzt gerade zum zweiten Mal in Runde 2 gekommen. Und ich glaube, Florida, die sind genau wie Edmonton. Die haben ja auch 2-0 hinten gelegen, haben beide Spiele verloren in Toronto, haben dann Spiel 3 glücklich in Overtime gewonnen und sind jetzt aber ins Laufen gekommen. Und die wissen genau, die haben auch eine unglaubliche Tiefe. Die haben sich zur Trade Deadline der Meister mit Brett Marchand, dem Kapitän der Boston Bruins, noch verstärkt, der auch alles schon erlebt hat, mehrfach in den Playoffs, der genau weiß, worauf es ankommt. Nico Sturm, auch einer für die Tiefe, tut mir ein bisschen leid für ihn, nach den ersten beiden Niederlagen gegen Toronto, wurde jetzt auf die Bank gesetzt und jetzt läuft's. Also ich hoffe, der kommt auch nochmal wieder zum Zug. Aber nee, das ist für mich keine Überraschung, dass Florida in der Serie führt. Ich gehe fest davon aus, dass sie am Freitag das Ding klar machen werden, ins Conference-Finale einziehen werden, und dann bin ich viel mehr oder viel gespannter, was in Toronto passieren muss, weil das ist denn der x-te Anlauf mit demselben Kern, mit demselben Nukleus und du bist wieder nicht weitergekommen und da muss was passieren. Mitch Marner, der Vertrag läuft aus, den kannst du einfach nicht verlängern, weil der viel zu teuer ist und viel zu teuer wird und einfach viel zu wenig dafür bringt in den Playoffs immer. Und ja, so ein bisschen same old, wenn du die Gesichter wieder gesehen hast von den Fans da so ungefähr, here we fucking go again. Jedes Jahr dieselbe Scheiße.
So, und die Frage für Jürgen, die Heiko dann auch noch, Heiko, du hast dann reingeschrieben, nur schau in die Gruppe jetzt gerade, Leon hat auch noch einen Assist bekommen. Ist dieses Assist, Jürgen, ja, the most random statistics in all of US sports, weil du fragst, wo kommt denn manchmal ein Assist her?
Ich bin am torn. Also, weil in Michigan gab's nämlich diese Assist auch beim Fußball. Also diese Double, die Double Assist.
Die hat Jürgen eingeführt.
Nee, die nein, das Lustige ist, ich hatte keinen. Also, nein, aber man macht sich natürlich schon manchmal Gedanken, auch im Fußball, wo du sagst, naja, jetzt kriegt der da die Vorlage. Weil er einen Ball querlegt, aber eigentlich der das Ganze orchestrierte, der kriegt statistisch nichts. Also was machen wir denn mit dem? Also das zeigt ja manchmal, oder das zeigt, wie willkürlich Statistiken manchmal sind. Also deswegen finde ich es einerseits natürlich toll. Ich erinnere mich damals an ein Tor, das ich geschossen habe, wo jemand einen Zauberpass über 60 Meter auf dem Flügel spielt, dann flankt einer und ich habe den Ball halt über die Linie gedrückt. Und dann sagst du, natürlich, also dieses Tor waren diese beiden, mehr als ich. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass es manchmal passiert, dass jemand einen Querpass irgendwo hinspielt. Ja, du spielst einen Querpass damals auf Beckham oder irgendwas, der spielt den 60-Meter-Ball auf den Mittelstürmer und der ist drin und dann sagst du, jetzt hat der Innenverteidiger einen Assist gekriegt. Ich würde, wenn ich was zu sagen hätte, aber dann wird es natürlich sehr subjektiv, wenn man das tut. Ich würde sagen, Torschütze, Assist gibt's nur einen und wenn du willst, gibt's so, wer hat denn diesen Spielzug inszeniert? Oder wer hat denn den öffnenden Pass gespielt? Also dass du, es gab im britischen Fußball gab es mal irgendwie decisive passes oder irgend sowas. Gab es mal so eine Statistik irgendwie. Und so würde ich das ändern, aber dann wird's natürlich wieder zu 100% subjektiv, weil dann sitzt einer da, der entscheiden muss, war das jetzt der spielöffnende Pass oder nicht. Also es ist eine schwierige Debatte. Ich find's, also der zweite Assist ist halt eigentlich keine Vorlage, sondern der zweite Assist ist der mit der Übersicht das Ganze öffnet und da bräuchte man vielleicht irgendeinen anderen Begriff. Aber mei, es gibt da keine ideale Lösung. Also lassen wir es, wie es ist und freuen uns für Leon, dass er hier so einen Assist gekriegt hat.
Also ich glaube, Leon ist da scheißegal, denn Jahren war Leon Dreiseitel nach 12 Spielen mit 13 Toren bester Playoff-Torschütze, ist es auch geblieben für die Saison. Obwohl Jonathan Marchessault auch nachher 13 Tore hatte von Meister Vegas. Aber der hatte halt 22 Spiele gebraucht. Aber für Leon war die Saison nach 12 Spielen vorbei. Also er hat ja auch jetzt, er wurde glaube ich heute im Vorfeld auf seine Statistiken so ein bisschen angesprochen und so. Da sagt er, ganz ehrlich, mir ist lieber so ein Check gegen Jack Eichel lieber und wichtiger, wenn als irgendwelche Tore. Also in diesen jetzt 2 Monaten in den Playoffs, da kann ich auf meine persönlichen Statistiken sehr, sehr gerne oder liebend gerne auch verzichten.
Wir müssen sogar noch ein anderes Thema reden.
Ja, von mir aus gerne.
Markus Sturm, Freunde. Denn es passierte heute was. Ken Holland ist der neue General Manager der LA Kings. Also Rob Blake hat aufgehört vor einer Woche oder zwei, nachdem sie ausgeschieden wurden. Und die Kings haben heute verkündet, dass Holland der neue GM wird. Wer erinnert sich nicht, wer damals in Detroit gewesen war? Also Ken Holland war der mit den Red Wings 98, 2002 und 2008 3 Stanley Cups gewonnen hat. Also das war natürlich meine große Detroit-Zeit. Darum ist der für mich der ganz große Held natürlich. Der war zuletzt bei den Oilers. letzte Saison. Also der hat diesen Kader der Oilers gebastelt, mit dem sie in Stanley Cup Finale kamen, letzte Saison. Und jetzt ist die ganz große Frage, oder hier in LA ist natürlich schon die große Dings, also wenn Holland kommt, muss Jim Hiller eigentlich gehen. Also den kannst du nicht mehr halten, zumal er jetzt in den Playoffs auch ein, zwei Fehler gemacht hat, über die wir auch geredet haben, mit dieser Challenge und so weiter. Und ganz ehrlich, in LA war der Eindruck schon, als Todd McLellan im Februar 24 ging, war die Frage schon, why not Marco Sturm? Also ihr holt den doch, ihr bildet den doch als Assistenztrainer aus, dann schickt ihr ihn zu Ontario Reign, damit er Cheftrainer-Erfahrung macht. Der ist in Ontario absolut anerkannt. Der hat die nach vorne gebracht, hat irgendwie 15 Spiele mehr gewonnen als letzte Saison. Also es wurde dann schon bei Hiller debattiert, why not Sturmi? Ich habe ihn getroffen und habe ihn natürlich nicht danach gefragt, weil das macht man nicht irgendwie. Also das war Spiel 5 der ersten Runde. Da fragt man dann nicht, hey Sturmi, wenn die jetzt hier verlieren und das nächste auch, wie schaut's denn dann aus? Aber es hieß schon, oder man hat gemerkt, dass Sturmi ist keiner, der pikiert ist. Aber ich glaube, er war ein bisschen überrascht. Also ich glaube, man hätte da schon gedacht, dass er so in der Debatte ist. Aber mit der Anstellung von Holland ist relativ klar, da wird sich was ändern. Und eigentlich musst du sagen, wenn jetzt nicht der Megatrainername zu den Kings kommt, muss eigentlich Sturmi der Frontrunner auf den Cheftrainerposten bei den Kings sein. Und sollte es nicht werden, dann bist du zweimal übergangen worden, dann musst du dir fast überlegen, ob du nicht schaust, woanders Cheftrainer zu sein, weil das ist natürlich sein Ziel. Also es muss ja sein Ziel sein. Eigentlich haben die Kings alles getan, um ihn aufzubauen. Also meiner Meinung nach, correct me if I'm wrong, Heiko, muss er einer der Favoriten sein, wenn nicht der Favorit, Head Coach zu werden.
Also er war vergangenes Jahr schon im Gespräch in San Jose. Ja. Da war wohl auch einer wirklich der letzten Kandidaten, der verliehenen Kandidaten. Und gerade heute Elliot Friedman hat in seinen Gedanken zu jeweiligen Team, also Elliot Friedman ist so ein bisschen wie Adrian Wojnarowski oder ehemals Wojnarowski, jetzt heißt er ja Chance Charania, der große in der NBA und der Mann mit den Connections und da fiel der Name Marco Sturm oder war der Geburt gerade heute hier mit Boston in Verbindung gebracht. Die suchen auch einen neuen Trainer und auch da hat Marco natürlich Vergangenheit, kam hier 2005 her bis 2010, meine ich. Also wäre auch nicht ausgeschlossen. Ich würde sogar sagen, das wäre noch ein bisschen einfacher, weil in LA sind, glaube ich, die Ansprüche ein bisschen größer. Boston hat im Moment, steht vor einem Neuaufbau. Hier kann er mit jungen Leuten was aufbauen. In LA das ist eine gute Mannschaft, da ist ein Playoff Pflicht und wenn es geht, endlich auch mal die erste Runde überstehen.
Die kennt er natürlich alle. Also der Vorteil, den er in LA hat, er kennt alle Spieler und er kennt natürlich als Reign-Trainer auch die du jetzt hochziehen könntest. Also das wäre natürlich die Sache, die für LA spreche. Aber wie gesagt, also ich sag nicht, dass er der Kings-Trainer wird, aber ich würde jetzt sagen, die Chance, dass Sturmi nächstes Jahr Cheftrainer in der NHL ist höher als 80%, würde ich meinen.
Man muss ja einmal dazu sagen, ganz kurz noch ein Gedanke, Jens. Es gibt hier 32 Trainerjobs. Und als Europäer musst du schon ganz speziell sein. Es war 2001 oder 2002 irgendein Tscheche, ich habe den Namen vergessen, ich weiß nicht mehr, wo er war. War es in Pittsburgh oder so? Der war der Erste. Und dann war ja Ralf Krüger, der Deutsch-Kanadier, der war dann in Edmonton irgendwann 2011, 12 ein Jahr. Und der war jetzt vor ein paar Jahren auch in Buffalo, ist dann aber schnell wieder gegangen worden. Also da musst du als Europäer, um hier einen dieser 32 Jobs zu bekommen, musst du schon was ganz Besonderes sein, muss, glaube ich, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, muss irgendwie anders sein, muss sich mehr beweisen als andere, als Nordamerikaner, weil auch hier in der NHL fallen eigentlich immer wieder dieselben Namen. Wenn du siehst jetzt, keine Ahnung, der John Tortorella in Philadelphia entlassen wurde, oder jetzt Rick Tocchet wurde vor 3 Wochen in Vancouver entlassen, hat heute in Philadelphia unterschrieben und so. All die Namen, Todd McLellan ist jetzt in Detroit gelandet, den Jürgen da gerade erwähnte. Irgendwie sind das immer wieder dieselben hier Jim Montgomery. Montgomery wird diese Saison in Boston entlassen. Ich glaube, 10 Tage später hat er einen Trainerjob in St. Louis. Also diesen Kreis, da musst du erstmal reinkommen in dieses Laufrad. Und natürlich, das Gute, der Mann hat mehr als 1000 Spiele, hat NHL-Erfahrung, hat ja auch schon bei den Kings, dann war Assistant Coach längere Zeit, dann war er jetzt dann NHL-Chefcoach, hat mit Deutschland gezeigt, was er auch mit der Nationalmannschaft machen kann. Also ich sag mal, es gibt nicht viele Europäer, die seit mehreren Jahren mittlerweile schon hier als Chefcoach gehandelt werden, und Marco ist immer dabei.
Und er ist auch keiner, der als nicht vermittelbar gilt. Also das ist ja so ein bisschen, wenn du als Spieler jahrelang beim Verein warst, wo du sagst, naja, okay, für die 3-4 Vereine kommt er ja fast nicht in Frage, weil es da Rivalitäten gibt. Das ist bei Sturmi nicht. Also er ist ja da wirklich, und wer ihn kennt, das ist ja so ein ganz, ganz freundlicher, weil du gerade Tortorella erwähnt hast, der muss natürlich wissen, wen du dir ins Haus holst. Also das ist ja ein Papurist Wahnsinniger. Und bei Sturmi ist, da musst du, also ich glaube, wenn Sturmi sich vorstellt, der würde sich vorstellen mit dem Klopp-Bonbon, I'm the normal one. das wird schon passen. Also auch ihm, so wenn man 3 Seiten diesen Assist gönnt, würden wir natürlich Sturmi diese Beförderung gönnen.
Herrlich, hätten wir wieder noch mehr zu plaudern. Ich, apropos Assist, schaue jetzt schnell nach, wer den Pass auf Diego Maradona vor dessen Solo gegen England 1986 bei der WM gegeben hat. Verteile dann auch einen Assist-Punkt. Danke Jürgen, danke Heiko. Jetzt ist es richtig spät in Boston, aber es war es wert. Pause.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Big Show 711. Weiter geht es mit der National Basketball Association. Weiter geht es mit einem immer noch angeschlagenen Dre Vogt. Und ich freue mich umso mehr, dass er ein paar Minuten Zeit hat. Hi Dre.
Moin.
Dre, bevor wir zum Basketball kommen, ich finde, dass Ralf Hasenhüttl sein Aus beim VfL Wolfsburg mit einer Gelassenheit zur Kenntnis und angenommen hat. Gut, es wird ihm nicht viel anderes übrig geblieben sein, aber ich war schon ein kleines bisschen überrascht. Hättest du dir immerhin einen kleinen emotionalen Zusammenbruch erwartet, dass es nichts geworden ist?
Ich denke, dass das schon relativ lange feststand, auch weil, glaube ich, unser Manager und er nicht so wirklich auf der gleichen Linie liegen, so was so ihre Fußballphilosophie angeht. Von daher denke ich, das war eine Frage der Zeit, und Ralf Hasenhüttl ist sicherlich lange noch im Geschäft, dass er dann auch the writing on the wall sieht, wie Amerikaner das so schön nennen immer. Von daher, wie gesagt, wenn du schon lange weißt, glaube ich, dann musst du am Ende auch nicht unbedingt so emotional werden.
Okay, ja, also ich dachte, dass das Ganze schon erfolgsversprechender sein hätte können, weil ich Hasenhüttl für einen guten Trainer halte, weil in Wolfsburg da eigentlich Möglichkeiten da sind. Das war dann, und gerade in dieser Spielzeit, wo so viel möglich ist für so viele Teams, aber hat dann nicht sollen sein. So, jetzt höre ich aus Amerika oder lese bei X oder bei Blue Sky dann immer Stimmen, ja, also wenn die Dallas Mavericks mit einer, ich glaube es war eine 1,7%igen Chance, die Lottery gewinnen, was den Draft angeht, dann führt das die Lottery ad absurdum. Und ich sage, nein, im Gegenteil. Das macht ja gerade den Charme einer Lotterie aus, dass man auch als komplett chancenloses Team oder fast komplett chancenloses Team dann auch eben diesen First-Round-Pick, den ersten First-Round-Pick gewinnen kann. Wie siehst du da die Gemengelage?
Es kommt darauf an, was man natürlich jetzt meint. Meint man die Lotterie an sich, dann muss man sagen, dafür ist sie da, ne? Dass dann Leute auch gewinnen können, die kleinere Chancen haben. Und 1,8%, ich weiß, viele denken jetzt immer, das ist ja einfach unfassbar, dass das passiert ist. Wie kann das passiert sein? Ich sag mal so, ich hätte am Wochenende mit dem Lottoschein gerne eine Chance von 1,8%. Da würde ich jede Woche dann mehrere Lottoscheine abgeben. Von daher, dass sowas mal passiert, das, ja, ich sag mal, da kann man ja die Uhr nachstellen. Also ich meine, ich bin jetzt kein großer Mathematik, Mathematikgenie, ich hatte genau 2 Punkte, einen 13-1, einen 13-2, das sagt, glaube ich, alles aus, aber selbst ich weiß dann, dass wenn du eben die 1,8%ige Chance hast, das kann dann durchaus mal passieren. So, ne? Von daher, nee, das, die Lotterie macht das, was sie macht. So, das ist halt Zufall und ich weiß, es gibt viel Verschwörungstheoretiker auch, aber haben wir in allen Bereichen des Lebens. Ich bin es auch leid, immer wieder zu erklären, wie das eigentlich da funktioniert, und aber ist auch egal. Nee, was es aber ad absurdum auch meiner Meinung nach führt, ist halt die Draft an sich. Denn warum haben denn die amerikanischen Sportarten eine Draft? Das ist ja nichts, was irgendwie natürlich entstanden ist, sondern es ist natürlich ein Teil dieses, ich nenne das ja immer Milliardärskommunismus, wo halt sich irgendwann mal, damals waren es ja noch keine Milliardäre, da waren es Millionäre, die diese Ligen gegründet haben und diese Franchise gekauft haben. Und genauso muss man es ja auch sehen, genau in diesem wirtschaftlichen Kontext, haben dann gesagt, okay, also, naja, wenn ich hier in Oshkosh oder in Hoboken mir eine Franchise hole und da gibt's einen, der hat eine in New York, ich denke, da kann ich so viele Reifen verkaufen, wie ich will hier in Hoboken, wahrscheinlich kann ich so viel Geld zahlen wie der Kollege, also brauchen wir mal ein paar Mittel und Wege, ne, dass irgendwie das auch das halbwegs fair ist. Warum soll ich hier mein Geld investieren, wenn ich nicht gewinnen kann? Ne? Das ist uns vielleicht als Europäern ein bisschen fremd, weil wir das anders geregelt haben. Aber so läuft es halt drüben. Und da hat man halt gesagt, okay, zum einen hat man diese Draft, also selbst wenn du wenig Geld hast, ne, du kannst ja dann, wenn du schlecht bist, kannst du als Erster die neuen Talente ziehen, die müssen auch bei dir spielen. Früher war das ja auch noch so, die konnten auch gar nicht mehr wechseln dann, bis du die nicht weggeschickt hast, selbst wenn der Vertrag auslief und so. Und heute haben wir es dann halt so weit, dass man sagt, okay, das machen wir auch weiterhin, wir machen Salary Cap, damit nicht in L.A. und New York das Team mehr Geld ausgeben können als ihr. Aber die Draft ist weiterhin noch da, aber weil wir in der NBA dieses Problem haben, dass Teams sagen, okay, also es ist schon der einfachste Weg, an Superstars ranzukommen. Und wenn ich die hole als Rookies, also wenn ich die dann ziehe, ne, dann sind die erstmal 4 Jahre auf jeden Fall bei mir. Und wenn es gut läuft, auch 8 Jahre. Und die ersten 4 oder sogar 5 Jahre im Zweifel sind kostenkontrolliert. Heißt, sie können nur eine bestimmte Anzahl von Dollars verdienen. Besser geht's ja gar nicht. Ne? Vor allem, weil natürlich die Top-Spieler auch in den ersten 1, 2 Jahren so einen Sprung machen, dann meistens zum Superstar, dass man dann einen Star hat, der eigentlich spielt, als müsste er 50 Millionen verdienen, aber nur 10 Millionen bekommt. So. Und deswegen verlieren Teams absichtlich dieses Tanking. Das haben wir im Football nicht. Im Football kannst du nicht tanken, dann stirbst du auf dem Feld. Baseball, ja mein Gott, das ist halt auch irgendwie egal. Und im Basketball haben wir dieses Problem. Aber deswegen gibt es diese Lotterie, damit eben nicht klar ist, das schlechteste Team kriegt den ersten oder den zweiten Pick. Früher war das also. Früher gab es einen Münzwurf zwischen den beiden schlechtesten Teams, dann wurde ausgeworfen, wer als erster wählen darf. Und als man gemerkt hat, nee, das wollen wir eigentlich nicht machen, hat man die Lotterie eingeführt und auch die dann natürlich reformiert. Und letzte Reform war 2018 nach der Draft, dass man sagt, okay, diese 30% für schlechteste Team, Chance auf den ersten Pick, das ist vielleicht ein bisschen viel. Lass uns mal die schlechtesten 3 Teams kriegen 14%. So, dann haben wir das ja halbwegs auch so ein bisschen gedeckelt. Dann lohnt sich dieses Verlieren nicht unbedingt. Naja, aber wenn du das natürlich machst, hast du sowas, was du jetzt hast, das ist ein Team, das eigentlich, wenn alle fit gewesen wären, also Kyrie Irving vor allem mit seinem Kreuzbandriss, die wären vielleicht sogar ein Kandidat gewesen für die Conference Finals, dass die jetzt ein Talent ziehen, das, wenn man allen Beobachtern so glauben darf, einer der besten Spieler der nächsten Jahre werden könnte. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Draft. So, aber das ist das System, was wir da haben. Und dann muss man damit auch leben, dass es solche Ergebnisse geben kann.
Und dieses Talent, das du ansprichst, der junge Mann heißt Cooper Flagg, von dem die meisten annehmen, dass er der Number One Pick werden wird. Jetzt habe ich natürlich auch ein kleines bisschen, nicht viel, aber ein kleines bisschen aufgepasst. Der kommt von der Duke University, die allerdings als haushoher Favorit nicht die National Championship gewonnen hat. Wie gut ist Cooper Flagg?
Ich bin ja immer, ich kümmere mich immer relativ wenig um die Rookies während der Saison. Da habe ich auch die Zeit nicht für. Aber bei Flagg habe ich schon ein paar Mal reingeguckt. Und das ist schon überragend, wie der Basketball spielt und versteht, noch an beiden Enden des Feldes. Also der war ja vergangenes Jahr auch bei diesem Select-Team. Das ist immer so, wenn Sachen anstehen wie Olympia, dass dann, wenn Team USA in ein Trainingslager geht, dann holt man oft so ein paar Jungs dazu, meistens College-Kids, die dann halt gegen die Profis dann spielen, um die bisschen im Trainingslager ein bisschen zu fordern. Und da sind ja einige von den Etablierten hinübergefallen und gesagt haben, krass, wie gut dieser Cooper Flagg ist. Also wenn man all das glaubt, und ein bisschen den Augentest auch, da muss man schon sagen, das ist einer, da würde es mich schon wundern, wenn der nicht mindestens 10-mal All-Star wird und wirklich einer, der ja zu den Top 10 wahrscheinlich der Liga gehören wird in ein paar Jahren. wenn du so einen Spieler ziehen kannst, ja, das ist ja wirklich, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Sechser im Lotto in dem Fall. Weil dann hast du erstmal keine Sorgen. Wie gesagt, der bleibt erstmal so 4 Jahre bei dir. Wenn dann andere Leute ihn abwerben, kannst du ja als das Team, was ihn gedraftet hat, auch sagen, nee, für das Geld behalten wir den weiter. Dann hast du ihn vielleicht sogar 8 Jahre. Also das ist schon, ja, wenn du so einen Typen ziehst, hast du vielleicht nicht ausgesorgt in der NBA, aber du hast erstmal keine Sorgen.
Ja, jetzt habe ich vorhin, apropos Sorgen, unvorsichtigerweise im Segment mit Heiko und Jürgen das Wort Achillessehne verwandt und Heiko sofort zusammengezuckt als Bostonian natürlich, Jason Tatum, Achillessehne gerissen. Das heißt, er wird längere Zeit nicht spielen. Wie muss man jetzt dieses glatte Ergebnis in Spiel 5 für die Boston Celtics gegen die New York Knicks lesen? Haben die Knicks gesagt, komm, das eine geben wir euch noch, aber in Madison Square Garden sind wir gut genug, dass wir die Partie gewinnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, in den ersten beiden Partien der beiden waren die Knicks weit hinten und haben es dann ein bisschen glücklich, aber natürlich mit großem Kampfgeist noch gewonnen. Aber wie lese ich dieses Spiel 5, das Ergebnis von heute Nacht?
Ich glaube, das war natürlich eine sehr emotionale Angelegenheit für Boston. Und wenn du einen wahrscheinlich besten Spieler so bitter verlierst und dann natürlich auch jetzt mit dem Rücken zur Wand stehst, weil du schon 1-3 hinten lagst, dann klar, gibt's ja nur noch dieses eine Spiel eventuell. Ich weiß nicht, ob es da so ein Intensitätsgefälle gab. Ich fand es zwar generell sehr intensiv. Aber man muss auch sagen, die Celtics sind auch ohne Tatum natürlich wahnsinnig stark immer noch. So, und wenn man die Serie bisher gesehen hat, dann muss man sagen, also bis auf vielleicht in Spiel 4, naja, also 3 Spiele war Boston klar besser, hat einfach nur nicht gewonnen, weil sie sich versteift haben auf ihr Dreiergeschieße an Stellen in der Partien, wo man, wenn man eine 1-2 Entscheidung anders getroffen hätte, sicherlich die Partie nach Hause geholt hätte. Also es ist eine weirde Serie, weil das bessere Team 3-1 hinten liegt. Also, und das passiert eigentlich nicht in den NBA-Playoffs. Aber die Knicks waren natürlich die ganze Zeit, haben halt nie aufgegeben. Gab es mit 20 Hintenlagen. Und das ist natürlich auch eine Qualität. Und sie haben mit Jalen Brunson einfach einen wahnsinnig guten Mann, wenn es darum geht, dann in den entscheidenden Phasen den Ball in den Korb zu werfen. Die haben tolle Verteidiger auf dem Flügel. Die bieten eine Menge an. Ich finde, die haben noch Heimvorteil wirklich im MSG. Das ist natürlich nicht in jeder Arena so. Das wäre natürlich jetzt eine krasse Überraschung, wenn sie diese Serie nicht gewinnen, wo Tatum fehlt. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn das im Endeffekt noch ein 7. Spiel geht, weil die Knicks waren eben auch die ganze Saison nicht so gut, wie sie zwischenzeitlich gemacht wurden. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich sehe die Knicks auch favorisiert, so ist es nicht. Aber es ist sicherlich kein Selbstläufer in Spiel 6.
Tja. Ich wollte Stephen A. nicht zitieren, aber er meint, egal gegen wen die Knicks jetzt noch drankommen in den Playoffs, sollten sie gegen Boston gewinnen. Sie haben gegen jedes Team eine Chance. Da melde ich meine Zweifel an. Aber das schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt hat ein anderer Podcast, den ich gerne höre, nämlich die Dan Labertard Show with Stu Gatz über X, eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Natürlich in boshafter Schadenfreude. Und zwar die Vermisstenanzeige ging um Jimmy Butler, der offenbar nicht den Playoff Jimmy Butler raushängen hat lassen in seinen ersten Playoffs bei den Golden State Warriors. Draymond Green hat auch nicht so gespielt, wie er es schon mal gemacht hat und konnte. Aber war es überhaupt realistisch? Also die Warriors sind rausgeflogen gegen die Timberwolves. War es überhaupt realistisch, dass die Warriors ohne Steph Curry auch nur den Ansatz einer Chance hätten?
Ja, also ich meine, Minnesota, was die jetzt gut aussieht, ne, wie sie das gewonnen haben, es war schon so, dass man sagen konnte, naja, die Spielstellung ist schon arg unseriös. Also auch in der Runde davor, das hätte man vielleicht schon früher entscheiden können gegen die Lakers, obwohl es ist ja jetzt auch keine knappe Serie war in dem Sinn. Aber ja, das ist eine Mannschaft, das ganze Jahr so ein bisschen hat Sachen liegen lassen. Es hat sich dann am Ende echt viel verbessert in der zweiten Saisonhälfte. Aber man hat auch in den Playoffs hier gesehen, ab und zu, ne, dann weiß ich nicht, dann stehen die so ein bisschen auf dem Schlauch und treffen so ein paar Entscheidungen. Das sind nicht mal wirklich großartige Ballverluste oder so, sondern einfach ein paar Sachen, die Angriffe, komisch, was sie da machen, so, und dann wird es im Hintenhaus nichts. So, aber die waren natürlich hier auch mit Steph Curry, wären die Timberwolves eigentlich favorisiert gewesen, auch weil das eine sehr runde Mannschaft ist, ne, sehr groß, physisch, top athletisch aufgestellt. Und ich meine, es ist immer leicht, das im Nachhinein zu sagen. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Das möchte ich an der Stelle gar nicht machen. Aber ich habe, als der Trade für Jimmy Butler kam, dachte ich so, ja, das ist, wie gesagt, das ist schön. das ist toll. Man hat dann jetzt mit Steph Curry und ihnen so zwei Stars, einen Superstar und einen vielleicht noch Halbsuperstar im Butler. Und dann kann man die nächsten, die letzten zwei Jahre jetzt von vielleicht von Steph Currys Karriere einfach noch ganz erträglich gestalten. Vielleicht kriegt man noch ein, zwei andere Deals hin. Dann kann man zumindest mitspielen um die Playoffs, ne, und vielleicht auch mal eine dritte Serie gewinnen, aber mehr wahrscheinlich nicht. Auch weil Jimmy Butler einfach wahrscheinlich in seinem Alter, da muss man einfach mal ehrlich sein, der wird kein Team mehr so tragen können, wie wir das in Miami gesehen haben, die ein, zwei Jahre, wo sie in den Finals waren. Und jetzt vielleicht da drauf zu zeigen, gucken, so, hier, guck mal, sehen wir es ja auch, ne, 17 Punkte, 20 Punkte, 17, 33, 14 und 17. Da sieht man ja ganz klar in diesen Spielen gegen Minnesota jetzt, dass er das nicht mehr kann. Das wäre vielleicht auch ein bisschen falsch, ne? Aber das ist zumindest, das beweist das schon so ein bisschen, das unterstreicht es halt so ein bisschen. Aber es ist ihm auch wahnsinnig schwer für ihn, genau in der Serie, wo ihm viele große Gegenspieler sind, wo die Warriors ja einfach auch einen Basketball spielen, der gar nicht so auf Jimmy Butler zugeschnitten sein kann. Deswegen, also ich denke, mit ihm und Curry zusammen kann man auch in Zukunft noch erwarten, dass das noch vielleicht in einem Jahr noch richtig gut läuft, so, dass man auch ein paar Spiele in den Playoffs gewinnt. Aber das ist halt nicht mehr Playoff Jimmy. Dafür ist er auch zu alt. So, ne? Und deswegen wollte ihn ja auch Pat Riley das Geld nicht geben in Miami. Das kann man ja auch vollkommen nachvollziehen. Aber die beiden zusammen, Curry und Butler, die sind schon okay. Nur, wie gesagt, für mich waren sie auch so nicht gegen Minnesota favorisiert. Von daher war das für mich jetzt auch keine großartige Überraschung.
So, jetzt haben wir also Minnesota ist weiter. Im Osten sind die Indiana Pacers weiter. Über New York und über Boston haben wir gesprochen. Und dann ist eine Serie noch offen. Da in der Nacht von heute auf morgen die Denver Nuggets gegen die Oklahoma City Thunder. Denver muss gewinnen. Was spricht dafür, dass Denver gewinnt, Dre? Der Heimvorteil. Nein.
Heimvorteil zum einen. Ich meine, in der Höhe anzutreten ist ja immer irgendwie so eine Sache. Klar, das machen die Spieler öfter. Gerade in so einer Playoff-Serie, aber das darf man schon nicht unterschätzen, gerade wenn man so kurze Turnaround-Zeiten immer hat. Muss sagen, wo ich jemand sagte, das Timberwolves sind so ein bisschen unseriös an manchen Stellen, das ist bei den Nuggets eben nicht so. Also die Nuggets wissen halt genau, wer sie sind, die wissen genau, was sie machen wollen. Die haben mit Jamal Murray und Nikola Jokic eben zwei Spieler, die einfach perfekt zusammenpassen. Und wenn die ihr Two-Man-Game da spielen, also ihr Blocken und Abrollen da oben, da ist es halt brutal schwer, denen irgendwie alles wegzunehmen. Und im Endeffekt steht und fällt es wahrscheinlich bei denen jetzt, inwiefern die Dreier von den anderen Spielern fallen. So. Und zu Hause sagt man ja oft so, ja, fallen die Dreier dann so ein bisschen besser. Von daher gesagt, könnte man damit rechnen. Auf der anderen Seite ist Oklahoma City einfach richtig gut. Und ich finde auch, dass sie sich in der Serie so ein bisschen unter Wert verkaufen stellenweise. Gerade gegen die Zone, die Denver da spielt. Aber nach wie vor, die sind einfach brutal. Die haben zwei echt super lange Leute mit Isaiah Hartenstein, ne, der es dann oft mit Jokic zu tun bekommt, mit Chet Holmgren, der oft dahinter so ein bisschen lauert. Und was sie nicht hinbekommen haben bisher, ist wirklich ihre Dreier zu treffen. Das war ja ein Team, das in der regulären Saison einfach brutal von draußen getroffen hat. Das kriegen sie wirklich nicht so hin. Also durch die Bank weg eigentlich, bis auf Alex Caruso und Aaron Wiggins, glaube ich, Cason Wallace trifft da eigentlich keiner. Also die hochprozentig treffen halt, schießen halt nicht. Aber die sind halt defensiv so stark und die haben so viele Spiele, die sie reinwerfen können. Also ich wünsche mir ein Spiel 7, auch weil ich es kommentieren würde am Sonntag, weil es sogar um 21.30 Uhr dann wäre. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das passiert. Okay, sie ist schon klar favorisiert, aber der beste Spieler oder die beste Kombination der Serie ist halt Murray und Jokic. Und hoffen wir mal, dass die zu Hause nochmal so richtig einen raushauen und diese Zone weiter so greift. Und dann können wir uns auf ein Spiel 7 freuen, weil dann ist ja natürlich immer, ne, dann ist auf bei OKC natürlich, auch wenn sie zu Hause spielen, der Druck natürlich wahnsinnig groß, das Ding zu gewinnen als Haushoch-Favorit eigentlich der gesamten Playoffs. Aber nicht Haushoch, aber schon Top-Favorit. Da können wir uns dann nur drauf freuen.
I let you go on this one, weil du ihn auch selbst genannt hast. Isaiah Hartenstein, sollte man über ihn im gleichen Atemzug mit Franz Wagner, Mo Wagner und Dennis Schröder reden oder tun das die Basketball-Experten in Deutschland ohnehin schon?
Ich denke, das tun die meisten eh schon. Also das ist natürlich einer, wenn der im Sommer dabei sein sollte. Man muss ja abwarten, wer jetzt alles zusagt. Auch Franz Wagner hat das ja noch immer offen gehalten bei der Europameisterschaft. Wäre das ein Geschenk gerade natürlich, weil also er dann Moritz Wagner setzen könnte, der mit seinem Kreuzbandriss nicht dabei sein wird. Man hofft es einfach, dass er mitkommt. Aber weil das ein krasser Arbeiter ist, ne, am Ring, ein toller Verteidiger, aber auch einer, der vorne, auch wenn er keinen Dreier wirft, ne, der verteilt den Ball, das ist ein super cleverer Spieler, passt so wirklich so ins Prinzip, was wir da haben, auch mit Alex Mumbo, dem neuen Trainer. Von daher, ja, Also ich glaube, alle deutschen Masterfans sprechen eh schon von dem, genau in dem gleichen Tönen. Sicherlich ist er nicht der Scorer, der Franz Wagner ist oder der Schröder. Aber das ist einer der besten Rollenspieler, die wir in der NBA haben. Und dass Oklahoma City da jetzt steht, wo sie stehen, hat eben viel mit Hartenstein und Alex Caruso zu tun. Das waren die beiden Neuzugänge im Sommer. Aber wenn sie die nicht gehabt hätten in Oklahoma City, wären die auf gar keinen Fall da, wo sie jetzt sind. Von daher kann gut sein, dass wir hier im Juni sitzen und über den nächsten deutschen NBA Champion sprechen, eben mit Isaiah Hartenstein.
Crazy. Das werden wir dann auch tun. Danke dir, Dre. Leg dich wieder hin und schau, dass du am Sonntag, spätestens am Sonntag, zum Kommentar 21.30 Uhr, eine überragende Zeit. Da bin ich dann auch am Start. Danke, Dre. Kurze Pause, dann schmeißen wir uns mit, ich weiß noch gar nicht, mit Tennis raus, ausnahmsweise.
Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 360. No, that's wrong.
Ja, die Big Show 711 kommt zum Ende und freue mich sehr, dass wir jetzt über Tennis plaudern können mit dem großen Simon Graf, aber der Simon ist natürlich auch ein Aficionado, was das Eishockey anbelangt und erstmal herzlich willkommen, Simon.
Hallo, herzlich willkommen.
Deutschland gegen die Schweiz. Irgendwo nennt man das sicherlich einen Klassiker. Ich weiß nicht wo, vielleicht finden wir dieses Land. Die Deutschen sind sehr gut gestartet in diese Eishockey-WM. Und wir begrüßen ganz kurz auch den Häuser, Paul. Servus, Paul.
Servus, servus.
Und der Paul ist natürlich auch interessiert an der Einschätzung vom Simon, wie das heute laufen wird. Im Eishockey, die Deutschen, wie gesagt, sehr gut gestartet. Die Schweizer immer ein Kandidat auf eine Medaille bei der Eishockey-WM. Simon, wie ist dein Gefühl?
Ja, ich würde sagen 50-50. Deutschland sehr, sehr starker Einstieg und auch spielerisch haben sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Und grundsätzlich vielleicht leichte Vorteile spielerisch noch bei den Schweizern. Die haben eigentlich bis jetzt auch überzeugt. Aber es war sicher auch schon klarer zugunsten der Schweiz. Aber das hat der Schweiz ja dann oft nichts geholfen, weil sie sind dann als Favoriten in all diese Viertelfinals gestiegen und haben dann jeweils verloren gegen ein kampfstarkes Deutschland. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass Deutschland jetzt die Gruppe anführt und die Schweizer schon fast ein bisschen die Underdogs sind, zumindest tabellarisch.
Also ich habe kein Pferd in diesem Rennen, weil ich ja die Österreicher gegen Kanada anschaue, aber lass mich kurz nachfragen, wie schaut's bei euch aus, Simon? Sind alle da jetzt aus der NHL, die ihr gerne gehabt hättet, oder ist da noch jemand engagiert in Amerika, der dem Schweizer Team gut zu Gesicht stehen würde?
Ja, Pius Sutter spielt nicht von Vancouver, der hat seine beste Saison gehabt, 25 Tore und ist ein Zürcher. Und der spielt nicht, weil sein Vertrag ausgelaufen ist und er möchte nichts, kein Risiko eingehen. Und dann haben wir noch Nino Niederreiter bei Winnipeg und Leon Bixel bei Dallas. Mhm. Das wäre unser King Kong, quasi die Antwort auf Uwe Krupp. aber der spielt sowieso nicht im Nationalteam, weil er ist gesperrt für die nächsten bis und mit Heim-WM 2026. Von Patrick Fischer, weil er zu wenig Commitment fürs Nationalteam gegeben hat. Also du siehst, wir können uns leisten, getandene NHL-Verteidiger nicht mitzunehmen.
Das werde ich mir mit großem Interesse anschauen. Genauso wie ich mir, und das ist jetzt kein guter Übergang, Paul, aber ich habe natürlich mit großem Interesse das Turnier vor allen Dingen gestern auch in Rom verfolgt. Und ja, jetzt müssen wir dann doch wieder über Alexander Zverev reden. Paul, der gegen Lorenzo Musetti den ersten Satz gewinnen muss, weil er bei eigenem Aufschlag 4 Satzbälle gehabt hat. Und im zweiten dann, das hat Antonia auch sogar aus Rom gesagt, naja, es ist dann wieder diese Körpersprache, wo er sich ein bisschen hängen hat lassen, wo er dann auch irgendwie Chancen hatte und dann aber dieses Break zum 4-5 kassiert. Musetti serviert aus 7-6, 6-4. Es hätte auch andersrum ausgehen können. Paul, wie hast du das Match gesehen?
Also war ein super Match. Ich muss echt sagen, Musetti begeistert mich einfach.
immer schon, schon länger, du weißt,
ich bin da. Du hast ihn letztes Jahr schon in Paris auf dem Zettel gehabt, wo ich ihn nicht, ja. Aber in diesem Jahr habe ich ihn auf meinem Zettel.
Ja, und jetzt müssen ihn wirklich alle. Also, der lief ja auch schon für viele, klar, immer sehr, sehr stylisch, das Spiel, total ästhetisch, aber lief für viele schon unterm Radar, die jetzt nicht aus Italien sind oder nicht so in der Tennisszene ganz, ganz vorne dabei sind. Aber jetzt, ich finde, man muss sagen, der ist auf Sand, Top 5. Ist er schon, also hat er sich reingespielt, die Ergebnisse geben das jetzt auch her. Monte Carlo Finale, Madrid Halbfinale, ganz starker zweiter Satz gegen Jack Draper, vielleicht einer der stärksten bislang in der Saison. Kann auch, glaube ich, wenn er den Satz gewinnt gegen Draper, dann kippt es, dann gewinnt er das in drei und dann hat er da das nächste Masters-Finale. Jetzt gegen Zverev muss man wirklich sagen, ist ein Matchup, wenn man sich das genau anschaut, es ist der nächste ganz große Angstgegner für Sascha Zverev, weil...
Nach Cerundolo, ja, jetzt haben wir Musetti.
Nach Cerundolo, nach Arte. Gut, Arte Fies hat er jetzt geschlagen in zwei, und das war schon noch beeindruckend und gegen Kriegsbohr, der ja auch so ein, ja, fieser Kandidat für ihn ist, gegen den hat er dieses schwierige Match da in München überstanden, aber Musetti, finde ich, hat ja wirklich alle Zutaten, um Zverev komplett zu vernaschen, muss man wirklich sagen, weil diese Stopp-Bälle, wenn der Sascha da hinten die tiefe Court-Position hat, dann dieses Winkelspiel und ich finde, er kann mit ihm auch die ganze Zeit, klar, wenn Sascha mit dem Aufschlag, wenn es jetzt heiß ist und er presst, dann kann es für Musetti schon vom Tempo her sehr, sehr ungemütlich werden, aber eigentlich so dieses klassische Sandplatz-Tennis, da kann Musetti ihn auch aussitzen. Und hat dann einfach aber auch in den langen Rallyes, weil Musetti so eine gute Beinarbeit hat und so ein taktisches Verständnis, kann Musetti immer wieder dann diese Extra-Lösung bringen, die Sascha eben nicht hat. Mit der Variation, mit dem Slice. Und verteidigt auch selber so gut. Also es war hochinteressant. Ich finde, es war ein gutes Match. Auch von Sascha ein sehr gutes Match. Deswegen, also alle, die sagen, oh, jetzt ist er wieder raus, Viertelfinale als Titelverteidiger, alles gut, passiert. Aber es gehört halt einfach dazu, es gibt ganz viele Kandidaten, die bei den French Open ihn schlagen können, ganz viele Kandidaten, die French Open gewinnen können, aus meiner Sicht auch. Musetti zählt dazu. Musetti kann die French Open gewinnen. Bin ich echt gespannt, Best of Five, weil ich bin körperlich von ihm total überzeugt und trotzdem kann auch Sascha bei den French Open was reißen, aber der Topfavorit ist er natürlich nicht. So, das ist schon noch Alcaraz, dann kommt Sinner und ne, dann kommt für mich schon auf der 3 übrigens Musetti. So, vielleicht, bin gespannt, was ihr sagt. Ja.
Vielleicht auf Augenhöhe mit Ruth auch noch.
Kaspar Rüth haben wir auch nicht vergessen. Ja, klar. Und der kann übrigens Sinner heute schlagen. Ja. Also, ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja.
Ja, Simon, ich habe da auch viele Dinge gesehen, auch bei Alcaraz schon am Nachmittag gegen Draper. Ich finde, Alcaraz hat nicht so gut gespielt, aber ich habe bei Alcaraz und bei Musetti am Abend dann Dinge gesehen, die natürlich auch bei Federer immer da waren. Und zwar, Roger Federer hat ja, und das ist eine seiner großen Meisterschaften gewesen, den Slice eben nicht nur gespielt, wenn er im Bedrängnis war, sondern als Stilmittel eingesetzt, dass er mal Longline gespielt hat, ein kleines bisschen kürzer reingechippt hat. Und ich finde, im Tennis, das wird zu wenig. Sebastian Korda probiert das auch manchmal, aber für meinen Geschmack wird das zu wenig oft gemacht. Und ich bin auch fast ähnlich begeistert wie der Paul über Lorenzo Musetti. Hab den auch vorne mit dabei bei den French Open. Mein Top-Kandidat ist aber natürlich immer noch Alcaraz. Simon, wie siehst du die Tage in Rom?
Ja, also mein Top-Kandidat ist Sinner. Ist eigentlich alles gut gelaufen bis jetzt für ihn. Jetzt wird er sogar noch vom Papst empfangen.
Ob das was hilft, Simon, ich bin mir nicht sicher.
Hat eine Segnung von höchsten Gnaden und ist ausgeruht. Ich denke, die Pause war gar nicht so schlecht für ihn. Konnte mal ein bisschen den Stecker ziehen und das Ganze hinter sich lassen und macht mir physisch einen sehr guten Eindruck und ich bin ja Alcaraz-Fan, aber ich traue ihm einfach nicht mehr so über den Weg, seit er irgendwie seit einem Jahr so seltsame Niederlagen kassiert. Und es wäre auch interessant, wie in dieser Netflix-Serie über Alcaraz, wie das ein bisschen thematisiert wird, dass er halt schon ein bisschen, nicht Motivationsprobleme, aber dass dieses Leben, das so viel fordert von einem, so viele Entbehrungen, dass das für ihn nicht so einfach ist. Ich war kürzlich war ich in Mallorca und habe da ein paar Tennisstunden genommen bei einem Kollegen von Toni Nadal und der hat gesagt, Alcaraz ist sicher der bessere Tennisspieler als Rafa, aber er hat eine ganz andere Mentalität, so dieses Do or Die, 20 Jahre lang alles für den Sport. Das sieht er bei Alcaraz nicht und ich habe einfach ein bisschen Fragezeichen seit ein paar Monaten oder seit einem guten Jahr bei ihm und bei Sinner habe ich einfach das Gefühl, er ist ein Tennisroboter und der hat was zu bestätigen jetzt und kann gut auf Sand spielen logischerweise wie eigentlich überall. Von dem her würde ich sagen, für mich ist Sinner die Nummer eins.
Das ist ganz interessant, was du sagst, Simon, weil Paul gestern, Andrea Petkovic, bei dir im Kommentar hat er auch gemeint, dass es Matches gibt bei Carlos, wo er sich manchmal langweilt. Und das war gestern gegen Draper nicht der Fall, aber wo er einfach dann, sonst würde er nicht gegen David Goffin verlieren. Ja, so sehr ich Goffin mag, aber eigentlich kann Alcaraz gegen Goffin nicht verlieren. Und hat aber schon zweimal verloren jetzt gegen Goffin. Also da könnte was dran sein. Und das eine oder das andere mit dem Tennisroboter. Ich dachte eigentlich mal, Alcaraz ist ein Tennisroboter, weil der ja nichts anderes gemacht hat in seinem ganzen Leben. Aber offenbar ist es eben nicht so, Paul.
Ja, also die Doku, die Simon anspricht, da habe ich ja auch echt ein paar Bauchschmerzen bekommen beim Gucken, weil dann auch immer wieder betont wurde, er muss the greatest of all time, er muss der Größte der Geschichte werden. Und also das ist einfach, also das ist viel zu früh. Das ist einfach irgendwie noch Käse, Wahnsinn. Das Talent ist für alle offensichtlich, dass er für Greatness geboren ist. Ja, aber jetzt hattest du gerade Djokovic, Nadal, Federer. Also drunter ging es irgendwie nicht. Also da habe ich mich echt auch sehr dran gestört, dass es nicht nur der Manager sagt, sondern dass es auch Juan Carlos Ferrero in der Doku sagt. Und ich finde, das baut einen völlig unnötigen Druck auf. Genießt ihn jetzt einfach und schaut von Saison zu Saison, von Slam zu Slam. Das, was er mir gestern gezeigt hat, dagegen Jack Draper, also das war völlig unrhythmisch im zweiten Satz. Waren viele wilde Fehler drinnen bei ihm. Aber für Draper hat sich's gar nicht gut angefühlt. Und ich finde, Andrea Petko hat das so gut auch analysiert. Das Spiel liegt dann wieder komplett nur bei Alcaraz. Und wenn der dann im richtigen Moment anzieht, dann ist Draper chancenlos gewesen. Und dürfen wir auch nicht vergessen, Draper ist auf Sand jetzt auch eine ganz schöne Wucht, eine ganz schöne Macht geworden. Also echt beeindruckend. Der ist übrigens auch für die French Open gefährlich, hat physisch auch nochmal zugelegt. Wäre jetzt nicht in meiner Top 5, aber Top 10 auf jeden Fall drin, weil mit dem guten Aufschlag und vor allem mit dem Vorhand-Topspin ist er ein gefährlicher Gegner. Aber wenn Alcaraz, also und ich glaube, also wenn er körperlich stabil ist und dann das dann so easy mal schnell anziehen kann, abrufen kann, da musst du den erstmal schlagen, Best of Five. Also das hat ja auch Sascha betont, dieses French Open Finale letztes Jahr. Es ist so heftig gewesen, wie der dann im vierten und fünften nochmal zugelegt hat und eigentlich relativ locker das dann gewinnt. Und er das Gefühl hatte, er kann diese Intensität einfach nicht mehr mitgehen. Und das Gefühl hatte ich gestern übrigens dann auch am Schluss bei Draper, dass der sich gedacht hat, das gibt's nicht. Jetzt packt der wieder aus. Und ich komme gar nicht in meine offensive Position rein, weil er von Haus aus so eine Grundaggressivität drin hat, Alcaraz, und so beschleunigen kann. Also deswegen, Talent ist unfassbar. Wenn der das irgendwie in die Balance bekommt, dann kann er einer der Größten werden. Aber ich finde, Step by Step geht euch wahrscheinlich auch so. Das ist einfach, der hat zweimal Wimbledon gewonnen, das ist super, French Open. Und US Open, also ist die jüngste Nummer 1 der ATP-Historie, ist der jüngste, der es auf drei unterschiedlichen Belegen bei einem Slam geschafft hat, da zu triumphieren. Aber mal locker, Kirche im Dorf lassen.
Ja, Kirche im Dorf lassen, Simon, aber es ist, also die Amerikaner würden sagen und die Eishockey-Fans oder die Baseballs, es ist ein Hall of Famer jetzt schon. Ja, was soll, ich meine, okay, dann gewinnt er noch 5000er, gewinnt noch, lass ihn noch 5 Grand Slam Turniere gewinnen, was ich ihm auf jeden Fall zutraue. Und dann reden wir wirklich nicht über den Größten, aber über einen der größten Spieler, weil es macht so unhört viel Spaß, ihm auch zuzuschauen. Gestern nicht so sehr, aber was Paul gesagt hat, da waren ja wirklich hanebüchene Fehler dabei. Aber für mich spielt Carlos Alcaraz spätestens seit dem neuerlichen Wimbledon-Sieg im letzten Jahr mit House Money. Es ist fast wurscht, was er macht. Und ich wünsche ihm alles Gute, dass er nur gute Dinge macht. War keine Frage dabei, Simon.
Ich finde Alcaraz großartig, aber ich bin da bei Paul. Also ich finde irgendwie, wir können dann, wenn er mal 12, 13 Grand Slam Titel hat, dann kann man dann beginnen zu diskutieren, oder? Und ich finde auch, dieser Druck muss ja immens sein. Ich meine, es ist ja jeder Grand Slam Titel ist eine riesige Leistung. Und und es braucht auch sehr viel Hingabe über Jahre. Ich meine, was Roger, Rafa und Novak geleistet haben über 15 Jahre oder so, das ist nicht normal. Und ich frage mich, ob es nicht auch ein bisschen ein Generationen, Problem ist, dass einfach die jüngere Generation vielleicht mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne aufwächst, mit viel mehr Ablenkungen und sie das ein bisschen, ja, ihnen das ein bisschen gegen sie spielt, weil wenn man so die Konzentration und den Fokus von Roger über ein ganzes Jahr oder von Rafa oder von Novak, das war schon unglaublich, oder? Also die waren nicht nur exzellente Tennisspieler oder sind nicht nur exzellente Tennisspieler, sondern auch mental unglaublich bei der Sache während Jahren, oder? Also jeder auf seine andere Weise. Und das zu matchen ist dann schon ein Challenge. Also ich sehe da im ersten Sinne, muss ich sagen, weil ich habe einfach das Gefühl, das ist alles relativ stabil. Ich meine, wie jetzt die ganze Doping-Sache überstanden hat, locker noch zwei Grand Slam-Titel geholt hat. Das ist schon sehr eindrücklich. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist er auch wieder ein bisschen befreiter, hat er gesagt, es war für ihn schon nicht so einfach, wie es aussah. Und von der Stabilität her bin ich schon eher bei Sinner wenn ich den Grand Slam Count ich glaube, Sinner gewinnt mehr Grand Slam Titel als Alcaraz, sagen wir so.
Moment, ich hole schon einen Stift und schreibe das auf.
Wir
haben heute den 15. Mai 2025, Simon Graf behauptet Folgendes. Ja, okay, aber das abschließt.
Ich mach's kurz. Ja? Ich gehe mit. Simon hat mich total überzeugt. Und das, was er sagt, dass Sinner befreit wirkt, habe ich genauso empfunden. Also, wie der jetzt hier nach Rom kommt. Und ich meine, da ist so ein Fokus auf ihn. Ist ja eigentlich schon ein bisschen Druck, aber ich habe das Gefühl, der kann es so richtig inhalieren, der kann es aufsaugen. Du hast gemerkt, der hat die 3 Monate Tennis und auch diesen Druck und auch wieder, also dieses Spiel zu dürfen vor großem Publikum, hat er vermisst und da ist was passiert bei ihm. Also das war ja schon mit diesem Damoklesschwert über ihm, das war schon eine schwierige Situation. Und trotzdem gewinnt er mal die US Open, und die Australian Open dann noch so glatt. Also ich habe schon das Gefühl, das könnte für ihn jetzt nochmal so ein extra Leinenlos-Effekt sein. Also er ist ohnehin durch dieses familiäre Umfeld mit seinem Team, wirkt er sehr gut beschützt, wirkt einfach ja sehr bodenständig und sehr entspannt. Ist er einfach als Typ so, als Südtiroler Typ. So, aber der hat also wirklich eine Lockerheit und ich glaube, der hat einfach so einen ganz realistischen, entspannten Blick auf die Dinge. Und jetzt ist dann nochmal was passiert. Jetzt ist dieses Doping-Thema, das ist jetzt wirklich weg dadurch. Er hat seine Sperre abgesessen. So. Ich glaube auch, er wird schwer zu stoppen sein, schwer zu schlagen sein, wenn er jetzt in den Flow kommt. Und ich gehe mit. Also er ist nicht mein Top-Favorit für die French Open, weil ich glaube, Matchpraxis ist da schon noch wichtig. Aber er kommt gleich auf der 2 dahinter. Und ich sag auch, er gewinnt mehr Grand Slams als Alcaraz. Gehe ich mit.
Okay. Und dann noch ein paar geografische Anmerkungen, Paul, die du bitte deiner fantastischen Expertin Andrea Petkovic mitgibst. Weil sie sagt, das hat er gestern auch gesagt oder vorgestern, was wäre denn, wenn Jannik ein paar Kilometer weiter Richtung München geboren wäre? Das kannst du ja ausrichten, dann wäre er Österreicher. Dann würde er für Österreich spielen. Und ich glaube sogar, dass wenn man eine Linie legen würde, Jannik Sinner näher an der Schweiz geboren ist als an Deutschland. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Also müssen wir schauen.
Aber viel, am ehesten dann noch Österreich.
Österreich ist, glaube ich, mit dem Auto 5 Minuten.
Genau.
Wunderbar. Danke, danke ihr beiden. Wir werden die Eishockey-WM mit großer Spannung heute natürlich verfolgen. Schweiz gegen Deutschland und aber auch Österreich gegen Kanada. Die Kanadier mit Sid Crosby und natürlich großes Tennis in Rom mit Paul Häuser. Und Simon, ich freue mich sehr. Werde ich kommende Woche dann in Roland Garros wiedersehen, beim 20. Auftritt des großen Stanislas Wawrinka, wie er früher mal hieß, bevor wir alle mit größter Freude Stan genannt
haben. Und 10-jähriges Jubiläum des Spiels des Jahrhunderts, ja.
Mit seiner Pyjama-Hose.
Badehose, mit der legendären Badehose. Ja. Sensationell.
Big Show 711, das war's. Danke ihr beiden, danke an alle anderen, die dabei waren.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!